Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Holle. Mit Tim Melzer und Sebastian E. Merge. Ab jetzt im Kopfkino.
Und wir beide seid die Sizzle Brothers oder was?
Na, mein Digger, hörst du die Grillen?
Nee, ich will nicht.
Unsere zwei Haudegen haben es diesmal mit drei YouTubern zu tun. Den Sizzle Brothers und Holle. Und diese drei haben es auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren. Da werden Tim und Sebastian alle Hände voll zu tun haben.
Sag mal, brennt dir die Pfanne oder was?
Das sind die Sizzle Brothers und der da ist Holle.
Wenn den Teller nicht auf ist, wird nicht ordentlich nachschlagen.
Und noch eins. Zack.
Es gibt wieder richtig was auf die Ohren hier bei Fide Gastro. Diesmal mit den Sizzle Brothers und Holle. Und natürlich mit Tim Melzer und Sebastian E. Merge.
Die beiden kamen irgendwann rein und haben gesagt, die wollen sich nur unterhalten.
Ah, oh, das Zusammenhang kann man ja nicht aushalten, da wird er mir schwindelig im Kopf.
Ja, aber die beiden haben gesagt, dass es super geil ist.
Ganze Welt wartet auf Tim.
Hallo!
Die ganze Welt wartet auf dich.
Doggel heute schon wieder?
Oder was?
Schon wieder Doggel heute?
Nee, aber die hatten hier vorher eine Produktion. Guck mal, nee, 1, 2, 3. Tim, wir bleiben freundlich. Wir bleiben freundlich. 16.16 Uhr, kurz vorm Wochenende.
Hallo! Das war doch freundlich.
Ich überlege gerade.
Ja, war freundlich.
Das ist so ein Privileg von dir zum Beispiel oder Menschen wie dir. Dir wird es keiner übel nehmen, ne, wenn du einfach in so eine Produktion reingehst und nervst.
Ich hatte das einmal, da war ich, in Köln produziert und ich war relativ früh fertig und da wurde parallel Let's Dance live aufgenommen.
Ja, live da, aufgenommen ist auch schön.
Ja, also live.
Ja, live. Da gemacht. Live ist live.
Und dann habe ich mich an den Sicherheitsleuten immer mit dem freundlichen Moin.
Ja, weil das gelingt dir ja auch.
So, das gelingt, ja, aber da war das nun wirklich Fernsehwelt, gleich Fernsehwelt, also da hat nun gar keiner sich gewundert, irgendwie, dass ich da durch bin. Und dann stand ich neben dem Kran, der diese spektakulären Fahrbilder immer so macht, ja, während die Jury gerade Punkte verteilt hat. Und ich wusste, das ist live. Und kannst du dir vorstellen, wie das in meinen Fingern gejuckt hat? Und ja, nicht nur in den Fingern, einfach so einen kleinen Cameo-Ententanz da hinter den Leuten aufzuführen.
Das wäre sehr lustig gewesen.
Das wäre wirklich lustig. Aber habe ich lieber nicht gemacht. Habe ich mich nicht getraut. Weil ich denke ja immer noch, wenn ich mich weiter so mystisch halte, irgendwann kommt das Angebot von Let's Dance.
Wir haben, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen. Ich finde es nach wie vor, ich finde es toll.
Wir reden regelmäßig
drüber. Ich finde es wirklich gut. Ja. Ich bin noch nach wie vor überzeugt, es wird kommen, aber es passt doch überhaupt nicht in deine Schedule.
Ey, aber irgendwann
also, wie soll das denn gehen? Du musst ja, also.
Aber vielleicht kriege ich ja irgendwann mal die Anwandlung, Sport machen zu wollen und dann gehe ich in das Bootcamp Let's Dance.
Machst du doch jetzt 3-1, oder wie das heißt? Bootcamp, ist das nicht auch mit Sport?
Bootcamp Let's Dance und dann bin ich ja in 3 Monaten nicht nur ein herausragender und ein geschliffener, tanzender Diamant, sondern ich bin auch noch sportlich topfit.
Kannst du tanzen?
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Kein Taktgefühl oder?
Also, dass ich kein Taktgefühl habe, das beweise ich seit 20 Jahren regelmäßig.
Aber ein Rhythmusgefühl hast du
nicht,
oder?
Ich wäre ja auch Schlagzeuger und das bin ich ja auch nicht.
Ah, du hast keinen
Rhythmus? Nee, ich habe kein Rhythmusgefühl. Für mich ist Free Jazz erfunden worden.
Free Jazz ist echt.
Für Leute wie mich ist Free speziell. Jazz. Aber so kein Rhythmus, kein System. Mach wie du willst.
Aber bei, wie hieß das damals noch? Doch, glaube ich, Schlag den Star, da warst du auch sehr, nicht unsportlich in der einen oder anderen Kategorie. Und jetzt hier deine andere RTL-Sendung ist auch mit Sport, oder nicht?
Ja, ich sag mal so, für eine Minute, 30 Sekunden kann ich mich schon noch zusammenreißen, aber dann wird's echt.
Und so ein Jenga-Start mit der Zunge rauspuffeln.
Und dann wird's aber eng. Da ist aber ganz eng.
Also gut, ja gut, ups, Entschuldigung, der Champagner geht auf mich. Aber was willst du denn bei Let's Dance, weil du kein Rhythmusgefühl hast? Also das, du hast doch schon mal gesagt, willst du nur wo mitmachen, wo du auch gewinnen kannst.
Ja, but we love to entertain you, oder nicht bei RTL?
Ja, das ist ja ProSieben, wobei RTL und ProSieben, das ist ja dieser Tag, ist das sehr interessant. Ja, so, spannend, da willst du wahrscheinlich nicht drüber reden,
absolut
oder?
Absolut nicht. Schade. Nein, danke.
Ach, ich hätte mich so gefreut.
Tim. Nein, das ist so komplex, da steckt keiner drin, irgendwie warum, wieso, weshalb. Und ich finde es albern und lächerlich, dass jetzt jeder meint, über diese Thematik auch nochmal. Also momentan kriegt man ja, ich sag mal, gerade im Randgewerbe sehr viel Aufmerksamkeit, wenn man Dinge kommentiert, die einen eigentlich gar nicht betreffen.
Ja, hast recht.
Und dazu habe ich noch nie gehört.
Ich bin die Treppe die Tage runtergelaufen und habe über diese Thematik nachgedacht und genau da hatte ich den Gedanken, eigentlich geht's mich überhaupt nichts an. Und so geht's allen anderen Leuten eigentlich auch. Es geht niemanden was an. Es hört sich so einfach an, Das geht eigentlich niemandem was an.
Ja. Und wie alles, was ich zu sagen hatte, habe ich gesagt der Person, die es auch interessiert.
Ach ja, gut.
So, und damit ist gut.
Gut. Okay, Tim. Ich war bei Salt and Silver am Meer. Mann, ist das toll da.
War gut.
Boah.
Eröffnungswoche, ne?
Ja, kann sein. Die haben mir Kochbuch vorgestellt.
Ja gut, aber du bist auch VIP-Tester.
Ich bin auch VIP-Tester.
Also langsam nervst du, weißt du? Es gibt so, und entschuldige bitte, das meine ich jetzt doch ein bisschen despektierlich. Ja. Aber es gibt so D-Promis, die irgendwann nerven, weil sie auf jedem Red Carpet-Event, egal welcher Färbung, auftauchen. Da musst du ein bisschen aufpassen.
Da gehöre ich nun wirklich
ein
nicht
bisschen
dazu.
Musst du aufpassen.
Okay.
Also es gibt so Leute, die man dann immer, egal wo man, die sind immer da. Und das ist dann noch irgendwann, ist das nicht cool.
Ja, okay, aber.
Ich mein, weiß, man freut sich darüber und das ist auch schön, aber so jetzt ein bisschen Schuster.
Okay, ich weiß ehrlicherweise nicht so genau, worauf jetzt, aber egal. Was ich sagen möchte, ist viel wichtiger in dem Fall. Es ist ein wirklich schönes Restaurant.
Ja, und spektakulär, toll.
Spektakulär trifft's. Also.
Ja. Aber ein Großteil des Restaurants hat die Natur gemacht, das ist nämlich der Strand.
Ja.
Da geht nichts
drüber. Aber die beiden haben wirklich, wir haben es ja hier gehört, die haben dem Ganzen nochmal eine Seele eingehaucht. Ja. Und der Shit, den die da zaubern, das ist einfach lecker.
Ja.
Das ist einfach gut. Also kann ich wirklich, wirklich
empfehlen, hinzugehen. Hoch genug leben lassen.
Ja, finde ich aber zu Recht.
Ich finde, das reicht das
auch. Finde ich zu Recht.
Dann können wir mal wieder über mich reden.
Ja.
Warum ich so toll bin. Ja.
Lass uns nochmal.
Ich finde, in letzter Zeit reden wir viel zu viel über andere Leute.
Zu wenig über dich, meinst
viel
du?
Viel zu wenig.
Ach komm, du bist doch deine.
Ach komm, hör auf, mach doch nicht jetzt. Na, das ist doch Quatsch.
Ich habe, wenn ich aus dem Haus gehe, dann aktuell guckst du hinter so einer Gardine vom Arsenal.
Das ist geil, ne? Ist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm.
Bist du denn in der Abstimmung mit dabei, wenn die Werbebeauftragten?
Nein. Also in der Art der Werbung ja, aber natürlich nicht, wo geworben wird.
Nein, nein, aber du bist dann schon, wenn die Werber sich das ausgedacht haben, dann bist du das Zünglein an der Waage? Naja, klar.
Ich bin kompromissbereit, weil ich habe, nur weil ich eine Meinung habe, habe ich keine Ahnung. Und es gibt Dinge, die ich mir dann wünsche und wo dann auch Rücksicht drauf genommen wird. Und dann gibt es Dinge, wo die sagen, ja, aber das macht keinen Sinn. Und dann am Ende des Tages ist es eine Partnerschaftskooperation. Es ist nicht ein Produkt von mir, sondern es ist ein partnerschaftliches Produkt. Und da höre ich auch sehr gerne insgesamt in allen meinen Beziehungen, die ich führe, dem Partner gerne zu und möchte auch gerne wissen, was er zu sagen hat. Der hat nicht immer recht, aber ich habe auf jeden Fall großes Interesse daran, zu verstehen, was er sagt.
Also auf alle Fälle eine schöne Kampagnenidee, wie ihr umgesetzt habt. Genug über dich geredet, können wir über Laura Müller reden und OnlyFans?
Was ist da?
Laura Müller ist jetzt bei OnlyFans.
War die doch schon lange, oder?
Nein, 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 nein. Jetzt geht sie bei OnlyFans ab. Und ja gut, wenn du es nicht weißt.
Aber OnlyFans ist doch ein Account, der vermeintlich Pornografie verspricht, aber nicht immer liefert.
Nicht immer liefert. So. Aber also schon liefert. Bei ihr weiß ich es jetzt nicht. Ich habe gedacht, dass du vielleicht den Account hast.
Ist es so? Ich bin jetzt nicht ganz abgeneigt der Entblätterungskunst im Allgemeinen, aber... Aber in den meisten Fällen interessiert...
Vor allem bei Salat. Vor allem bei Salat.
Ja, aber in den meisten Fällen interessiert mich der Name nicht. Also und bei Laura dann halt auch nicht. Ist immer auch, I don't care.
So. Ja, du hast vollkommen recht. Ich versuche einfach nur ein bisschen Boulevard hier reinzubringen heute.
Ja, aber so schäbiges.
Ja, total schäbiges
so Boulevard. Schäbiges Boulevard.
Kennst du die Patisserie Johanna?
Ja.
Ja?
Jetzt muss ich aber überlegen.
Hafen City? Relativ neu. Und da steht man bis zu 3 Stunden an.
Ist das so ein Hype-Ding? Ich glaube, vielleicht hat mir das jemand erzählt. Mhm. Aber ich habe es gehört, ja. Ja, ja.
So, und wann hast du das letzte Mal geweint, emotional geweint? Weißt du das noch?
Ja, aber das möchte ich erzählen.
Du musst nicht sagen, warum, aber wann? Ist das eine Woche her oder 10 Tage oder egal?
Ja, relativ kurz.
Ich habe eben, mir kommen jetzt schon wieder fast die Tränen, als
geweint,
ich das gelesen habe.
Geweint, weil du gegessen hast?
Pass auf.
Wirklich?
Nee.
Hau ich doch in den Schnauze, ey.
Die Geschichte.
Dann, also wenn du heulst wegen Essen, ne?
Nein.
Dann beenden wir den Podcast sofort.
Pass auf. Diese Patisserie Johanna heißt Johanna, weil das die Eltern von Johanna eröffnet haben. Weil Johanna diese Patisserie aufmachen wollte, die ist aber in der Ahrtalflut ums Leben gekommen.
Ach doch, alles klar. Doch.
Und,
steht, hab ich gehört.
Genau. Und daraufhin haben die Eltern sich überlegt, sie würden so gerne diese Idee ihrer Tochter nicht mitsterben lassen und sie in ihr sozusagen weiterleben lassen und haben also diese Patisserie aufgemacht. Hm. zusammen mit einem Konditor aus Stuttgart, Marcel Reinhardt, und dieses Ding hypt total. Also mir hat das eben gerade Marius Mohn erzählt, hier aus dem OMR Food Beirat, ob wir das kennen würden. Und ich kannte das nicht. Du hast offensichtlich schon mal von gehört. Und das ist ja wirklich eine rührselige Geschichte.
In der Tat.
Oder? Also die Eltern haben sich dann ja auch wirklich mit Patisserie beschäftigt. Die Mutter ist, glaube ich, in Kurse richtig gegangen und hat sich fortgebildet, um diesen großen Traum der Tochter irgendwie zu erfüllen.
Das ist der Stoff, aus dem Filme gemacht werden.
Du nimmst mich auf den Arm.
Nein.
Das sind, naja.
Aber was soll ich denn jetzt sagen?
Auch dein ganzer Film. Gar nichts zu sagen. Ich wollte ehrlicherweise nur wissen, ob du das schon gehört hast, von dieser Patisserie, und ob du gegebenenfalls dort sogar schon was gegessen hast, weil angeblich soll es wirklich sehr, sehr lecker sein. Das war alles.
Daumen hoch.
Ach komm, fuck
you. Beide Daumen hoch.
Komm. Weißt du was? Wir spielen, wer bin ich? Heute ist kein Smalltalk mit Tim zu holen.
Du kommst aber auch wirklich mit, erst kommst du mit schäbigen Themen an, da willst du Gott, da willst du medialen Gossip hören.
Dann startest du
eine Lästerattacke über jemanden, der sowieso am Boden liegt, also sprich Wendler und Laura, das ist ja kein Niveau. Dann kann ich mich auch mit Poche hier in Zukunft hinsetzen, wenn wir das Niveau betreten wollen. Und okay. Dann kommst du noch an mit einer Geschichte, wo ich sage, ja, es ist rührselig, ist schön, ist emotional, aber dadurch, was soll ich denn dazu sagen? Ich habe es noch nicht gegessen. Also für die Patisserie interessiert mich das Backen, aber die Geschichte ist wirklich sehr, sehr schön.
Finde ich auch.
Das finde ich toll.
Finde ich auch. Das war eigentlich alles, was ich hier ein reinwerfen wollte. Pass auf.
Das ist aber hier ganz kurz vor Gala TV. Ey.
Hier, pass auf. Komm, Tim. Titus hat uns geschrieben.
Welcher Titus?
Titus Kraus. Tim hat in einer Folge neue Restaurants auf Sylt empfohlen. Eins davon war das Strand in
Hörnum,
das wir seit einigen Jahren mit Begeisterung besuchen. Er erwähnte noch ein weiteres in Rantum, dessen Name ich aber nicht mehr weiß. Kannst du ihn bitte fragen, ob er den Tipp noch mitteilen kann? Viele Grüße aus Karlsruhe. Kannst du dich erinnern? Also ich mich nämlich
Tante
auch nicht.
Tante Kete oder irgendwie sowas. Irgend so ein Verwandtschaftsgrad.
Hey, Rickard.
Ich glaube Tante Kete oder Onkel Rudi oder aber irgendwas mit Tante Kete oder Oma.
Ja, ja. Gut. Also einfach nochmal sämtliche Folgen hören, die es übrigens auch bei RTL Plus Podcast zu hören gibt.
Stark.
Und oder? Dann ja. Einfach mal gucken, Stark. Was es gibt. Unsere heutigen Gäste, Tim, es sind ja. Zwei. Du hast das richtig gesehen. Mhm. Das Lieblingsgericht von dem einen ist Spaghetti Bolognese und von dem anderen Schnitzel.
Kann kein schlechter Mensch
sein. Schnitzel mit Kartoffelbrei.
Auch das kann kein schlechter Mensch sein.
Bist du dir sicher? Denn beide haben noch nie in der Bullerei gegessen.
Auch das können keine schlechten Menschen sein.
Sie legen großen Wert darauf, dass Produkte in erster Linie schmecken.
Gut, dann sind sie richtig dumm, dass sie noch nicht in der Bullerei waren.
Sie haben eine Zeit lang sehr gerne, ausschließlich fast, die gehobene Küche besucht. Denn dort lassen sie sich inspirieren.
Ja, bin ich jetzt gelangweilt von dem Satz, aber ja, ja. Wie man merkt, ja, dass ich jetzt zickig geworden bin, so ja. Zeitversetzt, weil sie noch nicht in der Bullerei waren.
Ja, das ist
ja. Aber wie also wenn es Hamburger sind, ne? Und ich kann Menschen nicht ernst nehmen, die in Hamburg über Kulinarik mitreden wollen, ohne in der Bullerei gewesen zu sein.
Ach so, sind keine Hamburger.
Ja gut, dann ist alles gut.
Kommen aus Hannover, also leben in Hannover.
Ja gut.
Also, sehr schön da.
Ja gut, also das verstehe ich nicht, dass die überhaupt mit über Kulinarik reden. Das war ein Spaß, Hannoveraner. Das war ein Spaß. Ich bin ein Fan von Hannover.
Ja?
Ja, wirklich. Aber ich mag auch Braunschweig, ich mag auch Bielefeld, ich mag kleinere Städte, die eigentlich immer so ein bisschen so ein, für sich so ein Ego-Problem haben, dass sie sich immer so ein bisschen minderwertig wahrgenommen sehen. Und ich finde, also Hannover ist gar nicht so, also wirklich.
Jetzt sag nicht Maschsee. Jetzt sag nicht Maschsee.
Nee, aber die Lustgärten da hier von dem Prügelprinz.
Ja.
So, da ist schon schön da.
Von Anhalt.
Das ist wirklich schon schön.
Von dem hatten wir auch lange nichts mehr gehört. Sie sind Influencer beziehungsweise Content Creator.
Ja, geil. Das wäre ich gerne. Also Influencer bin ich ja. Ich bin nur kein Content Creator, weil ich habe nicht die Leidenschaft fürs Technische und auch, das ist mir auch ein bisschen zu schnell. Aber ich wäre sehr gerne, das ist eine Aufforderung. Wer mir gerne mal Content Createn beibringen möchte, wäre das ein ernst gemeinter Aufruf. Ich würde mich bereit erklären, einen 4-Stunden-Kurs zu machen.
Was macht einen guten Partner aus? dass er die Gedanken des anderen lesen kann und auch weiß, welche Wünsche er eventuell hat, die noch nicht ganz erfüllt sind. Deswegen dachte ich mir, ich lade mal jemand ein, die dir wirklich beibringen, wie Content Creation funktioniert und was das vor allem wirtschaftlich heißt. Deswegen sind die heute hier.
Das ist geil.
Also, die beiden haben in einem kleinen Abschnitt vor einer Gartenlaube begonnen. Also so richtig wie aus der Garage.
Da kommt jetzt die Steve Jobs Geschichte.
Ja, so ein bisschen. Oder, was, ne? Oder wie hieß denn der andere
die
von Microsoft?
Leute wissen, wie es funktioniert. Oder? Einfach mit
du hast,
nicht,
du hast
mit
ja deinen ersten
anfangen als das Hemd an, das man anhat, barfuß.
Du hattest deinen ersten Grill, hattest du dann auch in der Garage, oben. Oder?
Ja, ich habe ja auch gerade meine Entbehrungsgeschichte versucht darzustellen im Rahmen von Kitchen Impossible. Wollte meine alte Jugend darstellen, wie hart die eigentlich war. Und dann komme ich in ein richtig schönes Städtchen, Pinneberg.
Ach ja?
Ja, es war halt im Sommer. Es hat alles geblüht. Es war alles traumhaft schön. Oh, es war,
da bin ich mal durchgefahren im Sommer. Das war wirklich schön. Ja. Also wirklich schön.
Also die Innenstadt, die ist wirklich zum
Verrecken.
Und das Idune Einkaufszentrum wirklich, da kannst du auch nur noch eine Bombe reinschmeißen. Aber der Rest von Pinneberg ist ganz schön.
Also die beiden sind, man kennt sie von YouTube und Twitch. Twitch ist ihr Begriff.
Weiß ich bis heute nicht, was es ist. Aber eine weitere Plattform.
Ja, erinnerst du dich hier an unseren Gast Monte?
Ja.
Das ist so ein Twitch-Gott. Der findet auf Twitch statt.
Da weiß ich bis heute nicht.
Oder hier, dein Kollege Knossi, Twitch. Twitchen. Die sind mittlerweile allerdings fast eher Unternehmer als Influencer, denn sie sind mittlerweile echt groß. Sie streamen live und leben vom Grillen, haben das aber nie gelernt.
Sie werden es schon gelernt haben, weil wenn du was machst und dich verbesserst, lernst du.
Ja, okay.
Sie lassen sich inspirieren, die lernen.
Hast du vollkommen recht.
Ich wüsste aber auch nicht, ob es an der Berufsbezeichnung mit einem beruflichen Ausbildungsabschluss namens Griller. Es gibt Bäcker, es gibt Koch.
Griller.
Aber ich so, was bist du? Ich bin Griller. So, Dino. Also gelernt haben sie es.
Früher hatten wir doch immer in der Schule, was hat dein Vater beruflich? Der ist
Griller. Pauker. Pauker fand ich immer gut.
Pauker von der Schule. Oh. Sie haben das Format Synchrongrillen erfunden. Grillen.
Und bitte sind das Zwillinge.
Und nee.
Oh Gott.
Und die Zuschauer.
Ich finde immer Zwillinge finde ich ein bisschen spooky.
Und die
immer.
Zuschauer, aber hier die Worldwide Wohnzimmer Zwillinge, die sind doch ganz cool.
Ja, finde ich auch cool. Ein bisschen spooky finde ich die auch.
Ja.
Also ein bisschen machen mir die auch Angst.
Ich weiß, was du meinst, aber der Erfolg spricht ja für sie und...
Nein, die sind super sympathisch und die sind auch sogar ganz witzig.
Jetzt mit neuen Haaren.
Haben sie schon?
Ja, die haben übrigens, da steht eine Einladung aus, fällt mir gerade ein.
Schon seit, ich glaube, seit 3 Jahren bin ich eingeladen. Ich weiß nicht, wie lange ist dieses Ding schon, und ich sage immer, ich mache es. Habt sie dann auch endlich mal kennenlernen dürfen. Ich glaube sogar im Rahmen von dieser Joko Klaas-Welt. Lustige, richtig nette...
Herr Wolter-Zwillinge.
Nette Jungs, aber ein bisschen Angst habe ich trotzdem vor denen.
Ich weiß, was du meinst.
Ich habe auch Angst vor den Kessler-Zwillingen. Und ich habe auch schon lange Angst vor diesen ganzen Ratiofarm-Zwillingen.
Sind Kessler nicht Drillinge oder? Nee, das sind die Jakobs, ist das.
Sind die ich habe auch schon immer Angst gehabt vor diesen Ratiofarm-Zwillingen.
Ja, das sind ja.
Da habe ich ja nicht nur Angst, da habe ich auch ein bisschen immer Wut empfunden. Den wollte ich schon immer eine klatschen.
Aber da gibt's ja viele.
Ja, eben, deshalb. Ich wollte jedem Zwillingspaar eine klatschen. Ich habe ein bisschen Angst vor Zwillingen. Ein bisschen ist das mir unheimlich.
Eineiige zumindest.
Nee, Einheitszwillinge nenne ich sie mal so.
Mhm. Also ich
also wenn die sehr einheitlich sind, wenn die so,
aber man sagt ja auch, dass Zwillinge wirklich auch über viele Kilometer die Verbundenheit spüren und fühlen können.
Mhm.
Also ich finde es auch ein bisschen spooky.
Ja.
Naja, gut, wir schweifen ab. Sie grillen regelmäßig mit dem einen oder anderen Fernsehkoch.
Mhm.
In ihrem, ja?
Ja, ich habe nichts gesagt.
In ihrem Format bist du der meistgewünschte Gast.
Ist das so?
Ja.
Gut.
Bist du wirklich? Und jetzt kommt mein letzter Tipp.
Haben Sie einen Grill dabei, dann können wir gleich grillen draußen. Jetzt. Wenn nicht, dann sage ich mal schlechte Vorbereitung.
Übersetzt heißen die beiden die Brutzelbrüder.
The Sizzle Brothers.
Sehr gut.
Habe ich auch sogar schon mal gehört. Vielleicht habe ich sogar schon mal was gesehen von denen.
Du, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Was? I'm native English speaking.
Also schlecht bin ich das nicht. Ja, wenn ihr nicht kommt, dann machen wir hier Boulevard TV weiter. Da hat Tim richtig Bock.
Vielleicht sind die gerade los und holen jetzt noch einen Grill. Wenn die schlau sind, organisieren die jetzt einen Grill.
Hörst du die Grillen?
Weil ich habe Fleisch, ich habe Gemüse, ich wollte gerade sagen, das ist auch Tag auch.
Guck mal, das sind sie. Also es sind zwei von vier.
Ja, die kenne ich sogar.
Ja, siehste.
Ich bin ganz schlecht.
Moin,
hallo.
Freut mich sehr. Grüß dich, mein Name ist Timo.
moin.
Hallo. Julian und Hannes sind am Start von den Sizzle Bros.
Grüß dich, ne?
Schön, dass ihr da seid. Ich bleib mal sitzen.
Oh, das ist schön. Also stilistisch sehr dicht an mir dran.
Stimmt. Stimmt. Wir sind sehr farbenfroh unterwegs.
So ein bisschen so eine Mischung schon. Aus, okay, wir könnten jederzeit einen Motor reparieren, wir könnten aber auch jederzeit ein Holzhaus zusammenbauen.
Oder eine Beerdigung.
Aber am Ende des Tages ist doch alles nur Design.
Ja, wir haben Grill mit, wir können starten. Ne?
Können wir, wirklich. Habt ihr wirklich?
Nein, das wäre zu geil gewesen jetzt.
Habt ihr nicht? Ihr seid richtig dumm. Na, ich dachte, ihr Twitcher und ihr Instagrammer da, ihr seid alle so spontan.
Ja, das sind wir, aber
das auf war ja, das fand,
sind wir nicht vorbereitet.
Das fand ich ja so geil, als wir hier...
Monte.
Holle.
Holle. Holle?
Holle.
Wer ist das?
Hollo.
Wer ist das?
Hollo.
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 Hollo ist doch der Burger-Tester.
Achso, ich denke, der heißt Holle.
Holle, Holle, Holle.
Ja. Was denn jetzt nun?
Holle.
Wie heißt denn die Holle von Holle?
Holle.
Er heißt Holle. Holle.
Also entschuldige ich mich nicht bei Namen. Oder bin ja wirklich zufällig in den Laden reingekommen, als sie versucht haben, meine Mitarbeiter zu zerlegen, zu manipulieren.
Na, wirklich. Ich habe keiner angerufen.
Nein.
Tim, du musst herkommen.
Ich war auf dem Weg und da sollen sie machen. Ich wollte mich eigentlich im Hintergrund halten. Und als ich dann aber gesehen habe, dass einer meiner Mitarbeiter sozusagen unterlegen war und ich weiß ja, was er gekocht hat, aber ja, das Ding ist hier so manipuliert, ne? Du alte Drecksau.
Der geht in die Restaurants und kocht. Ich dachte, der testet.
Nee, da waren wir mit, wie heißt der Kräftige?
Bernd Zehner.
Dankeschön.
Gerne.
Also noch größerer Dummschwätzer als ich. Liebevoll, ne? Aber hat schön hier die große Fresse gehabt, bevor ich in die Küche reingekommen bin. Und dann habe ich mal gezeigt, was eine Großschnauze ist. Und geil. Dann habe ich halt Kampflabern gemacht und habe dann versucht, sozusagen die volle Wucht dessen, was da bereits schon vorbereitet ist, eben auf meine Schultern zu schultern, um zu sagen, so pass auf, so läuft der Hase.
Ah, okay.
Ist und dann habe ich trotzdem verloren. Also ich habe zweimal verloren. Erst meinen Mitarbeiter.
In deiner eigenen Küche.
In meiner eigenen Küche.
Das tut weh.
Was aber ja wieder nur mal ein Merkmal dafür ist, dass der Großteil der kulinarischen Influencer und Speisetester einfach dumm sind wie Schifferscheiße und keine Ahnung haben. Grüße gehen raus.
Ist der.
Also es lag daran, dass er es nicht bewerten konnte.
Der ist richtig dumm.
Ja,
also ist richtig dumm.
Also geschmacklich so verfehlt.
Oh Gott.
Ist der verheiratet?
Hat der nicht auch eine Limonade rausgebracht?
Das ist Gönnergy. Das ist, glaube ich, Monte.
Aber das inzwischen, habe ich festgestellt, das ist inzwischen richtig Beef auch untereinander. Wenn die sich teilweise, also es kann ich euch einen Tipp geben,
Rapper.
Fangt nicht an, Produkte anderer Griller zu testen oder zu bewerten. Es gibt eine eiserne Regel, einfach mal die Fresse halten. Dinge, die du magst, mach sie groß. Dinge, die du nicht magst, gebe ich euch einen Tipp für die Ewigkeit. Einfach mal die Fresse halten. Ich habe noch nie irgendwo wirklich mal gesagt, was ich verachte.
Ja. Wir lassen
also
auch eher unsere
damit,
Produkte,
ne, mal hier und da, mal ein bisschen so um das Thema. Aber ich habe noch nie in 20 Jahren, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich auch so lange da bin. Weil ich kümmere mich um meinen Scheiß und nicht um den Scheiß der anderen. Nur, wenn der Scheiß der anderen geiler ist als mein Scheiß. Und dann kann man das auch mit breiter Brust mal sagen. Echt ein Tipp. Weil ich merke, dass da gerade so Konkurrenz auftaucht, was vorher gar nicht. Vorher war es ein Wir-Influencer, Wir-Twitcher, Zizzler, Griller, was auch immer. Und jetzt merkst du so, dass da auch scheinbar das Feld ein bisschen enger wird und dass da richtig Alarm ist.
Und ich glaube sogar, dass der Konsument am Ende ja selber entscheiden kann, was er am Ende möchte.
Ja.
Und deswegen bringt das eh nicht viel. Ja. Also davon mal abgesehen.
Entscheidet ja der Konsument. Wer seid ihr?
Oh ja, ich brauche unbedingt Wasser. Ich bin aufgeregt.
Ich wollte jetzt nur eine Frage. Ist der verheiratet oder nicht?
Wer?
Dieser Holle.
Holle?
Ja.
Ja, ist das dann Frau Holle?
Ja, das ist dann Frau Holle, ja.
Wie lange hast du dich jetzt vorbereitet?
Auf jeden Fall wollte er Ruhe haben, um ihn zu punchen.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Fietes, heute wird es voll. Nein, nicht wir, doch schon lange nicht mehr. Die Anzahl der Gäste wird im Laufe dieser Episode signifikant ansteigen. Spoiler, es wird sehr männlich, denn neben den Sizzle Brothers themselves haben wir später eben nicht Frau, sondern, ach, lasst euch überraschen, aber so viel sei vermutet, es kann nur gut werden. Im Falle unserer ersten Gäste, den Sizzle Brothers, wird hingegen und in aller Regel alles Glut. gut, denn die beiden sind Teil eines Bloggerquartetts mit der Spezialisierung auf Grillen. Schatz, hörst du die Grillen? Nee, ich rieche nix. Stark, oder besser gesagt heiß, denn die beiden lassen auf YouTube und Co. seit ein paar Jahren entweder so gar nichts oder einfach alles anbrennen, was ihnen auf den Rost kommt oder vor die Kamera. Bemerkenswert ist das allemal, denn mit ihrem Wissen und der Leidenschaft für heißen Content haben es die Sizzle Brothers unter anderem TV-Formate von ProSieben Max und RTL geschafft. Selbst der Fernsehgarten im zweiten deutschen Fernsehen.
Das ist noch nicht die ganz große Karriere.
Selbst der Fernsehgarten im zweiten deutschen Schnarchfernsehen mit Andrea Ananas hat die beiden hinter die Surf and Turf Tables gestellt. Wer sich auskennt, weiß, das ist eine Auszeichnung. Ebenso die der Tageszeitung Neue Presse in Hannover, denn die nennt die Herren Internetstars. Vollkommen zu Recht. Aber wie funktioniert das eigentlich, dieses vom Internet leben und mit Content wirtschaftlich werden? Was muss man machen? Was sollte man können? Und vor allem, wie macht man Kohle mit Kohle? Das alles werden sie uns beantworten, um Tim dann endlich sein letztes großes Goldfeld zu bereiten. Wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass ihr da seid. Julian und Johannes von den Sizzle Brothers.
Hoi, danke schön.
Und ihr habt es ja gehört im Eingangsgespräch zwischen Tim und mir. Was heute nicht so harmonisch war wie die letzten Male, das möchte ich an der Stelle anmerken. Die letzten Male habe ich mich sehr wohl gefühlt am Anfang mit dir.
Da bist aber mit
heute
Niveau
nicht so. Na, du jetzt bist lass das einfach mal so stehen.
Du bist heute mit Niveau in das Gespräch eigentlich, so. Ganz ehrlich, wenn ihr habt Freunde, ihr seht ja nach Schulabschluss aus, ihr beiden, ne? Und auch ja. Die anderen Jungs, die hier auf dem Cover sind.
Ja.
Und ich würde auch sagen, mal so schon auch im oberen Bereich. Ich gehe auch mal davon aus, dass ihr wahrscheinlich sogar was studiert habt. Und jetzt kommt so, triffst dich auf ein gepflegtes Glas Wein, gute Gesprächsrunde und das Erste, was da kommt, ist erstmal so Mediengossip. Ja. Hast du schon gehört, das? Und dann kommen Tittenbilder von Laura Müller. Ich meine ganz ehrlich, wie willst du in sowas Niveau reinbringen oder auch Freundlichkeit entgegenbringen? Da musst du doch einfach sagen, halt stopp, jetzt reden wir, du setzt dich hin und hörst zu, damit das Ganze auch wirklich Sinn macht, was wir machen.
Und weißt du, was ich spannend fand? Ich dachte, dass die Müller schon lange OnlyFans machen.
Ja, eben.
Schon seit über einem Jahr.
Jetzt fängst du auch noch an. Oh, hör auf.
Also doch auf dein Niveau. Ja, aber ich dachte wirklich, sie hat doch schwangeren Bilder gemacht.
Das ist bitte immer perverser.
Das auch noch. Hat auch Playboy vor 3 Jahren gefühlt schon gemacht.
So.
Also ihr merkt, Hannes ist da tiefer drin.
Ich hab's auch nicht gesehen, ich hab's nur gehört.
Entschuldigung. Ich hab's gerade TV RTL gehört, dass ihr das
also, gibt. Was ich jedenfalls gerade sagen wollte, im Vorgespräch von Tim und mir, habt ihr vielleicht in unserem Green Room, wusstest du, dass wir hier ein Green Room haben?
Ich weiß nicht mehr, was ein Green Room ist.
Pass auf, ein Green Room, sagen wir mal zum Beispiel, wenn du irgendwo als Speaker eingeladen bist oder irgendwo als Gast in eine große Fernsehsendung, dann wirst du ja aus der Garderobe irgendwann in so einen Raum geführt, wo dann die anderen Gäste auch so sind, die in der Sendung sein werden und da wartet ihr auf euren Einsatz. Das ist der sogenannte Green Room, wo es alles vom Allerfeinsten ist, viele Getränke, bisschen was zu essen, du würdest sagen, bisschen von dit, bisschen von dat. Jedenfalls, Tim, saß
jetzt verstehe ich das auch immer, weil immer wenn ich bei OMR bin, kriege ich die Frage gestellt, möchtest du in einen Green Room?
Was? Tim darf gerne ins Mikrofon reden, höre ich gerade aus unserer
Regie. Also an der Stelle war ganz übrigens, gut, wenn wir Lukas, keine gute Soundqualität
haben. Lukas wird zum zweiten Mal Vater.
Leck mich am Arsch, Gratulation.
Das
Gratulation.
Der ist doch gerade erst Vater geworden.
Gerade einmal Feuer gemacht und jetzt geht gleich der Waldbrand los.
Oder?
Limente.
Wirklich. Stark. Guck ihn dir an.
Ist aber auch das Beste. Wie lange ist das Erste jetzt schon da?
Was heißt das? 2 Monate oder 2 Jahre? 11 Monate sollte das heißen.
Okay. Ist gut. Ist toll. Also ich kenne ja auch jemanden in meinem Bekanntenkreis, der sehr schnell. Stark.
Super.
Stark.
Finde ich gut. Also.
Na, das ist ja auch nochmal ganz viele Beziehungen zerbrechen am ersten Kind. So, da scheinbar nicht. Da wurde nochmal Stern zweites gemacht.
Ja.
Und ich bin mir relativ sicher, aufgrund des jungen Alters, das wird nicht sein letztes sein.
Tja, Lukas.
Jetzt der Druck da auch.
Lukas, man nennt ihn ja auch, naja. Also.
Ja, fangen wir mal an. Jetzt werden wir ernst.
Jedenfalls haben wir diesen Green Room. Und dort saßen unsere Gäste heute und haben dieses Vorgespräch belauscht. Mhm. Und da habt ihr ja gehört, dass Tim tatsächlich ja den Aufhänger der heutigen Sendung schon gedroppt hat, ohne zu wissen, dass das der Aufhänger der heutigen Sendung ist. Weil ich wollte wirklich heute mal mit euch darüber reden, was ist eigentlich so die Definition von Creator Economy? Also was ist wirtschaftlich heutzutage eigentlich in diesem wirklich spannenden Feld, wenn man es jetzt auch mal auf das Gastronomische, das Kulinarische bezieht, zu holen. Und wo kann Tim noch vielleicht die eine oder andere Goldader legen, um sie dann irgendwann widerlich, aber sehr erfolgreich ernten zu können? Und deswegen seid ihr heute hier.
Voll gut. Also ich, vielleicht eine Sache, die untergegangen ist am Anfang. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir heute hier sein dürfen. Wir freuen uns riesig.
Schön.
Wirklich. Also wirklich, also wirklich geil.
Ja. Ich freue mich auch an euch, weil ich muss ja wirklich sagen, es wird immer, ich mag das gar nicht so sehr und vielleicht kommt es auch daher, dass die alten Leute der alten Welt, ne, mal abgesehen von Kai Pflaume, ja eurer Welt relativ ablehnend gegenüberstehen. Und das halte ich für wahnsinnig dumm. Das ist nur, weil das eine Sportart ist, die ich nicht beherrsche. Ist ja nicht schlechter oder so, sondern ist einfach ganz anders. Es ist einfach, also ich finde das ganz faszinierend, auch was da qualitativ inzwischen, Gott sei Dank, ja auch entstanden ist. Aber jetzt müssen wir auch mal unsere Fernsehwelt angucken. Also wenn dann Herr Gottschalk sich jetzt darüber beschweren würde, dass das früher alles besser war, ich meine, dann guckt euch mal die Supernasen an. Das ist denn auch nicht, also das ist jetzt auch nicht irgendwie unbedingt Anwärter für einen Oscar. Also, aber es ist alles in seiner Zeit. Zu der Zeit war es richtig top. Im Vergleich zu heute ist es relativ okayisch. Und wenn du die Anfänge mal von diesem ganzen Instagram-Kram anguckst, ja, dann war das alles hölzern schräg. Offener Kanal. Eigentlich ist der offene Kanal der Anfang von
Piratensender,
ne, wo jemand mit der Videokamera sich selber gefilmt hat, wenig Schnitttechnik. Und irgendwann wurden ja wirklich Konzepte raus. Und ich muss ehrlich gestehen, ich liege häufiger im Bett und gucke mir inzwischen Sachen an als Film und Fernsehen. Das mache ich nach wie vor auf dem Sofa.
Dein Instagram-Kanal, für mein Empfinden, hat sich im letzten Jahr auch sehr positiv weiterentwickelt. Also du bist doch auch deutlich aktiver mit all deinen Projekten und all deinen Schaffenskünsten Social-Media-mäßig unterwegs, auch was den Aufwand des Produzierten angeht, als es noch vor einem Jahr der Fall war. Oder täuscht das?
Das täuscht.
Bist du sicher?
Nein.
Gut. Okay. Konnte Tim gar nicht anders? So, nein. Sonst wäre er weg vom Fenster? Frage an die Profis?
Nee, also es gibt gewisse Schwellen, wenn du die überwunden hast, sag ich mal, dann musst du schon viel falsch machen, dass es nicht funktioniert. Aber was ich zum Beispiel richtig genial finde, ist der Grund, warum wir heute überhaupt ja hier sitzen, ist ja genau der Punkt, dass sich so manche Sachen einfach irgendwie jetzt mehr oder weniger verbinden, einfach aufgrund der Tatsache, dass sich da super viel tut. Also wenn du uns das vor 10 Jahren erzählst, hätten wir gesagt, ja, wird nicht passieren, so ist unrealistisch. Ne?
Wann habt ihr angefangen?
Vor 10 Jahren.
Ja, nicht ganz. 2015.
Wir sind im 10. Jahr.
Ja, 2015.
Ganz kurz, wie alt seid ihr?
Ich muss jetzt selber überlegen.
34.
Ja. Ja, seid ihr auch schon Rentner
hier? Ja, wir sind auch.
Wir sind schon zu alt für diese Welt.
Ja, ihr seht aber älter aus. Schon zu
alt. Ja, echt?
Ja.
Oh, das ist gut.
Also Hannes oder Fälle.
Wie sehe ich aus?
Älter als 34.
Ja. Danke. Das ist für mich ist das ein Kompliment.
Findest du nicht? Finde ich schon.
Das kommt durch den Bart.
34?
Ja. Ich sehe auch jünger aus.
Nein, du wirklich nicht.
Hä?
Nein.
Hä? Ich sehe doch nicht aus wie 44.
Das Einzige, was dich jünger erscheinen lässt, ist deine Körpergröße. Das war's aber
auch. Aber habe ich schon grauen Bart? Nee, oder?
Nein.
Hab ich.
Also, ihr habt vor 10 Jahren angefangen. Jetzt muss ich einmal ganz kurz die Welt, diese Welt aufmachen vor 10 Jahren. Das ist 2015
haben wir
und 15 gewesen. Gab's da, jetzt muss ich mal überlegen, gab's da Instagram schon?
2015?
Ja, es ist ein Anfang.
Ja.
Was gab's da? YouTube?
Ja. YouTube, Facebook, Instagram.
Da war Facebook noch das Ding. Und StudiVZ war so in den...
Gut, StudiVZ war ich nie, weil da war ich erstmal, ich bin ja Handwerker. Facebook war ich auch nie. Ja, gerne. Facebook war ich auch, also selber sowieso gar nicht, ne? Das ist aber überhaupt nicht meine Welt. Und Instagram dachte ich, ich habe keine Ahnung.
Ja, das war dann den Anfängen. Damals, als wir angefangen haben, war Facebook noch der größte Hebel, um Reichweite zu generieren. Da haben wir, um bei YouTube Klicks und auch mal ein paar Abos zu kriegen, haben wir jedes Video bei Facebook in Grillgruppen gepostet. Ich habe bei Facebook, keine Ahnung, ein paar tausend Freunde und die meisten davon sind Amis.
Freunde?
Freunde. Ja, Freunde. Achtung, davon kenne ich aber nur eine Handvoll, weil die meisten sind welche. Ich war immer der Tolle, der das posten durfte in den Grillgruppen. Und dann haben sich irgendeine Menschen haben dann sofort eine Freundschaftsanfrage geschickt. So habe ich ganz viele Freunde, ich kenne davon niemanden. Und so hat man aber damals, vor 2015, konnten wir damit Reichweite generieren.
Das ist ja eine Sache, die ich mich immer frage. Ich bin jetzt so relativ schwach bewandert, ne, was Reichweiten, also solche Sachen angeht. Trotzdem bin ich ja da. Hat das nicht was damit, wenn du eine andere Bühne hast? Mir wurde die Bühne des linearen Fernsehens gegeben, zum Zeit, wo es eben auch das andere ja noch nicht gab. Ist das so zwanghaft vonnöten, dass ich habe so viele Sachen kommen und gehen sehen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, wo ich wirklich, ihr seid richtig dumm, war diese Telefonzelle für alle. Da gab es doch so ein Hype vor 3 Jahren. wo alle innerhalb von einer Woche Mitglied geworden sind.
Discos Club, Clubhouse.
Ja. Keine Ahnung,
wie das war, aber auch eine Totgeburt.
Da musst du sein. Ich sag, wow, warum? Ja, da sind sie alle. Da rufst du an.
Also ich glaube, so ähnlich verhält es sich jetzt mit Threads. Also das Twitch.
Nimmst
oder
du das noch
X,
wahr?
X von Instagram. Keine Sau interessiert Threads.
Ist aber auch nur.
Also und du hast recht, auch das Clubhouse. Also jeder, und die haben es ja noch so geheimnisvoll gemacht, man musste ja eingeladen werden. Ich glaube, ausgewählte Menschen durften 10 Leute empfehlen. Ein totaler Quatsch. Hat überhaupt nicht funktioniert.
Ja.
Stimmt. Ja.
Internet wird nicht durchsetzen.
So, versuchen wir mal Struktur da reinzubringen. Also, wir starten immer so unkoordiniert.
Lass uns bitte
ich wirklich Interesse habe.
Genau. Also, mich Creator Economy. Bitte, Julian, bitte Hannes, erzähl uns doch mal, was die Definition eigentlich von einer Creator Economy ist, um da einzusteigen.
Stell dir eine Folgendes vor. Du hast, du baust eine Reichweite auf über gewisse Dinge. Es kann in allererster Linie ist es Social Media, die da eine große Rolle spielt. Erreichst du im allerbesten Fall irgendwann Menschen mit deinem Inhalt, mit deinem Content. Und daraus ergibt sich irgendwann ein eigenes, nenne ich es mal, Ökosystem, wo es dann darum geht zu sagen, okay, ich habe vielleicht eigene Produkte, die ich vermarkte. Es kann aber auch schon damit beginnen, dass man beispielsweise ein Video monetarisiert, dass man Werbepartner für Inhalte bekommt und so weiter. Und dementsprechend, sag ich mal, damit fängt es eigentlich an mit so kleinen Dingen und wird dann immer größer, wenn man darauf eben Wert legt. Aber ich muss auch sagen, dieser Begriff Creator Economy, das ist einer, der so jetzt gerade erst anfängt, irgendwie in den Köpfen so wahrgenommen zu werden in Teilen. Also das, was du vorhin mit Monte beschrieben hast als Beispiel, der ist ja sehr lange schon sehr erfolgreich und hat dann auf einmal dieses Produkt gebracht und in dem Moment für sich auch, bin ich mir sicher, eine eigene Welt entdeckt, was so möglich ist mit Reichweite. Und das haben wir, ja, ich will mal sagen, relativ früh für uns erkannt, aber sind da reingestolpert. Also ist jetzt nicht so, dass wir das, sage ich mal, von vornherein forciert haben, sondern wir haben einfach gemacht und dann ist das immer mehr geworden und irgendwann haben wir verstanden, okay, wir werden nie Millionen von Menschen unserem Content erreichen können, sondern wir werden vielleicht in unserer, sage ich mal, sehr spitzen Zielgruppe Menschen erreichen, die sich für ein bestimmtes Thema begeistern können, und daraus ist das halt einfach entstanden. Und das ist, glaube ich, auch unser Glück gewesen, in Anführungsstrichen, dass es eben eine Nische war, die, glaube ich, mittlerweile immer größer wird. Und damals war das aber so, da war das, als wir erzählt haben, wir drehen Grillvideos auf YouTube, das gab ein müdes Lächeln. Also das,
warum?
Weil es einfach völlig abstrakt war, ne, zu dem Zeitpunkt. Da war das, wir haben uns mit einem Kohlegrill in den Garten gestellt, mit dem Handy probiert, irgendwas aufzunehmen und so. Und das war natürlich völlig so, das war, was machen die denn da, ne? Also war völlig abstrakt.
Ja. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir selber nicht den Ansatz hatten, wir wollen damit mal Geld verdienen. Und so die Freunde und Bekannten haben eher gedacht, naja, das machen die jetzt mal eine Woche oder zwei lang und dann ist das wieder vorbei. Und dass sich da so ein Business Case draus entwickelt, hätten wir selber nicht gedacht. Ne? Also das ist ja alles peu à peu gekommen.
Wann war der Moment, wo du dir gedacht hast, das Internet auch für dich eventuell eine Plattform sein könnte, mit der du im ersten Schritt Aufmerksamkeit erzeugst, weil du also eine neue Community ansprichst, um dann im zweiten Schritt vielleicht daraus irgendeine Art von Erfolg ziehen zu können.
Habe ich bis heute nicht.
Naja, so ist es ja nicht, weil du hast ja viele Dinge, die du auf Instagram auch mittlerweile von deinen Produkten mit bewerben kannst, ob das jetzt Podcast
ja,
ist
ja,
oder
ja, aber es ist ja zu sehen wie eine Postwurfsendung. Also es ist Content, ich mache keinen privaten Content bei mir.
Das stimmt.
Das ist eine der wesentlichen Sachen. Also auch wenn ich manchmal juckt in den Fingern, wo ich dann irgendwas erlebe, aber ich mache strikte Regel ist, wenn ich privat bin, bin ich privat. Ich lasse es manchmal in Gespräche einfließen, aber nie in einer Beweisebene. Also sozusagen.
Was dich unbedingt, also ist auf jeden Fall smart, würde ich behaupten.
Ist für mich okay. Ne? Ja, also ich weiß, da gibt es viele Faktoren, da könnte man das spannender, interessanter, lebendiger machen, aber das ist nun mal meine Regel. The Regals are the Regals, oder wie das heißt.
Ja.
Das bedeutet, auch wenn ich im Urlaub bin und am Strand bin, irgendwo lecker esse und ich das gerne gerade kommuniziere, mache ich es nicht. So, das gibt's einfach. Ich poste kein Essen aus dem Urlaub. Alles, was man von mir sieht auf Instagram, hat einen dienstlichen Rahmen gehabt. Sei es auf einer Dienstreise im Rahmen von Kitchen Impossible, ist das dienstlich. Sobald ich privat bin, bin ich privat. Und dann brauchst du halt an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen Content. Ich bin so bei knapp über 500.000 da Leuten, die da mitlaufen. Und das ist auch konstant seit gefühlt 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren, ich weiß nicht, wie lange das schon ist, aber ich habe diese Zahl im Kopf. Egal, was da drauf passiert irgendwie oder was ich da mache. Und wir benutzen das als Informationsebene, Sendetermine, Bullerei, kleine, das sind so kleine private Einblicke, aber auch das ist ja dienstlich, ein bisschen die, weil das ist ein Teil meiner Aktivität, ein Teil meiner Kreativität. Da geht's aber in dem Moment dann nochmal die Bollerei. Und in der Tat, seitdem ich Produkt habe, und das habe ich erst ganz kurz, ich habe bislang nie was gehabt. Ich habe, das Eis ist ja ganz, ganz, ganz neu und fresh. Passt das auch wiederum sehr gut in meine Welt der Kreativität und der Wahrnehmung und Darstellung von Essen und Trinken. Das ist fast Kreativmodus. Ganz selten hier, ich weiß noch nicht, ich will nicht sagen, dass ich es nie mache, weil ich es immer noch nicht verstehe und ich finde es immer ein bisschen unschön, hier ein Eis für 5,99 €. Kauf jetzt. Aber
mit einer
lebendigen
Art,
das ist für mich ein Unterschied.
Was ist der entscheidende Punkt? Also du hast ja durch das Eis sicherlich gemerkt, was so geht. Also das Eis ist ja krass. Sehr erfolgreich, ist ja. Übrigens auch sehr lecker. Dankeschön. Und dass ich jetzt hier
schon das Beste, ne?
Soll ich weitermachen mit dem, was ich sagen würde? Ja, es wäre so. Ja, das ist ja wirklich ziemlich geil.
Ist schon sehr lecker.
Also das schneidet wirklich richtig.
Jetzt oder ist auch eins in der Pipeline.
Ist gut, das Eis?
Nein. Aber das Eis ist mega.
Ist gut, ja?
Wirklich mega, ja. Es ist, super. Jetzt kommt der Punkt. Halt dadurch, dass das so geil ist, kannst du es ja auch anders verkörpern. Also jemand, der dich fragt, du wirst immer sagen, das ist das Eis. Und da beginnt es erst richtig spannend zu werden, weil ich sag mal, ein Influencer, ich sage jetzt den Begriff Influencer, ist es unspannend, wenn man das macht, hier ist das Eis 5,90 € und kauf das bitte, weil diese Sachen sind lange vorbei. Aber das Thema mit probier das Eis, erzähl die Emotionen, also es gibt ja, das klingt abgedroschen, aber du kannst zum Beispiel unheimlich gut Essen erklären. Also die Art, wie du Dinge sagst, das kann man sehr gut nachvollziehen, man kann sich sehr gut eindenken, man versteht viele Dinge, auch wenn man vielleicht komplex in diesem Produkt nicht drin ist, trotzdem versteht man es sehr leicht. Und das ist eine Sache, die das, also bei dir würde das richtig katapultieren, ne? Weil du einfach dann, also sozusagen, wenn man deine Marke kennt und dann die Marke noch beschreibt, was dabei passiert, diese Mischung ist brutal.
Also ich glaube es ja auch, ich habe bislang waren es immer so, ich bin so ungern ein Second Mover. So, wenn mich was begeistert, was eine klare Handschrift, also ich war eine Zeit lang sehr begeistert von diesen harten Schnitten. Ja, also gerade was in unserem Kochsektor drin ist. Und zwar habe ich das vor
visuelle Schnitte.
Ja. Vor 1000 Jahren gefühlt schon mal gesehen in einem Making-of eines Quentin Tarantino. Nee, nicht Quentin Tarantino. Wie heißt der sein Co-Regisseur? Der auch so.
Kein blassen
Ramirez, Rodriguez.
Ach so, Rodriguez, ja.
Heißt er Rodriguez? Ja, Rodriguez. Und der hat so ein.
Guck nochmal, ich google das nach, aber ja.
Und der hat so ein Making-of eines geschmorten Schweinebratens in Alufolie, da der im Film mal ganz kurz eine Rolle spielte. Und hat dann praktisch einhändig gefilmt, also so wirkte das, und hat immer nur mit der einen Hand gekocht und das andere selber gefilmt. Und hat dann eben halt diesen Ansatz nie gehabt, sondern ist immer hart rein in den Schnitt und dann so dieses, ne, was jetzt in ganz vielen Videos...
Robert Rodriguez.
Und das fand ich stark, das fand ich super. Das hatte so eine rough, dirty Energie, das hatte so ein Garagenmodus. Und inzwischen wird das halt ja, ich glaube, diese Stilistik, wenn du ein Food-Video siehst, was siehst du? Du siehst den Mixer, du siehst reinschmeißen, du siehst...
Absolut.
Na, du siehst irgendwelche komischen Moves oder so. Und deshalb, ich würde jetzt gerne gerade was machen. Ich finde nur meine eigene Sprache gerade, meine eigene Bildsprache, meine eigene Schnitt. Na, ich würde gerne gerade, ich koche ja seit längerer Zeit nicht mehr vor der Kamera. Kochen.
Ja.
Kochen.
Also da, Kitchen zählt da nicht dazu als Kochen, sondern du meinst sowas wie, du stehst vor der Kamera.
Kritisch. Ja. So, das okay. Habe ich so, und dafür ist jetzt diese Welt wieder ganz, ganz, ganz spannend, weil sie dich einfach kreativer, flexibler sein lässt. Und jetzt gibt es so Parameter, mit denen muss ich mich auseinandersetzen, wenn das richtig ist. Aufmerksamkeitsspanne scheint relativ kurz zu sein, also muss sehr kurz sein. Jetzt hat Kochen aber ein bisschen in meiner Welt auch was mit Genuss zu tun.
Du redest ja so gerne.
Ha?
Und du redest so gerne.
Das kommt hinzu?
Ja.
Das kommt hinzu.
Nee, ich wollte dich gar nicht ärgern.
Nein, aber es hat auch ein bisschen was mit, bestimmte Bilder will ich nicht beschleunigen, ja. Ich will nicht abkürzen, ich will dann, weil das, ich habe eine andere Sichtweise, weil ich schon glaube, dass ich auch immer noch in dieser Welt auch der ganzen jungen Leute immer noch eine ganz gute Didaktik habe, also was zu vermitteln. Und das am Ende des Tages geht es mir darum, was zu vermitteln. Es muss immer einen Grund haben, warum ich es mache. Und wenn es nur ist, dass du was verstehst, in einem.
Nein. Aber ich versuche es nochmal. Dein Instagram-Auftritt, der hat sich schon sichtbar verändert.
Ja, das musst du beurteilen.
Ja, aber du bist ja trotzdem derjenige, der es freigibt, weil es ist ja dein Instagram-Account. Man merkt ja schon, oder ihr kennt ihn wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Ist Tims Instagram-Account
up-to-date oder für das, was Tim ist und darstellt, der richtige Weg, um Social Media so zu bedienen, dass es für ihn funktioniert?
Ich sag mal, ist ein bisschen wie die hört zu.
Einer, der hört zu hat.
Ja, ein bisschen frischer, die Fotosprache ein bisschen, aber es ist immer noch die hört zu.
Bleib doch beim Beispiel Eis. Ja. Also ich sag mal, in dem Moment, wo du das dir anguckst, wie die Clips gemacht sind und so, das ist ja schon, also genau. Es, da hat sich jetzt was getan.
Das sind die einzigen, die ich nicht mache. Das macht mein Partner Fu. Ja. Und der kommt aus der Fashion.
Aber Moment,
aber kommt aus, gut. Ja, aber das macht exakt den Punkt, meine ich. Ja. Die finde ich fresh. Und da merke ich auch deutlich in der Veränderung der Marke, dass das anders gesehen wird. Dass da wieder so ein bisschen eine Weiterentwicklung stattfindet, nicht nur eine.
Gut, das Eis ist vom Look ja auch jung.
Ja.
Also auf jung getrimmt, ganz klar.
Ja.
So vom
ja, ich bin ja auch noch ein junger.
Ja,
aber lass mal ganz kurz über euch schnacken. Also ihr habt, was ist das? Ihr habt vor 10 Jahren angefangen zu grillen.
Mhm.
Was konntet ihr bis dahin vorweisen?
Hm. Willst du es erzählen?
Mach aber die kulinarischen Wissen?
Nein. Aber mach die romantische Geschichte.
Was wir so gemacht haben bis dahin. Ja.
Habt ihr was Anständiges gelernt?
Ja.
So, darauf.
Also Julian ist Vertriebler. Wie nennt sich deine Ausbildung? Kaufmann?
Ich bin Medienkaufmann.
Medienkaufmann?
Ach, guck mal.
Also und dann habe ich 10 Jahre im Vertrieb gearbeitet.
Und Medienkaufmann, damals heißt jetzt was? Content Business,
das heißt jetzt Medienkaufmann. Als ich angefangen habe, dann hieß es noch Verlagskaufmann.
Okay, cool. Ja.
Wow. Dann haben wir noch, einen Medienkaufmann für, was macht Corby? Digital und Print.
Genau.
Dann haben wir noch einen,
das ist der Kollege hier.
Bild und Ton, Kameramann gelernt.
Ja.
Mhm.
Ich habe was ganz Langweiliges gemacht. Ich habe Maschinenbau studiert.
Aber. Und dann habt ihr euch wie gefunden?
Wir beide kennen uns seit wir 10 oder 12 sind. Wir haben damals uns kennengelernt. Achtung!
Die Castingagentur mit Feuer.
Ja, genau, das war so,
du lachst.
Das war so Boyband-mäßig.
Ja,
das waren die Anfänge.
Ja. Ja, wir haben uns beim Angelschein machen kennengelernt.
Ihr beiden?
Ja.
Geil.
Und haben auch das Grillen beim Angeln sozusagen uns beigebracht. Da war nämlich früher war diese typische Dosenravioli und irgendwann haben wir gedacht, das ist langweilig, wir brauchen einen Grill und müssen mehr machen. Und so hat sich bei uns schon relativ früh ein kulinarisches Interesse entwickelt.
Also ich formuliere es mal in meiner Welt, ihr habt einen Männerkochclub gegründet.
Wenn du es so willst.
Ich bin irgendwann ausgezogen und da habe ich gesagt, ich kann auf jeden Fall nicht kochen. Und da konntest du schon Soßen ziehen, ne?
So ah ja, ich habe da schon viel gekocht.
Ja, stimmt. Hannes war schon mal davor. Ich habe gesagt, ich kann nicht kochen. Also mache ich Folgendes: Ich kaufe mir jetzt einen Grill, den stelle ich auf den Balkon, weil eine Bratwurst kann ich drehen. Nackensteak kriege ich gewendet. Das heißt, ich werde auf jeden Fall überleben. So mache ich's.
Mhm.
Und dann haben wir also Grill angeschafft und auf dem Balkon habe ich dann nach ein paar Mal Nackensteak, Bratwurst gemerkt, so ein Steak wäre auch richtig geil. Und das Interessante ist an der Nummer, dass du ein Steak wieder verstehen musst. Also du musst anfangen zu verstehen, wie du es zubereitest. Wenn du es einfach nur drauflegst.
Warum du es wie zubereitest.
Das ist, also mittlerweile, ich würde sogar vielleicht in Teilen behaupten, ist eine Wissenschaft für sich, wenn man es ein bisschen vernünftig machen will.
Sag absolut. Ich mal, ne? Die Frage, also, ich sag mal, die schwerste Frage oder wie, die ich nie höflich beantworten kann, ist, wie kriege ich es hin, dass mein Steak saftig ist? Hm. Boah, dann kann ich mich jetzt hinsetzen, dann schlage ich mein Buch auf und dann müsste ich erklären, welche Gründe es verhindern,
dass
es schaffen wird. Und die sind vielfältig.
Ja.
Und das war dann so, zu dem Zeitpunkt, da hatte der Grill hatte quasi einen Brenner, eine Flamme, was mir es nicht einfach möglich machte, dieses Steak zuzubereiten, weil ich dann noch einen Ofen brauchte, irgendwie, um es noch gar ziehen zu lassen zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir beide angefangen, uns da reinzufuchsen und überlegt, okay, was müssen wir optimieren, damit das funktioniert, damit wir ein gutes Steak hinbekommen und sind dann auf so Dry-Aged Beef gestoßen. Das war damals das Abstrakteste überhaupt, ne? Also ich verstehe.
Du kennst die Zeiten, als das so ein Hype wieder kam.
Ja, das war krass.
Dann, ich hab auch schon Balsamico-Reduktion mitbekommen und bunten Pfeffer.
Ja.
Chili-Fäden.
Ja, genau.
Jetzt ist Mario.
Und dann, das war die Zeit, wo du beim Metzger standest und aufgeregt warst, wenn dann der Bon kam, weil du wusstest, okay, jetzt gerade zahle ich viel Geld dafür.
Geil.
Und ich will es halt nicht versauen. So. Und das hat uns beide so angefixt, dass wir uns immer weiter eingedacht haben, immer mehr in diese Perfektion gegangen sind. Dann auch einen Grillkurs mal mitgemacht haben. Das war auch damals, gab es nicht viel Grillkurs. War
bei wem?
In Hannover, bei einem, den Laden gibt es mittlerweile schon nicht mehr. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, wer das war.
Aber wir waren irgendwann danach noch bei, vielleicht sagt dir der was, Andreas Rummel. Der ist im Grillsegment in Deutschland zumindest sehr bekannt.
Hm?
Hat auch viele, viele Bücher geschrieben.
Und da haben wir auch einen Kurs.
Da haben wir auch
einen. Genau, da haben wir ihn damals auch kennengelernt und heutzutage auch noch guten Kontakt. Und das war so, also Andreas Kurs damals war für uns so ein Wow-Erlebnis, ne, weil man gesehen hat, was man noch auf dem Grill machen kann. Und dann haben wir einfach weitergemacht und irgendwann habe ich mit Corby, also Corby und ich, wir kennen uns aus der Ausbildung, immer so überlegt, ah, wir müssen mal irgendwas machen, so ein Business, das wäre doch geil. So, mhm. Was kann man denn mal machen? Da gibt's E-Mail-Verläufe, da schneide ich heute noch ab.
Also und, Weltherrschaft ohne Waffen.
Alles. Wir hatten sogar die Überlegung, dass wir LKW-Planen vermarkten und so ein Gedöns. Also so ganz abstrakte Dinge.
Ja, cool. Lustigerweise hatte ich das auch nur als Gegenbeispiel. Ich habe auch gedacht, wenn es mal eine Plakatkampagne gibt mit irgendwas, was auch immer, dann will ich genauso wie damals Ballack in Hamburg vom CCH, vom Plaza Hotel da. Da war das gesamte, ich glaube,
zur WM 2006 war das.
Ja, irgendwie 48 Stockwerke von oben bis unten, ein Plakat.
Egal.
Ja, ja. Und da habe ich auch, habe mich schon informiert, was es kostet, ohne dass ich wusste, was jemals drauf ist. Hast du
schon mal vorgestellt.
Und da musst nur dein Mundraum, deine größte Fresse Hamburgs.
Ach, dann, wow. Oder mein Eis.
Oder dein Eis.
Ah.
Okay, Entschuldigung.
Jetzt habe ich einen Grund dafür.
Ja. Nee, und wir haben immer gedacht, was können wir machen? Und dann kam es auf, dass das Thema, kennt ihr auch so Blog, also ein schriftlicher Blog, eine Webseite, wo einfach Dinge geschrieben worden sind. Ne? Das war so damals Rezept. So Reiseblogs, Rezepteblogs und
stimmt,
so.
Stimmt, ja.
Und habe ich gesagt, ey, lass uns doch einfach einen Blog machen.
Ihr seid so 80er, ey.
Wirklich? Ja. Wir sind ja auch schon mit 30, Entschuldigung.
Aber ich habe jetzt auch einen Blog.
Ja, ja,
aber der
so war das. Mein Blog.
Hörst auf bitte so nach oh Gott, ey. Oh. Nee, aber Blog ist lame, oder?
Ja, was?
Können wir dir nachher noch was zu erzählen, was da gar nicht so lame dran ist? Okay. Also heutzutage, ne? Ja. Aber früher war das halt so, du schreibst einfach runter und da Corby ja Webseiten bauen konnte und das war für ihn kein Thema, gab's diesen legendären Spruch, den wir uns mal wieder sagen, bau doch mal ein Logo. Ja, okay, mache ich jetzt was. So. Dann saßen wir beide, Hannes, glaube ich, wie war das, ne? Vor einem relativ teuren Grill zu dem Zeitpunkt, weil zu dem Zeitpunkt haben wir schon richtig aufgestockt und dann haben wir einmal.
Weber Monolith.
Napoleon.
Haben wir noch jemanden? Also wir haben im Geiste sind alle Grillpartner gerade im
Big
Kopf.
Green natürlich. Egg.
Ja, ja.
Genau, Monolith, Weber.
Wir halten uns immer, als Creator hältst du dich immer mit so Marken in und zurück, weil du nicht weißt, wie viel ist erlaubt und wie viel ist nicht erlaubt und so.
Also am Ende des Tages, wer zahlt, wird genannt.
Ja, okay.
Eiskalt. Ja, nein, das ist, also immer, ich bin Monolith-Partner, also ja. Deshalb so nicht, Weber hat viel für unsere Branche getan, also nicht nur Grill, sondern kulinarisch, Monolith ist toll, Weber ist toll, Big Green Egg sind tolle Produkte, ich bin nicht der Meinung, dass es immer nur ein Produkt gibt.
Super.
Und das müssen meine Partner auch aushalten, ne? Also ich sag, das ist in Ordnung, wenn ich dafür stehe, bedeutet das, dass es ein sehr gutes Produkt ist. Das bedeutet aber nicht, dass es das einzige Produkt am Markt ist. Und ich werde jederzeit, wenn ich Mercedes fahren würde, würde ich immer noch sagen, Porsche, BMW, whatever, ist ein geiles Auto.
Die einen wechseln die Grill, die anderen den Sender.
Bitte?
Nix.
Nein, nochmal, das ist ja Schwachsinn, dass man immer nur sagt, so der, also ich weiß, wie es funktioniert. Ich bin nur der Meinung, dass ein Produkt noch bessere Wirkung bekommt, wenn man ein Nebenprodukt daneben leben lässt, was vielleicht sogar das gleiche anbietet. Lila Ketchup, Heinz Ketchup.
Beides gut.
Beides geil. Mm. Beides geiler Ketchup. Und ich möchte Heinz beide Ketchup nicht mehr.
Weil sie könnten jetzt mittlerweile mal ein bisschen Platz im Regal machen, ne?
Ja. Seid ihr da dran oder was?
Naja, ne? Edeka hat es ja beispielsweise versucht, es hat auch nicht funktioniert und haben dann Heinz wieder zurückgenommen. Naja, wir haben ja Heinz.
Helmans ist jetzt ganz gut am Kommen, ist auch ein geiler Ketchup.
Ja, aber die Edeka hat es ja, glaube ich, versucht, mit einer Eigenmarke wirklich zu kompensieren, dass sie Heinz aus dem Sortiment rausgenommen haben. Und ich gehörte auch dazu.
Irgendwas mit Papa
ich
oder
wollte,
so, die genau. Kann das sein.
Und ich grabe schon seit 20 Jahren an Hehler rum, damit ich endlich meine eigene Edition bekomme.
Ja, aber das machst du jetzt mit Hitchell. Ha? Machst mit Hitchell jetzt was, finde ich.
Oder mit uns.
Oder mit euch.
Oder mit euch.
Ja. Ja, wenn ihr mich groß rausbringt, aber unter Weltherrschaft bin ich nicht interessiert.
Warum funktioniert Food Content so gut auf sozialen Kanälen? Warum?
Ich glaube, weil Food immer Emotionen weckt. Also ich meine, wenn ich so in die Fernsehlandschaft mal gucke, ins lineare Fernsehen, seitdem ich denken kann, gibt es Kochsendungen und die haben sich vom Format immer mal entwickelt. Ich glaube, mit Kitchen Impossible, das war mal was völlig Neues, aber so im Grunde, es gibt auf dem ZDF auch immer noch die Küchenschlacht. So
die sehr erfolgreich
Ewigkeiten.
Ist.
Höchste Einschaltquote letzte Woche.
Ja, höchste das ever. Ist unglaublich.
Ja, es gibt einfach Sendungen, die sind schon immer da. Ich glaube, jeder Mensch beschäftigt sich ja automatisch mit dem Thema Essen. So, für die einen ist es nur irgendwie so ein lästiges, ich muss es machen, und für die anderen, und ich hoffe für die meisten, ist es auch was Schönes. Und ich denke, dass das der Grund ist.
Ich glaube, Essen und Trinken ist ein bisschen ficky-ficky für die Seele. Also das ist so, ich meine, Pornos wird es immer geben und Fußball wird es immer geben. Also so, und Essen ist halt eigentlich was ganz Profanes, was wir tagtäglich machen, aber es ist in der Transferleistung immer noch das Lagerfeuer.
Ja, aber, ja.
Ja, es stimmt, ja.
Aber als du das jetzt mit beschreiben meinte.
Ja, ja, ich muss nur sagen, ich fand schön den Verein. Ja, ja,
Tim hat ja recht. Dass du den so schön fandest, ist mir klar.
Okay.
Aber also auch auf die Gefahr, dass Tim gleich was für eine dumme Frage brüllt. Ihr macht beispielsweise aus Original Flammkuchen-Toast aus Weißtoast.
Mhm.
Toll.
Das Ding ist,
ich habe die Frage nicht verstanden. Naja,
Was war das für eine Frage? Du hast gesagt,
das macht ihr, dann sagst du toll, das ist keine Frage, das ist eine Aussage.
Ja, und sie behaupten,
solltest du eine Frage dabei, zu stellen, dann kann ich mich auch über
die behaupten
Frage
dabei, aufregen. Dass man eigentlich
Mach
fast alles
Frage
besser
draus.
Dass man fast alles viel besser auch selbst zu Hause machen kann. Meine Frage wäre daraufhingehend, können Internetrezepte, die nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen so, die echte Küchengastronomie, die Tim betreibt, versauen, weil es sich so simpel und so verrückt anfühlt? Oder ist das...
Das sind zwei Paar Schuhe, oder?
Ja.
Also ich würde sagen, das sind zwei Paar Schuhe. Wir versuchen
das ist eine richtig dumme Frage.
Mit unseren Videos und unseren Rezepten, die wir so in den letzten 9 bis 10 Jahren kreiert haben, versuchen wir es dem Otto-Normalverbraucher, der nicht eine Kochlehre gemacht hat, den jungen Koch studiert hat und so weiter, dem versuchen wir zu zeigen, wie du mit einfachen Mitteln zu Hause was Leckeres vom Grill bekommst und im Idealfall auch mit Zutaten, die du in jedem Supermarkt um die Ecke bekommst, nicht mit Zutaten, wo du in 10 verschiedene Feinkostgeschäfte rennen musst. So. Und natürlich gibt's dann die Gastronomie, du hast von einem Aufsager oder in der Raterunde ja auch aufgesagt, wir haben uns auch viele Jahre mit gehobener Küche beschäftigt, machen wir auch jetzt noch gerne und gehen auch gerne gut essen. Da
scheinbar
ist es natürlich was anderes.
Doch, wir
sind Hannoveraner.
Ja, aber wir haben schon mal probiert, da war aber alles
bis jetzt leider. Ja, das letzte Mal, als wir hin wollten, als hier die Internorga war, weißt du, ausgebucht.
Okay, das ist ein Argument. Das ist ein Argument.
Ich glaube, 3 Versuche, 3-mal ausgebucht.
Okay, aber jetzt habt ihr meine Nummer nachher.
Aber ich will noch mal eine Sache sagen dazu, weil das spannend ist, denn zum einen haben wir sehr großes Respekt vor dem Handwerk, also gerade Kochhandwerk, also es Da brauchen wir nicht anfangen, drüber zu diskutieren, was wir da besser können oder so. Wir probieren alles, halt die Inhalte immer so runterzubrechen, dass es halt einfach schmeckt. Das ist uns immer wichtig, es muss schmecken. Und natürlich muss man auch sagen, und das vergessen wir beide immer wieder, wenn man halt, sagen wir mal, 10 Jahre sich mit einem Thema beschäftigt und immer tiefer einsteigt, dann sind die vielen Dinge, die wir als normal empfinden, also auch bei Zubereitung von einem Steak, die sind für ganz viele gar nicht so greifbar. Und man selber hat das Gefühl so, ja, ist doch so basic, das muss doch eigentlich mittlerweile jeder wissen. Aber wir stellen immer und immer wieder fest, dass selbst der Burger, der vermeintlich leicht ist, aber überhaupt nicht leicht ist, sehr viele Menschen vor Herausforderungen stellt. Und das ist auch der Punkt, dass ich immer sage, ja, wir müssen uns auch immer wieder sagen, man muss diese ganzen Basics immer und immer wieder holen, weil man nicht davon ausgehen kann, dass der autonormal grillende Mensch, sage ich mal, das alles weiß, im Gegenteil. Und das ist
ein Unterschied. Vor allem, ihr euch auch immer wieder ein wechselndes Publikum verschafft, denn also der tödliche Fehler ist, und das mache ich auch manchmal, sind teilweise Wiederholungen meiner Rezepturen in den Kochbüchern, dass du sagst, naja, das kennen die schon, wo ich sage, ja, aber derjenige, der sich dieses Buch holt und bislang kein anderes hatte, kennt's halt nicht. Deshalb musst du subtil immer erstmal wieder die Nivellierung des Grundwissens herstellen. Das mache auch ich, genau das Gleiche. Ja. Ich hatte gerade so überlegt, als ihr erzählt habt, was ihr macht, das ist original mein Werbetext von meiner ersten Kochsendung, mein Werbetext von meinem ersten Kochbuch. Aber nicht, weil ihr jetzt das gerade kopiert, weil das ist unsere Motivation, was zu machen. Nicht zu behaupten, wir sind die absolut einzigartigen Experten, sondern wir senden was aus, was beim Publikum, sei es eures oder meines oder unser gemeinsames, ankommen muss. Und das ist der Normalo. Das ist der spezifizierte Koch, der war schon immer bei Lava, der motivierte Hobbykoch, interessiert sich für mich ein Scheißdreck. Aber der interessiert sich, der Koch, der eben in den Hochsphären unterwegs ist, der interessiert sich auch nicht unbedingt so für Herrn Müller, der gerade in der Lage ist, mal eine Bolognese zusammenzukloppen. Er sagt, ach komm, wo soll ich denn da anfangen? Komm, den Dann mache ich nicht, ich steige gleich oben ein mit dem Hinweis, für dieses Rezept brauchst du Grundsoße Seite 33, Grundteig, Blätterteig Seite 98, dann das Ganze eine halbe Menge davon, wenn es geht irgendwas und dann bist du schon what, dann kommen Begrifflichkeiten, womit die kein Mensch versteht, der noch nie in der Küche gearbeitet hat und damit ist er raus.
Da hast du schon keinen Bock mehr.
Und das ist richtig, dass es das gibt, das ist das für den motivierten, ambitionierten, etwas grundgebildeten Hobbykoch. Und ich glaube, das, was euch eint mit mir, ist eben halt, nee, wir gucken unten. Wir gucken erstmal, wir setzen mal voraus, dass derjenige wenig bis gar nichts kann. Und daraus bildet sich eine besondere Didaktik. Und das ist, glaube ich, dieses eben Einfache, ne? Wenn wir vom Otto Normalverbraucher reden.
Zumindest spannend, dass du das so sagst, weil also wir zum Beispiel haben immer so ein Problem, wir können uns nicht großartig vergleichen. Also es gibt jetzt nicht so eine, da kannst du hingucken und sagen, die machen das so und die machen das so. Wir kochen unser eigenes Süppchen, will ich einfach mal so sagen. Und das macht es manchmal auch schwer, so über diesen Tellerrand hinweg zu gucken, manchmal. Mhm. Und was du gerade sagst, was das beschreibt, dieses, man muss gucken, man muss die Zielgruppe sehr gut kennen. Und das kennst du ja auch so, dass du weißt, wen erreiche ich mit meinem Content. Und das zum Beispiel ist eine Sache, wo wir auch erstmal viel lernen mussten, zu verstehen, wen erreichen wir eigentlich mit unserem Content, weil ich bin zum Beispiel ein großer Freund von so, es muss bildlich perfekt sein, es muss alles top aussehen und so weiter und oftmals...
Was heißt top? Also das habe ich auch, aber ich habe es anders. Was heißt für dich top aussehen?
Ja, es geht dann sowas um die Ausleuchtung, also es geht dann jetzt um das Stilistische beim Video, ne?
Der Detailficker.
Ja, genau. Und ich stelle aber fest, sobald...
Was unnötig ist eigentlich.
Genau. So, es ist voll geil. Aber
uns ist es unnötig.
Ja, wir merken es in den Resultaten.
Weil die Zuschauer...
Weil es erst schön ausgeleuchtet immer greifbar. Noch scheiße aussieht. Oder?
Nee, weil es bei YouTube den Otto-Normal-Konsumenten... Wir haben Videos, die sind wirklich, da ist jede Ecke perfekt aufgeräumt, geputzt und so weiter. Und wir haben Videos, da hat damals der es gedreht hat, die Blende falsch eingestellt. Und das ganze Video ist strahlig hell, also viel zu stark belichtet. Wir haben es trotzdem veröffentlicht, weil wir uns denken, YouTube ist YouTube. Das Video ist unheimlich erfolgreich. Das hat niemanden interessiert, dass das Bild...
Hat keinen Kommentar.
Für unseren Anspruch katastrophal.
Bin ich bei deinem Kollegen, sehe ich anders. Du kannst erst schlampig sein, wenn du professionell vorbereitet bist. Aber meine ich ja. Da ist erstmal das Detail, das ist so hart gesetzt worden. Irgendwie erstmal so eine... Du brauchst ein Fundament, eine Basis. Und das kannst du mit Geodreieck, Messungen etc. So. Und dann kannst du schlampig werden. Weil diejenigen, die schlampig anfangen, schlampig bleiben und schlampig aufhören, werden auch keine Reise haben, keine Entwicklung und keine Verbesserung und werden auch nicht verstehen, warum sie das eigentlich tun. Hier ist es so, ich sage, meine Schlampigkeit ist so professionell und ist so auf den Punkt geplant. Jeder, ich sag mal, Fetttropfen, jedes Grizzeln, jedes Hochschmeißen von Salz, jedes, wenn ich präsentiere, ne? Wenn ich nach vorne, ist alles, hab hinter jedem Ding eine Idee. Ich habe eine Idee hinter der Schlotzigkeit, hinter dem Geräusch, wenn ich einen Kartoffelsalat umrühre und macht.
Ja, absolut.
Ja, das hassen Leute, ich finde das geil. So, Brattemperatur beim Anbraten, wenn das ist, das kann wohlig sein, wenn das kalt, wenn du was in eine kalte Pfanne reinpackst und das brutzelt nicht, dann ist das Ding tot, das Bild. Dann brauchst du richtig lange, also wie so ein dann brauchst du lange, um die Leute in eine emotionale Wallung zu bringen. Machst es zu heiß und da ist dann irgendwie so, dann fängt es an zu brennen, dann weiß ich, für den bedeutet Qualm Gefahr. Also kann ich das wiederum nicht machen. Entweder mache ich das jetzt humoristisch, weil ich richtig dumm bin, meine Stärke. Ich nehme die Gefahr und mache sie gefahrlos, weil ich da, hier, oder ich mache es nicht. Und das, nochmal, da ist eine ganze Menge Exaktheit dahinter, auch im Schlampigen rum. Wäre ich jetzt zu genau, hätte zu gutes Material, zu exakt, würde ich ganz viele Leute wiederum verlieren,
weil sie
das Material nicht haben. Das ist so ein bisschen, ja, das ist schön anzuschauen, aber das ist für mich unerreichbar.
Genau.
I'm out, ich gehe zu den Sizzle Brothers.
Ich glaube, das wird dir nicht passieren, weil du bei Kitchen Impossible zum Beispiel ja auch immer zeigst, wenn es gerade scheiße läuft. So. Das wird aber
da musst du jetzt nicht drauf rumreiten und in die Wunde musst du auch nicht reinpissen.
Das ist ein Punkt, der dich unheimlich nahbar, authentisch und sympathisch macht in dem Moment, weil du eben nicht zeigst,
nicht so perfekt
ich bin der Hochglanzkoch und zeige dir nur Perfektion, sondern du zeigst eben auch, dass du Dinge vielleicht nicht kannst.
Ja gut, aber da so, ist das macht's ja da aus. Ist ein bisschen die Wunde, die dahinter ein bisschen blutet, ist halt, ich habe halt keine Perfektion. Ich kann nur mir, das ist schon das, was ich kann. da ist auch nicht viel mehr. Also es ist anders. Also ich steige da nicht vom Thron runter, sondern sehr oft kratze ich da oben am Thron. Das ist ja das, was sie mir immer wieder antun, meine Kollegen. Oh, diese Woche wird schön. Da durfte ich jetzt, also das ist leider schon ausgestrahlt. Aber gibt's ja noch bei RTL Plus im Stream, genauso wie unseren Podcast, oder?
Ja, das stimmt. Worauf willst du hinaus, lieber Tim?
Dass es eine Sendung gibt, die ich mit Alexander Herrmann und Tobi Beetz gemacht habe. Und ich durfte bei Nick Brill kochen.
Eine Kitchen-Sendung.
Ja,
ja, Kitchen Impossible. Ja, genau.
Oh, da durfte ich bei Nick Brill kochen.
Und?
Oh, das ist schon geil.
Ja.
Weißt du, was noch geiler war?
Na?
Dass ich richtig gut gekocht habe.
Hast du?
Ja, und ich habe mir seinen Respekt erkocht. Das war geil. Und das war wie ein kleiner Junge, 53 und so. Ne? Und ich war ganz stolz drauf, dass die Kindergärtnerin das Flugzeug erkannt hat, was ich gemalt habe. Das war toll. Das war richtig geil.
Geil, ja.
Entschuldige.
Ja. Nichtsdestotrotz, wir haben es ja eben schon kurz angeschnitten, kurz ist key, also Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer wird immer kürzer. Dass diese Videos, die ihr macht, widerspricht ja mehr oder weniger dem Erfolgsrezept Kitchen Possible. Warum funktioniert das nach wie vor in einer unglaublichen Länge und euers funktioniert
drei
aber...
3 Stunden 15.
Ja. Netto. Ohne Werbung, genau. Ist das so einfach zu sagen, Internet versus Fernsehen?
Korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber ich glaube, es entwickelt sich gerade so ein doppeltes Thema. Und zwar, also wenn das, was ich jetzt sage, ist eigentlich konträr zu dem, was wir tun. Aber mich selber stört es manchmal, dass man halt sehr schnell durch den Content swiped und sehr kurze Eindrücke nur von allem hat. Ja, aber du kannst natürlich in einer unheimlich kurzen Zeit enorm viel aufnehmen. Und ich verstehe jeden Menschen, der sagt, ich will jetzt ein perfektes Steak grillen, um einfach mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und ich kann mir das in einer Minute erklären lassen. Oder ich kann jetzt ein 10-Minuten-Video darüber gucken. Verstehe ich jeden, der erstmal die Minute sich reinzieht und dann sagt, okay, ich habe erstmal die wichtigsten Fakten auf dem Tisch. Ich glaube aber, gerade die Plattform YouTube entwickelt sich dahin, dass man Formate hat, also lange Formate, wir nennen das Longform-Content, das heißt also über 10 Minuten Länge, wo der Nutzer bewusst entscheidet, ich setze mich jetzt davor und konsumiere das. Und das wird bei Kitchen Impossible 100%ig genauso sein. Ich weiß, das ist mein Abendprogramm, ich weiß, da ist Werbung dazwischen, ich habe meine Sachen vorbereitet und ich lasse mich darauf komplett ein. Und wenn man das bei YouTube heute schafft, dass Menschen genau das auch haben, das ist viel wert.
Ich würde es noch um eine Facette erweitern, ich nenne es Charisma. Also ich glaube, dass es gibt weitaus bessere Köche als mich. Ich glaube aber auch, es gibt weitaus bessere wahrscheinlich Streamer, Twitcher, Player, Gamer, whatever, irgendwie so. Aber irgendwas macht die Leute aus, dass die Menschen bei denen hängen bleiben. Weißt du, das ist nicht, weil wir so, wir sind ja nicht die Einzigen, aber ich schaffe es halt durch mein Überperformen, um das Laute, um das Edgige, ob das Prolligen, das Emotionalen. Ich habe ja immer eine Wellenbewegung da drin. Und da eigentlich, wenn du genau hinguckst, sind wir an einer Aneinanderreihung von ganz vielen einzelnen Clips. Mhm. Daraus machen wir einen Film. So, da ist das Fluchen, da ist die Box. Das hat ein ganz klares System. Und das kannst du. Du kannst jederzeit in dieses Format einschalten.
Ja, stimmt.
Und jeder Einzelne in sich ist spannend. Das Analysieren ist spannend, die Reise ist spannend, das Einkaufen ist spannend, das Kochen. Gut, irgendwann hast du dann auch genug Fickscheiße gehört, so, dann drehst du den Ton aus, Bilder sind immer noch schön und hinten hast du auch ein bisschen Emotionalität, man fällt sich in die Arme oder aber streckt den Mittelfinger, je nachdem, in welche Emotion die Richtung geht. Und du kannst jederzeit reingehen und kannst jederzeit rausgehen und kannst wieder reingehen und wieder rausgehen und das eigentliche Konzept spielt überhaupt keine Rolle, nämlich wer gewinnt.
Also könnte es eigentlich auch ein YouTube-Format sein.
Ist ein YouTube-Format. Ja. Das ist das längste YouTube-Format der Welt. Nein, aber deshalb, ich bin auch spannend, weil ich gucke mir natürlich auch manchmal Sachen an. Ne? So, das ist so. Und ich muss sagen, alles, was lang ist, finde ich echt schlecht gemacht.
Du guckst doch gerne YouTube.
Ha?
Du guckst doch
auch. Ja, sei ja. Und ich gucke auch manchmal Culinary an. Aber also hier so Essen zum Trinken.
Danke.
Und alles, was lang ist, finde ich schlecht.
Weil? Das
hält mich nicht.
Es hält dich nicht.
Hält mich nicht.
Also du findest es nicht vom Content oder von der Machart schlecht, sondern es ist dir zu lang.
Ich finde die Präsentation oft sehr lame, weil ich möchte Geschichten erzählt bekommen. Okay. Ich will nicht 10 Minuten dabei nur zugucken, wie jemand was macht, sondern deshalb bin ich sehr stark bei den 2 Minuten. Ich muss ja hin und wieder mal was gucken. Was habe ich als letzte geguckt? Also ich sag mal Wissensbildung. Inspiration habe ich durch dieses
Swipen.
Mhm. Ja, wo da mal irgendwie ein neuer Trend auftaucht. Was ist jetzt gerade kulinarisch?
Hier dieser Chop-Sandwich. Diese Chop-Dinger. Ja, da wird im Prinzip alles auf den Tisch gepackt, dann klein geschnitten.
Ja, stimmt, genau. Das habe ich jetzt auch mehrfach gesehen oder irgendwas.
Und dann auch gerne.
Ich bin da völlig raus.
Ja, nee, aber stimmt, wurde mir auch vorgegeben.
Ja, was gerne, war da in der dann auch Wahnsinn. Gerne in schnellen Schnitten mit viel Sound dabei, ne?
Meistens also, so Lachs und Frischkäse dann klein geschnitten.
So, und da gibt es auch manchmal, manchmal sehe ich auch was, wo ich sage, es könnte ein Hack sein, also gucke ich mal zu, was macht der da gerade eigentlich falsch, aber dadurch richtig. Das ist die Inspiration, die ich als Gastro-Profi
von. Und die hast du dann im Kopf oder die notierst du dir?
Manchmal merken, ich versuche mir Sachen zu merken und wenn ich sie mir nicht merke, sind sie auch nicht gut.
Weil Screenshot kannst du ja nicht, oder?
Nein. Also ich habe welche auf meinem Handy.
Du musst nur,
ich weiß nur nicht, wie sie da
hingekommen sind. Die zwei Knöpfe gleichzeitig drücken. Ist ganz einfach.
Wirklich. Das passiert doch immer guck aus Versehen. Genau, wenn du ausmachen willst, dann hast du da auf dem Bildschirm jeden Tag
ein Screenshot vom Bildschirm. Ich habe sehr viele, davon habe ich eine Menge.
Naja, natürlich, das ist der Klassiker.
Screenshot kann er. Okay, ja, aber
nur den. Ja. Nee, aber diese wirklich so was ich früher gemacht habe. Also Fernsehen mit dem Internet funktioniert für mich bis heute noch nicht wirklich, außer du hast eine Persönlichkeit, die das auch trägt.
Ja.
Und ich meine Sally macht doch relativ
die kommt,
lange
die kommt auch noch.
Die habe ich mir zum Beispiel noch nie angeguckt, weil es einfach ein Thema ist, was mir nicht interessiert und ich auch so die Hausfrauenwelt nicht mag. Also ne, so dieses retardierte Bild einer Frau im Herd zum Backen, das finde ich super lame. Ja, holt mich nicht ab.
Frauenthema halt. Ist von der Zielgruppe und wahrscheinlich.
Nee, gar nicht. Ich finde, das Bild der Frau, was dort transportiert wird, gefällt mir nicht. Mhm. Das ist genauso, wie ich die ganzen televierten Spacken nicht geil finde, die ist die irgendwie so, ja, hier Fleisch viel und so. Ja, auch, halt
Maul. Hier Fleisch viel.
Weißt du, so, und auch das langweilt mich zu tun. Also, so eine Klischeesierung. Wenn ich das entdecke, bin ich raus. Interessiert mich nicht.
Sally ist aber unheimlich erfolgreich.
Die ist auch nett und die ist super, auch toll. Super aber, deshalb hatte ich nie Bezug zu dem, ne? Also, weil das war für mich eine Frau, die backt. Und ich meine, ganz ehrlich, das ist das Konzept Landfrauen. Mhm. Und das Konzept Landfrauen ist nun wirklich ein retardiertes, ich feiere die Landfrauen. Nur das, wie es mal entstanden ist, das kann jetzt mal eine Revolution bekommen. Das sind nicht die Hausfrauen, die zu Hause bleiben, sondern es sind wirklich Menschen, die sich um die Pflege des Mikrokosmos-Gesellschaft auf dem Land kümmern. Aber hat nichts mehr mit dem Bild der Frauen herzutun. Bevor das alles so abdriftet, das wollte ich noch zu Ende bringen. Aber so 10 Minuten Erklärvideos, wo ich wirklich lerne, wie macht man einen schönen Ravioli-Teig?
Das ist sein Ding hier. Er ist unser Erklärbär.
Und das finde ich schön. Und dann, und da musst du auch ein Gefühl für haben. Du musst ein Auge für haben. Nicht nur, also in meiner Welt. Die Dinge, das ist sehr sachlich, das Kochbuch. Nichtsdestotrotz habt ihr teilweise auch mit Unschärfen gearbeitet. Warum? Weil die Unschärfe Emotionalität, Leben darstellt, ohne dass man im Hintergrund irgendwas machen muss. Man verdichtet das Bild ein bisschen. Aber das ist ja ein sehr sachliches Buch.
Ja, das ist ein Buch, wo wir vor allen Dingen ganze Thema Grillen und Barbecue ein Stück weit erschlagen wollen. Wir haben, glaube ich, 100 Seiten nur Technik am Anfang. Ja. Da geht es um verschiedene Grilltypen. Wir haben ja auch eine Zeit lang mit deinem Partner Monolith gearbeitet und auch noch mit einem anderen Keramikgrillhersteller und so weiter. Also wir kennen ja alle Geräte eigentlich und wollten eben den Grill- und Barbecue-Einsteiger so weit abholen, dass er eben nicht das typische Kochbuch hat. Ich kann mir jetzt Rezepte angucken, fertig, sondern eben auch die Technik beibringen.
Ist also eine Bibel.
Genau, ist, ja.
Und wir haben einen QR-Code zu jedem Rezept quasi, damit du dann das Video zum hast. Video.
Ne? Das ist für mich eine ganz tolle Idee, weil ich sehe den Sinn eigentlich nicht mehr hinter Kochbüchern, außer für Fans. Mhm. Oder wenn du nochmal eine Mode, oder Geschenke, wenn du nochmal eine Mode, weil jedes Blatt Papier ist bedruckt worden. In meinen Augen, auch wenn man jetzt die Qualität eurer Rezepte anguckt, also jetzt die geschmackliche Qualität, ist da jetzt nichts Innovatives dabei, wo du sagst, wow, habe ich ja noch nie gesehen, sondern es ist eine Gesamtsammlung, wenn du dich für das Thema Grillen interessierst, go and buy it. Das heißt, dein Grill kann mehr, alles, was Griller wissen müssen, dass du sagst, okay, hier habe ich mal so wie das Dr. Oetker Kochbuch, das ich bis heute für eins der besten Kochbücher der Welt halte.
Muss ich kaufen.
Ja? Weil?
Naja, weil es auf dem Punkt ist. Keine Kocheitelkeit, keine Umwege, ich muss es anders machen als der andere, damit es ein bisschen mehr zu meinem Rezept wird. Da sind Rezepte, die funktionieren. Er fehlt jetzt so eine gewisse Neuentwicklung, muss man aber von der Fachlichkeit ist das Buch, das in meinen Augen das beste Kochbuch, das man machen kann. Weil wenn du das hast, eigentlich brauchst du danach keins mehr, außer zu Inspirationen oder Leidenschaftlichen oder sonstigen. Ist so. Aber was hier drin ist, das habe ich nämlich gesehen, und das ist so geil, weil ihr habt das richtig aufgeregt. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich müsste erstmal den Content schaffen. Und die Zeit habe ich derzeit nicht. Mhm. Hier ist zu ganz vielen Rezepten zu jedem.
Ja, da sind 10 Jahre drin gefühlt
in dem Buch. Das ist,
ganz, gibt's ein, wie heißt das, den QR-Code?
Ja, das ist das noch ein Ding?
So, und dann, ich schätze mal, ihr erklärt mal, was es ist, und ich mache es in der Zwischenzeit.
Was, worüber redest du?
Der QR-Code.
Ja, den QR-Code.
Du scannst den QR-Code.
Ja, mach ich ja gerade.
Und das, was du vorher gelesen hast, kannst du dir dann in Videoform auch angucken. Also wenn es
ein Set ist. Aber ganz kurz, Foto machen oder
was? Du musst da auf das Scale drücken. Genau, dann geht YouTube auf und dann siehst du gleich uns da stehen. Da sind
erstmal sehe ich Werbung natürlich.
Ja, logisch. Na, sehr monetarisiert.
Kennt ihr das Geld?
Was leider nicht viel. Tim, was schätzt du, was die beiden im Monat verdienen auf YouTube, mit YouTube? Wir haben den Betrag.
Also wir müssen warte, weißt du, wie viele Klicks wir so
im Schnitt? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ein Klick wert ist.
Dann lassen wir einfach nur mal den Betrag ran.
Wusstest du eigentlich schon, dass es einen Pflegehinweis beim Gasgrill gibt, den viele gar nicht kennen?
Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht ganz so alt.
Das ist ein altes Video.
Natürlich. So, komm, Luft.
Ist das noch vor so ungefähr 30 Kilo in meinem Fall, oder?
Das ist schon in unserem Studio auf der Dachterrasse.
Na, immerhin.
Das ist schon im sozusagen im ersten richtigen Studio.
Also ich muss gucken. Wenn wir reden jetzt das Geld, was jetzt hier beim Film oder die Werbegelder, die ihr bekommt.
Die Werbegelder YouTube.
Aber die uns YouTube zahlt.
Also was verdienen die im Monat mit YouTube?
Jeder oder alle zusammen mit dem Kanal?
Mit dem Kanal. Mit
dem Kanal. Und übrigens auch mal da so, das ist nicht immer üblich, dass man die Zahlen sozusagen offen kommuniziert. Genau, aber wir haben uns überlegt, es macht mal Sinn, ein bisschen Transparenz in so Sachen reinzubringen, weil es ist einfach, glaube ich, ganz gut zu wissen.
Dann auch mal, weil dann noch eine Menge Schrott nicht mehr auf den Markt kommt. Weil alle denken immer, es ist komplett, ja geil, ich bestelle mir eine Limo. Nur mit YouTube, mit den Videos.
Ohne Kooperation. Ohne Kooperation.
Keine Kooperation. Nur also rein.
Da steht da, jemand klickt und YouTube sagt, zahlt dafür kriegt ihr. Genau. YouTube zahlt euch Geld.
Google Irland zahlt uns Geld, selbstverständlich.
Dann würde ich sagen.
Natürlich Irland.
Ja, natürlich. Irland
5.000
oder?
Euro.
Tim, du bist ein guter Mensch. Ein guter Schätzer. Du hast doch eine Birne. Es sind zwischen 3.000 und 5.000 Euro.
Ist es?
Ja. Oder hast du in meine, bist du nachts zu mir nach Hause, hast mein Laptop in die Notizen und hast das gesehen?
Nein, aber ich hätte natürlich, jeder sagt ja mal hier, wenn du dann die ganzen anderen Heinis siehst, die da irgendwie auf dicke Welle machen und dann hier immer hier geil, YouTube ist so alles fett und so, wo ich sage, ich habe zu viele Leute blenden sehen. Mhm. Ich hätte eigentlich, ich habe jetzt für mich in meiner Einschätzung nach unten geschätzt. Und dann habe ich mir aber die Jungs angeguckt und dann, das sind vernünftige Jungs. Und 5.000 Euro oder 3.000 bis 5.000 Euro ist verdammt viel Geld.
Das hätte ich jetzt nämlich als nächstes gefragt. Das ist nämlich so, verdammt
viel Geld. Nur in dieser Bling-Bling-Welt denken halt, oh, das muss richtig viel sein. Das ist harte Arbeit. Aber das sage ich immer. Bei den guten Influencern, es ist harte Arbeit.
Das ist es wirklich. Ich glaube, das kann man wirklich mal für alle, die hier zuhören, festhalten. Wer sich nicht so wirklich damit auskennt, es ist wirklich richtig, richtig viel Arbeit, ganz kurz, Content zu produzieren. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist nicht einfach eine Story machen und dann haut man die raus.
Du hast es ja sogar einmal live erlebt.
Ich habe es ja einmal genau auch live erlebt. Hab einmal dann einen Stream von denen mitmoderiert, als ihr gegen Johann Lafer gekocht habt. Und Echo Fresh gekocht habt.
Das habe ich nämlich gesehen.
In Hannover.
Da fand ich den Namen noch scheiße. Aber nee, weißt du, was das war?
Nee.
Da fand ich dich scheiße. Deshalb habe ich das nicht geguckt. Nein, das habe ich gesehen mit Echo Fresh.
Natürlich.
Echo Fresh und Lava.
Ja.
Die Sizzle Brothers.
Ja.
Und dann du moderierst. Was ist denn das für eine Trümmerveranstaltung?
Wir arbeiten dann mit dem zusammen.
Sorry, Echo. Aber
gibt's doch überhaupt nicht.
Ich konnte ja noch nichts für. Ja.
Keine Ahnung.
Und er hat mega gemacht.
Den könnte ruhig mal jemand um die Echo bringen. Brothers,
ein bisschen gefährlich ist auch wegen des, ich sag mal, kommerziellen Werbebegriffes von Grillwurst.
Sizzler. Brutzler? Ach, Sizzlers.
Gibt's nicht Sizzlers?
Nee, Brutzler gibt's.
Ach, cool. Es gibt
in
USA gibt's aber Sizzlers.
Siehst du,
soweit ich das.
Ja, ist ein Restaurant, ne?
Ja? Mhm. Okay, das kenne ich nicht.
Ja, aber dann habe ich das deinetwegen ausgemacht.
Ja. Meinst du das Dr. Edgar Schul Kochbuch von 1911? Das ist 1911 erschienen.
Ja, das ist ja modernisiert worden. Ich habe das von meiner Oma mal gekriegt, als ich meine Ausbildung hatte. Das war 1990, habe ich meine Ausbildung gemacht. Und das war dann da schon älter.
Krass.
Aber es war schon mit Farbfotos versehen und so mit Lackpapier. Also das war gab schon eine grün. Moderne. Nee, weiß war das.
Ich sehe es hier in grün. Aber also 3.000 bis 5.000 Euro. Dann kommen aber noch die Werbeeinnahmen dazu.
Also Kooperation, ja.
Kooperation.
Ich Wir sind mal so frei und holen mal ein bisschen aus, wenn das okay ist. Und ja, ihr müsst dann einfach entscheiden, was...
Dauert das länger?
Nö, aber okay, es geht nur darum, es ist besser
als eine Stunde circa. Ja.
Das sind YouTuber. Nein,
also wir probieren halt sehr offen zu sein, damit man Sachen besser versteht und das nicht so zu hinter dem Berg zu halten.
Aber erklär das mal auch deiner Zielgruppe, ne? Also Aufmerksamkeitsspanne habe ich noch weniger.
Ja, siehst du, da also geht's da. Also
mach mal ein bisschen Ziel, ja.
Also die Kurzform ist tatsächlich, wir hatten irgendwann gemerkt, dass wir über YouTube ein bisschen Geld verdienen können. Und unser Blog, und da schließt dann der Kreis, da haben wir damals Affiliate-Marketing gemacht. Das bedeutet, wir haben Produkte empfohlen, zum Beispiel, die dann auf Amazon gekauft worden sind. Und dafür haben wir eine Provision erhalten. Und was wir aber konnten, und das können wir bis heute sehr gut, weil wir hier Corby als Maschine dabei haben, ist das Thema Webseite und zu verstehen, was muss ich tun, damit die größte Suchmaschine der Welt, nämlich Google, sagt, okay, ich ranke euch in gewissen Punkten besser als andere. Und dadurch haben wir relativ viel Traffic auf unsere Seite bekommen. Also viel Traffic heißt, wir haben teilweise ein paar hunderttausend Nutzer auf der Seite im Monat. Sogar in Hochphasen waren wir knapp an einer Million mal dran.
Also Manipulation?
Nee, gar nicht, sondern einfach die Technik zu verstehen, ist ein Riesenhebel.
Gut geschriebene Texte, damit Google sagt, Mensch, der Text ist so krass, den platziere ich jetzt auf der 1, sodass nur noch Leute, die Geld zahlen,
vor dir sind. Weil die Leute die Info, die sie suchen, dort als ersten Hit kriegen.
Bei uns gut finden, auch Videos von uns.
Das ist sozusagen der Vorläufer von Hashtags.
Lernvideos von uns sind auch teilweise bei Google auf Platz 1 gelistet, sodass du auch Videos kreieren kannst, die du von Anfang an nur auf Google und auf SEO auslegst, dass du weißt, da kommen Nutzer, die googeln jetzt, finden das Video, klicken an.
Ist das noch aktuell oder übernimmt KI dafür?
Ja, es tut sich
Tut sich einiges. Wenn du ein Logo, wie heißt Algorithmus nicht? Wenn du einen Algorithmus erkennst und irgendwann KI hast, dann hat ihn ja jeder denselben.
Ich hoffe, dass da unterschieden wird irgendwann mal, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man es nicht genau sagen, tut sich aber viel. Worauf ich hinaus wollte, ist, wir haben dann darüber etwas mehr Geld verdient, sagen wir mal, lass es 3.000, 4.000 Euro nochmal gewesen sein. Und dann haben wir irgendwann angefangen, weil, also ich war schon 10 Jahre im Job, ich habe im Vertrieb gearbeitet, ich war irgendwann Vertriebsleiter in dem Unternehmen, also wir hatten einen guten Job gehabt, bei Heise. Kann ich
Heise mit stolzer Brust
sagen, Heise Online kennt man vielleicht, CT-Magazin kennt man vielleicht.
Was kenne ich?
Heise Online, CT-Magazin. Oder ich mache es für dich komplett, pass auf. Ich habe früher, und das ist wirklich so.
Wie er sich jetzt geistig zu mir runterbückt.
Nein. Ich habe früher Anzeigen verkauft.
Mach's jetzt für dich, damit du auch das verstehst.
Nein.
Dumme Sau.
Ich habe früher Anzeigen verkauft für das örtliche Telefonbuch.
Wow. Jetzt habt ihr es auch verstanden.
In dem Jahr, in einem dieser örtlichen Telefonbücher.
Deine Telefonnummer zu finden
ist.
Und du müsstest theoretisch auch Heise ganz gut kennen, weil hier in Hamburg gibt es Dummrad und Fastnacht.
Ja.
Großer alter Verlag. Und den hat Heise vor einigen Jahren gekauft.
Geschluckt. Vor allem haben die und, nur Heise Mitarbeiter.
Ja.
So. 3.000 bis 4.000 Euro damit noch.
Genau,
okay. Und dann?
So. Dann haben wir
jede Party kaputt.
Nee, wieso? Ich bin direkt wieder in der Thematik.
Dann haben wir irgendwann angefangen zu rechnen, weil Hannes hat sein Studium beendet und haben wir gesagt, wenn er aus dem Studium Vollzeit das machen könnte, dann muss er jetzt sich noch nicht bewerben. Also das war so eine Phase, wo wir überlegt haben, schaffen wir es jemanden damit durchzukriegen? Und da haben wir noch Grillkurse gegeben, uns damit finanziert, haben Caterings gemacht, haben uns damit finanziert. Und diese Caterings waren am Anfang wirklich, das war alles durcheinander. Heutzutage haben wir ein eigenes Catering-Unternehmen nochmal. Da, wenn ihr da wollt, können wir drüber sprechen. Aber ich will nur sagen, hat sich
alles erweitert. Ist cool.
Und der Punkt ist, dann hat Hannes angefangen, hat gesagt, komm, ich mach das. Ich habe am wenigsten zu verlieren. Ich gehe da rein. Und hat wie viel? 3 Monate hast du durchgezogen? Ganz kurz. Ja. Und dann hieß es nur, es muss noch jemand kommen.
Ja, ach so. Ja gut, man muss dazu sagen, ich habe meinen Master eigentlich schon berufsbegleitend gemacht. Während meines ganzen Masters habe ich eigentlich den Tag mit Sizzle Brothers verbracht und habe dann irgendwie so zwischen Tür und Angel noch meine Masterarbeit geschrieben und da Tschüss, schönen Tag noch gesagt. Und dann war das völlig klar für mich, dass ich nichts anderes machen werde. Hm. So, zumindest direkt danach nicht. Hm?
Ja, dann haben wir zu dem Zeitpunkt schon einen Online-Shop gehabt, schon die ersten eigenen oder Reseller-Produkte waren es dann, einfach andere Produkte angekauft, verkauft und so weiter. Und dann wollten wir, kann man auch mal erzählen, ein Coffee-Bike kaufen. Kennt ihr diese Dinger, die so rumfahren? Klar. Ne?
Natürlich.
Mit der Espressomaschine drauf.
Sehr, sehr große Kaffee-Fans. Und dann haben wir gesagt, ein Coffee-Bike und dann könnten wir vielleicht noch eine dritte Person, nämlich das war zu dem Zeitpunkt Alex, aufs Coffee-Bike setzen. Und dann könnte er ja sich damit noch finanzieren. Und wir können das bei Caterings einsetzen. So ging das mal weiter. Ende vom Lied war, die haben uns überlaufen. Wir haben einfach sehr gut, der Shop lief gut an. Dann kam Corona. Und dann war Corona so präsent, dass es bei uns, das muss man einfach mal so sagen, in dem Moment richtig reingeballert hat. Also die Leute waren positiv, zu Hause.
Positiv,
ja. Ich will das nur mal jetzt aus unserer Sicht wirtschaftlich betrachten. Da hat es einfach einen riesen Aufschwung gegeben und wir konnten dann keine Caterings mehr machen, wir konnten keine Grillkurse mehr machen, dachten, jetzt geht unser Geschäft nicht auf. Aber der Onlineshop hat durchgezündet. Wir haben vorher eine gute Entscheidung getroffen, unser Lager nach Bayern ausgelagert, dass es dort vernünftig automatisiert gepackt werden konnte. Und dass wir dann auch dieses Volumen an Bestellungen, ja, konnten wir dann eben auch bedienen. Und so ging das immer weiter, ne? Und mittlerweile sind wir 7 Leute im Team. Wir haben uns also erweitert. An dem Gesamtprojekt würde ich sagen, arbeiten so, immer schwer zu sagen, mit Agenturen und Lager vielleicht so 25, schätze ich, die da aktiv dran mitarbeiten.
Ja.
Ja, ist doch noch ein Verschluss unter.
Genau, ist auch Schluss. Wir haben hier ein bisschen, kann ich ja mal sagen, ein paar Soßen. Also wir haben unsere ersten.
Nur am Rande, ich entwickle natürlich auch gerade nicht, dass ihr glaubt, dass ich jetzt gerade bei euch klaue, ne?
Nee, ich weiß, wissen wir doch alles.
Wie immer vorher. Ich möchte darauf hinweisen, dass hier auf einer Verpackung Gaumen hoch steht und das ist so lustig. Also das ist.
Aber du hast es mitbekommen, wie meine Reaktion
war. Für dich, du fandst es wieder kacke, oder?
Ihr habt das Ding gesehen, Gaumen hoch, und dafür haben sie erstmal den Finger gekriegt. So, oh,
hast du das gesehen? Das auch gesehen? Gaumen hoch 3, achso, steht vorne, ja, Gaumen hoch 3 sogar.
Und ich so, Dank. Oh Gott.
Ja. Okay. Darf ich mal was fragen?
Immer.
Ja, klar.
Also, wo seid ihr kreativ? Momentan ist es der klassische Weg, den die Gastronomie viel hat gerade in Deutschland, was ja auch nicht Werte, sondern es sind zwei Felder derzeitig. Und das eine Feld hatte jetzt eine Zeit lang ganz, ganz gut dominiert und die alte, aus der ich komme, hat versäumt, an der richtigen Stelle auch mal ein bisschen da nach rechts zu gucken. Ne? Also das wird einen Austausch geben. Wo seid ihr kreativ? Weil momentan ist es so, wie er es darstellt. Ich weiß, dass da auch eine ganze Menge kreativer Inhalt ist. Wo seid ihr anders in dem, was ihr tut, vom Inhalt her?
Mhm. Also zum einen sind wir so.
Also eine Barbecue-Soße ist jetzt nun keine Welterfindung, hat die Welt nicht drauf erwartet.
Probier mal.
Habt ihr ein Marketing-Tool entwickelt über YouTube, habt ihr erstmal ein Interesse geschaffen.
Ja, richtig.
Das ist
ja
ein Fanartikel in dem Moment.
Ja. So, das heißt, muss man so sagen, ja.
Und das ist genau wie bei mir.
Ja.
Mein Kochbuch ist auch ein Fan, ist nichts Negatives.
Ja, ein Fanartikel, dein Kochbuch?
Ein Kochbuch ist schon nochmal was anderes, finde ich. Das ist so, ein Kochbuch ist für uns gefühlt schon ein bisschen wie Merch. Und die Soßen, wir haben angefangen mit Marinaden, haben dann Soßen, also Flüssigmarinaden, haben dann Soßen gemacht und dann auch eigene Gewürze und so weiter. Und wir sind uns darüber sehr bewusst, dass wir mit einer Barbecue-Soße keine Weltneuheit entwickeln. Mhm. Aber
und hat die Welt nicht drauf gewartet.
Aber
ich sag gleich, ne, nicht auf den Geschmack gerade, sondern ich habe das.
Uns ist ein sehr schöner Zuschauer, Moment, das zu beobachten. Ja.
Unsere Zuschauer scheinen drauf gewartet zu haben, denn wir haben es scheinbar, wir sagen immer, wir haben offensichtlich so 0815 Geschmack und haben das große Glück, dass unser Geschmack mit sehr, sehr vielen anderen Menschen zusammenpasst, die den gleichen Geschmack haben, das gleiche Empfinden haben. Und was wir vielleicht auch ganz gut hinkriegen, ist bildlich oder sprachlich zu erklären, wie schmeckt so ein Produkt, wodurch dann eben Leute sagen, Mensch, das muss ich jetzt probieren und kaufen. Und so ist, also die Soße, die du zuerst probiert hast, die Burger and Rib Soße, ist unser absoluter Bestseller. Ne?
Ja, das Spannende ist eben halt, dieses ist online und Online-Versand verkauft.
Ja, wir sind auch schon in über ein paar hundert
im Verhältnis. Also ich kenne Kollegen von mir, die auch was machen und die eben im Online-Bereich sehr stark sind, auf dem offenen Markt keine Chance haben. Also wo das so einzelne Produkte, ja.
Ist doch auch noch der Verschluss unter, oder?
Liegt woran? Woran liegt das?
Naja, weil du dann eben diese Kommunikationsachse verlierst. Das Online.
Die Geschichte dahinter.
Ja. Und dann ist das noch nicht breit genug, weil, ich habe jetzt auch mal geguckt, ihr habt bei Instagram 115.000 Follower. Ich habe 500.
Ja.
Dann müsste sich das ja für mich richtig lohnen, wenn ich mal sowas mache.
Das wird sich richtig lohnen.
Wirklich?
Wir sind ja sehr nischig, ne?
Also wir wären bereit, also wenn du es wirklich möchtest, wären wir super bereit, uns mit dir einzuschließen.
Eine Agentur, ihr seid meine Agentur.
Nein, ich will nur sagen, wir können es anbieten einfach. Wir
ich will nicht alles, auch wenn da gerade der Eindruck entsteht, ne? Also nochmal Entschuldigung an die Außenwelt, aber das manchmal passieren Dinge zeitversetzt, manchmal passieren sie, obwohl man nicht damit gerechnet hat, so. Ich will jetzt nicht alles vergolden und monetarisieren, aber man darf mir auch keinen Vorwurf draus machen, dass ich auch versuche, mein Alter irgendwann nochmal gerade nach so einer Krise wie Kitchen Impossible, nach so einer Krise wie
Corona
da auch nochmal überlegen.
Die Krise, weil, Kitchen
Impossible. Ja, die Krise. Da habe ich schon gemerkt, auf was für ein dünnes Eis ich unterwegs bin. Ne? Also das darf man da bitte nicht.
Deine Geheimzutaten, ne, Tim?
Ja.
Werden die in dem Supermarkt, in dem sie zu erwerben gibt, mit einer Art Pappaufsteller oder so von dir beworben?
Mit dem Display.
Gut, weil wir gerade drüber sprachen. Das braucht es wahrscheinlich, denn um eine kurze Story trotzdem noch zu erzählen.
Tim Mälzer, Eigenmarke, Geheimzutaten. Also wir pfeifen da auf demselben Loch, also dass wir einen ähnlichen Ansatz haben. Ich habe das genauso, dass ich sage, pass auf, die Welt hat nicht auf mich gewartet und die Welt braucht auch nicht. Jetzt ist es aber so, dass ich ein guter Lehrer bin und es gibt Menschen, die mir zuhören, die ich zum frische Kochen motivieren kann. 100% weiß ich, dass meinetwegen Leute angefangen haben mit dem Kochen und mir zuhören, wenn ich koche, sich von mir lehren lassen etc. Ich gucke jetzt so lange auf den ganzen Bereich und ich versuche frische Küche, das ist wirklich eins meiner ganz großen Ziele, so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Und jetzt gucke ich mir einfach den Alltag des normalen Verbrauchers an und denke, okay, jetzt ist zwar ein Interesse vorhanden, was wir aber nicht mehr haben, ist Zeit. Zeit scheint ein ganz großes Problem zu werden, und zwar, weil einfach die Zeit, wir haben diese Struktur des Tagesablaufes nicht mehr. Also versuche ich gerade mit Hilfe, das sind Kochhilfen sozusagen, die ich mache, keine Ersatzprodukte. Es sind kein Fertigessen, sondern es sind Dinge, die dir in deinem individuellen Kochen einen Großteil der Zeit ersparen. Ich habe das gerade gestern. Ja, doch, das darf ich sagen. Ich habe gestern meine eigene Gulaschpaste benutzt.
Ah!
Hammer.
Gut, so. Also du warst die Geheimzutat.
Genau, eine Geheimzutat Gulaschpaste. Und das ist jetzt, versuch das bitte nicht als Werbung zu verstehen, aber es war richtig, richtig hilfreich. Ich hatte mir hier Flank geholt. Ich mach sehr gerne Gulasch aus Flank.
Mhm, ja, stark.
Und wollte das eigentlich ganz normal ansetzen mit Gemüse, Zwiebeln, allem drum und dran. Und dann gab es einen Vorfall bei uns zu Hause, so dass das Ganze eben mein Zeitfenster geht. Und er hat mich um 10:30 an den Herd gestellt. So, und das mache ich gerne, weil ich koche jetzt irgendwie so und weiß, aber musste praktisch für den nächsten Tag fertig werden, weil ich war unterwegs, laberababa. Und dann habe ich dieses Produkt benutzt und habe das genauso wie den Verwendungszweck auch wirklich genommen und habe das halt genau alles gemacht, mit Fleisch gewürfelt, nur reingeschmissen. Und der Kochprozess war abgefedert innerhalb von, was war das? 3 Minuten?
Mhm. Ach, wirklich?
Ja, das ging. Drei Minuten.
Und versus, das was hätte es sonst gedauert?
9 Stunden, mindestens eine Stunde. Und ich hatte den hinten raus und jetzt wird's eigentlich spannend. Habe ich probiert und ich dachte, ist nicht ganz fertig. Mhm. Ich habe es dann nochmal abgeschmeckt. Ich habe noch ein bisschen Rauchpaprika reingemacht. Das ist sowieso zu Hause. Musst du nicht kaufen, aber du kannst es noch machen. Das Grundprodukt war fertig. Das hätte niemanden gestört. Aber ich hatte hinten jetzt noch mal ein bisschen das Bedürfnis, das noch ein bisschen zu verbessern.
Ja.
Das bedeutet nicht, dass ich das jetzt immer benutzen werde, weil ich immer noch das Bedürfnis nach Individualität hatte. Aber in dem Moment habe ich frisches Fleisch, frisches Gemüse und das Zeug drin und habe den vollen Blast drin gehabt. Und Achtung, Vorteil, ich konnte noch 2 Portionen relativ schnell wegmachen für einen Vegetarier.
Mhm. Das bedeutet,
ohne, dass ich 2 Töpfe benutze.
Sowas wie diese Zutat ist Fast Cooking, aber nicht für Fast Food.
Ich verbinde nichts Negatives mit dem Begriff Fast Food.
Nee, aber
Industrial Food ist vielleicht das Negative und auch das ist industriell. Deshalb sage ich auch nicht, bitte benutze das nicht jedes Mal. So, also ein bisschen Kreativität und Persönlichkeit kann noch rein. Aber es hilft. Es hilft den Alltag in bestimmten Situationen. Ich kann mich nicht hinstellen als Fernsehkoch, nur weil das meine große Leidenschaft ist und weil meine Tätigkeiten, wenn ich Gemüse schneide, dann bumse ich euch alle. Also das ist so klack, 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 klack. Da bin ich sowieso nur auf ein Zehntel der Zeit, die ihr braucht. Also das ist eine arrogante Haltung, zu sagen,
ich schneide mir die Finger,
guck mal. Ist doch nicht schwer.
Stimmt.
So. Aber das heißt, ich versuche an einigen Tagen euch zum Kochen zu bewegen.
Mhm.
Das ist wie Grillen. Am Ende des Tages halte ich das, was ihr macht, für vollkommen schwachsinnig. Im Sinne von, und das mache ich jetzt mal ganz kurz provozierend, man muss mich lächeln sehen dazu, ich räume auch sofort wieder ab. Denn ganz ehrlich, Grillen ist Wurst und Nacken.
Ja, aber das ist wirklich immer noch der, darf man kaum sagen, aber der typische Deutsche. Es entdeckt, jeden Tag entdecken Leute, dass man auf dem Grill mehr machen kann als Wurst und Nacken, ja, und Bauchfleisch.
Das meine ich auch. So, aber Grillen ist bei mir sehr oft eine ganz spontane Entscheidung.
Und es ist super geil, eine gute Bratwurst, da geht auch nichts.
Ja. Das meine ich so. Also, oh, Wetter heute, ich meine, ich lebe in Hamburg. Weißt du, wenn ich planen würde, morgen zu grillen, wie dumm kann man sein? Und du weißt, hast keine Ahnung, wie das Wetter morgen ist.
Aber unterscheidest du Grillen und Barbecue? Weil da ist ja per Definition ein deutlicher Unterschied.
Ich nenne beides Grillen und Barbecue ist nur noch längere Bärte und noch mehr Tattoos.
Ja, und wie oft hast du in deinem Leben auf deinem Monolith zum Beispiel schon Pulled Pork, Brisket, oder auch Rippchen zubereitet.
Also Pulled gar nicht, weil ich es generell auch scheiße finde. Also das ist so ja, okay, dieses faserige okay. Dreckslumpenzeug. Was soll das? Das wird begreifen.
Okay. Das aber ist eine schöne Geschichte.
Da müssen wir uns merken. Faseriges Dreckslumpenzeug.
Also gut gemachtes Pulled Pork aus einem Boston Butt, also dem speziellen Cut aus den USA.
Ja, habe ich glaube ich noch nie gemacht. Ja,
wenn so, da hast du ja nicht nur langfaseriges Dreckslumpenzeug, sondern du hast ja drei verschiedene Bereiche in dem Boston Butt, auch verschiedene Muskeln. Das ist ja schon was Besonderes oder ein Brisket.
Ja, wenn du mir jetzt heute Abend zum Pulled Pork einlädst, war es fertig oder nicht?
Nee, schwierig gerade.
Ja, siehst du, und das nervt mich schon. Ja. Allein, also aber das ist meine persönliche
lange dauert.
Ja. Also heute anzufangen, nämlich morgen zu essen, Gref, wie dumm muss man sein?
Also beim Grillen, beim Gulasch ist okay.
Deshalb, wenn ich das, also wenn ich so, nach solchen Sachen das Bedürfnis habe, dann gehe ich und esse das professionell.
Von aber das ist richtig Slow Food, das ist richtig Soul Food auch so.
Ja, aber ich habe einen Job.
Ja, gut, haben wir auch. Trotzdem,
nein, überall. Also, Job ist so ein Slow Food.
Aber so ein bisschen nerdig ist es schon, oder?
Es ist schon nerdig, ja.
Und es ist auch ganz, ich wollte es auch nicht schlecht machen. Aber generell, ich bin halt spontan Griller, deshalb finde ich solche Dinge interessant, aber mehr auch nicht. Das ist so wie eine Tierdoku.
Ja,
weißt du, ich guck mir auch gerne irgendwelche Gebirgsfilme an, aber trotzdem werde ich kein Bergsteiger. Das wird nicht passieren. Aber der Genuss ist schon geil. Einladungsmäßig finde ich super, aber für mich Grillen sehr spontan.
Das machen wir sehr gerne mal. Ein richtig schönes Brisket.
Sehr, sehr, sehr Ding. Aber ich bin trotzdem ein großer Freund von eben, diese Welt ist vielseitig. Ich finde das ganz toll, wenn ich bin jetzt nicht mehr so dieses 24 Stunden, weil das ist, dafür habe ich einfach nicht die Geduld. Und das habe ich, wenn ich ehrlich bin, auch nur unter Anleitung hinbekommen. Mit der Temperaturkontrolle, mit dem leichten Smoke-Flavor, mit dem ganzen Drumherum. Das ist hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Also wie Kinder auf dem Trampolin. Mhm. Bei mir, wenn ich das mache. Wenn ich das Ding aufmache, zumache, also entweder grill ich oder ich lasse es sein. Das hat aber was mit meiner Geduld zu tun. Und ich bin halt nicht so nerdy wie du, dass ich mich dann im Exzess mit dieser scheiß Technik auseinandersetze. Das probiere ich einmal, das probiere ich zweimal und dann stelle ich den Grill an den Straßenrand und dann kann den jemand mitnehmen.
Ich finde, das macht so viel Spaß.
Das macht auch Spaß.
Sich in Techniken reinzudenken, zu lesen. Das erste Mal ist scheiße, das zweite Mal ist okay, beim dritten Mal wird's gut und beim vierten, fünften Mal wird's richtig gut. Das macht so viel Spaß.
Wir früher wie Rumpelstilz um diesen Grill gewandert. Ne? Ich habe mir Wecker gestellt, nachts um eins, um drei runtergelaufen, nur um zu gucken, ob das Fleisch noch da ist, weißt du? Ja, wirklich unglaublich.
Temperatur checken und
dann,
so.
Dann immer draußen das Licht an, irgendwann der Nachbar kam raus, sah, was ist bei dir los da in meinem Garten, dieses Licht und so, und dann kam er morgens ganz normal ausgeschlafen, ich so eine Augenrinne, wir können weiterdrehen, ne?
Aber ist geil.
Hinüber.
So, und für mich ist es irgendwie so, ich mache gerne Feuer, aber ich pflege es ungern. Also heißt, ich Erdlochgarn, im Brotteig, Salzkruste, ist ja alles, vom Konzept her, ist ja alles das Gleiche. Du schaffst ein geschlossenen Garraum und dann über Temperaturkontrolle musst du dich halt mit dem jeweiligen Produkt auseinandersetzen, Bindegewebe, nicht Bindegewebe, Mager, Fett, Bögeln etc. Das Ganze, wenn du das einmal begriffen hast, kannst du auch kochen und jetzt musst du nur entscheiden, hast du Bock, gestern angefangen zu haben, damit du morgen was auf Brot schmieren kannst oder hast du keine Lust?
Ich hätte gar keine Lust.
Das ist wie Brot backen. So, ich backe gerne Brot, das ist richtig, richtig schön. Aber immer in dem Moment, wenn ich Brot backen will, passt es nicht. Mhm. Respektive, und immer wenn ich Brot brauche, habe ich nicht gebacken. So, das ist so eine Scheißkatze, die sich ständig in den Schwanz beißt.
Ja. Was ist denn jetzt komplizierter, grillen oder kochen?
Grillen.
Das kochen. Sagen viele, ich finde kochen aber schwierig.
Was? Ach, kochen, wirklich ganz das, ehrlich.
Ich glaube, die Herausforderung
ist eine abgeschlossene Berufsausbildung im Kochen, das sagt schon alles.
Was hast du gesagt? Temperatursteuerung ist. Also ich glaube, dass die Temperatursteuerung und das die Temperatur zu verstehen beim Grillen, das ist eine Herausforderung. Weil, also A, jedes Gerät ist unterschiedlich. B, muss man das Gerät mindestens einmal, besser zwei, dreimal benutzt haben, bevor man anfängt zu verstehen, wie es geht. Und ich glaube, das macht's auch aus. Also als zum Beispiel Johann Lafer bei uns war, also das war auch ziemlich cool, diese ganze Zusammenkunft irgendwie. Und dann haben wir zusammen gegrillt, haben zwei Streams gemacht mittlerweile. Und da war es auch so, er hat auch von sich aus direkt gesagt, naja, Grillen ist schon anspruchsvoller aufgrund der Temperatur. Und wenn man dann aber, wie wir beide, beim ersten Stream war das so, wir gehen live, Johann nimmt die Sachen, reißt alles an sich und dann war das Thema durch und wir haben daneben gestanden und einfach nur noch mit offenem Mund. Es war unfassbar interessant zu sehen, wie dann halt ein Profi die Sachen nimmt und loslegt.
In der Vorbereitung grillen wir euch alle, also dann grillen wir euch alle. Ja, aber auf dem Herd, also auf dem Grill, kommt der Koch nicht mehr klar.
Was, auf dem Herd oder auf dem Grill?
Das meine ich auf dem Grill.
Sobald er Töpfe anfängt zu nutzen auf dem Grill. dann weißt du eigentlich schon, dass da ein Problem ist.
Ich habe ja mit Johann vor sehr vielen Jahren lang, ich weiß nicht, muss ich mal googeln und bei YouTube vielleicht noch das große Promi-Grillen, das große Ostergrillen.
Das war nach Sat.1 dann.
Das war Sat.1. Das war wirklich Sat.1. Hast du
ja nicht kennen, die Titel.
Im Weberstadion in, oh Gott, wo
wir. Also Halle-Westfalen.
Halle-Westfalen.
Ja,
Guerilla. Live vor Publikum, die große Grillshow. Also dafür habe ich mal Feuerspucken gelernt und ähnliches.
Wirklich? Ja.
Könntest du es heute noch?
Feuersprung.
Geil.
Ja, das könnte ich.
Sekunde, so vor. Muss ja noch einfach nur die Flüssigkeit.
Ja, du solltest schon ein bisschen Atemtechnik beherrschen und zu wissen, was du da machst, weil einatmen ist nicht so geil und runterschlucken ist noch weniger geil.
Ja, okay. Ich stelle mir vor, wie sich das Feuer, wenn du nicht doll genug die Flüssigkeit auspustet, in deinen Mund reinfrisst und auf einmal dein ganzer Mund brennt.
Also wichtig ist zum Beispiel eine breite Streuung und kurze Stöße und nicht lange. Wenn du lang pustest, geil.
Hätte ich große Angst
dann
vor.
Kommt das ein bisschen so.
Kurze Stöße.
Das ist so, wenn du in den Amazonas pinkelst, solltest du auch nicht machen, weil währenddessen könnte der Amazonaswurm dir in den Penis krabbeln.
Richtig.
Und so ist das mit Feuer auch.
Im Wasser. Gibt's doch so einen Fisch, der reinspringt in die.
Kennt ihr das nicht? Aber hier, da gibt's einen Amazonaswurm.
Ja.
Der hat Widerhaken. Und wenn man sich in den Amazonas stellt und da reinpisst, dann nimmt er den Pipi-Strahl als Brücke. Hm. Und gegen den Widerstand geht er hoch und geht in deine Nille rein und tackert sich dann fest.
Biologie und das ist 10. Klasse, haben wir einen Film über den Penistisch gesehen.
Und so ist Feuer beim Feuerspucken, wenn du. Ja. Dann ist erstmal das Feuer weg und dann siehst du aber so ein bisschen, was auf dich zukommt und das ist die Feuerflamme und dann solltest du auch langsam mal machen.
Das hier ist kein Videopodcast.
Das mit dem Amazonas, das finde ich eklig.
Deshalb niemals in den Amazonas pinkeln.
Nee.
Aber es freut mich, dass wir uns auch über den Amazonas-Penisfisch unterhalten können.
Übrigens auch nie in Pool pinkeln, liebe Kinder, ins Öffentliche, weil Wasser kann sich, das verfärbt sich. Da ist ein Mittel drin, dann verfärbt sich
das. Ja, das stimmt.
Oh, das soll
dann nehmen. Bestimmt viele Kinder, die hier zuhören.
Ich muss einmal ganz kurz raus.
Ja, aber wirklich nur kurz.
So, reden wir mal über euren Lump da hier.
Unser Lump.
Ich rede auch nur über die. Ich richtig geil finde.
Ich habe dich leider nicht beobachtet. Hast du Tim beobachtet beim Essen? Ich glaube, die Sesam hat dir nicht so gut geschmeckt. Was mich wundert, weil die Sesam.
Oh, wenn du jetzt was Falsches sagst.
Achtung, ich sage es jetzt. Sowas wie die Sesam hat der Markt noch gebraucht. So eine Soße.
Ich meine aber besser, die kommt.
Okay.
Na, die ist wirklich
das kann besser. Ich mir nicht vorstellen.
Doch, die ist sehr viel geiler.
Das glaube ich doch. Nicht.
Und zwar habe ich...
Wir machen dann so ein Testvideo und sagen, die schmeckt nicht.
mein ist allerdings auch tomatisch.
Ja, also geht schon los.
Nee, und das macht es nämlich richtig fett.
Und hier ist so mayonnaisig, dadurch hast du die Cremigkeit, das Fett wirklich drin. Und dieser Transport des Pugengeschmacks, des Pugenglücks, der funktioniert hier natürlich gut.
Ja, sehr gut. Also nein, die ist auch nicht schlecht, ne? Aber das ist so das ist kein zweiter Impuls für mich.
Okay, krass. Welcher hat der am
besten? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt.
Ja, da stehen noch zwei andere. So, jetzt habt ihr 50-50.
Ich hätte rot gesagt, hätte dir gut gefallen.
Ja, ist
gut.
100%.
Die ist sehr gut.
Was ist rot?
Ja, Barbecue. Burger, Barbecue-Soße, Allzweckwaffe, vielseitig einsetzbar, hat einen schönen Punch, leichten Smoky-Flavor, nicht zu süß, Bindemittel ist richtig, nicht zu, ich mag das nicht, wenn es schleimt auf der, viele schleimen inzwischen, weil sie Agar nehmen, keine Ahnung. Ist gut, die ist richtig geil. Okay. Scheiß Verpackung, aber ansonsten richtig geil.
Also, wenn wir
Verpackung
dann,
arbeiten wir gerade.
Aber das ist halt nicht, das sind die so, die ich nicht mag. Weil da gibt es eine einzig relevante.
Komm, wenn wir eh beim Testen sind, dann lass mal weiter testen.
Ah, geil.
Lass mal weiter testen.
Kackvögel.
Geil. Lass mal weiter testen.
Ihr dreckigen Pimmelgesichter.
Oh, geil. Ein schönes Schnitzel.
Wie lange bist du denn schon da?
War dir schon 2 Stunden.
Ist das so?
Mindestens.
Ich hab schon wieder hier ein TikTok-Trauma.
Holger, warst du pünktlich?
Komm, einmal rum.
Ja, ich war pünktlich.
Krass.
Boah, ist das lecker.
Ach,
bei uns nie. Also während hier großes Hallo ist, kann ich ja mal ganz kurz
ich hege die große Hoffnung.
Was hier gerade passiert. Darf also Holle, was?
Ach so, ja.
Was darfst du? Bitte.
So. Also oh, erstmal kommt der
andere, raus.
Jetzt kommt gerade der Internet-Schwachkopf rein, irgendwie der
und Holl ist ja, auch da.
Sein Fame und Ruhm auf manipulativen Wettbewerbswertungen aufbaut. Und
kannst du das nochmal sagen, dann einmal? Ja, aber, schade.
Ja. Nee, herzlich willkommen, da freue ich mich sehr. Wir haben vorhin auch schon über dich gesprochen in höchsten Tönen. Da haben wir gesagt, wie viel Kompetenz
der Mann
du eigentlich
Frau Holl ist da.
Trotz deiner visuellen deines visuellen Erscheinungsbildes hat. Dass
trotz deines visuellen Erscheinungsbildes.
also wirklich, Schulabschluss,
also, ich glaub,
Schulabschluss Baumschule, ne?
Also das Schulabschlusswettbewerb gewinnen wir beide nicht mehr.
Alle
nicht
mehr. Ja, aber wir haben gesagt, das ist krass. Also A, wie schön du es formulierst und auch mit welcher Kompetenz du deine Wertung denn zum Besten gibst.
Dankeschön.
Und dass man das auf den ersten Moment so gar nicht erwarten würde.
Ja.
So, das haben wir gesagt.
Schön. Ich dachte, jetzt kriege ich direkt auf die Fresse. Also ich habe mich schon darauf vorbereitet.
Nein, brauchst du nicht.
Also Holger Schweitering aus Buxtehude ist hier am Start, a.k.a. Holle. Sagt man 21614 oder wie sprichst du dich aus?
Eigentlich einfach ganz stumpf 21614.
Okay, also Holle 21614, das ist die Zahlenkombination. Der Postleitzahl seiner Heimatstadt ist hier ein Mensch, der vorrangig Burger, Döner, Pizza und weiteres Fastfood in deutschen Restaurants testet und das dann auf YouTube zum Besten gibt. Tim hat's schon erzählt, vor 2 Jahren im Sommer saß er auf der Terrasse und hat die Karte von Tim rauf und runter bestellt und getestet und bis auf die Oliven im Wegglas kam alles sehr gut weg.
Vorher hat er aber den Fertigburger von Hensler noch mit mehr Punkten bewertet, weil ihm besser geschmeckt hat, obwohl er so deutlich gesehen hat, dass da vom Produkt her qualitativ deutliche Unterschiede waren.
Absolut.
Jetzt habe ich mir gedacht, laden wir, wenn wir hier schon Internet- und YouTube-Stars wie die Sizzle Brothers haben, laden wir uns einen weiteren ein, nämlich Holle. Und bestellen etwas, ein Leibgericht von unserem Gast Johannes, nämlich Schnitzel.
Herzlichen Dank.
In sämtlichen Variationen aus Erikas Eck.
Oh Gott sei Dank, dachst du das? War meine schwere Hoffnung.
Es ist aus Erikas Eck.
Ist von Erikas Eck, geil.
Ist das gut?
Ja, also, ich freue mich wahnsinnig drüber. Der Laden war frei. Und ist eine Institution.
Was wir haben.
Es sieht gut aus, schmeckt auch. Hier in Hamburg ist eine ganz klassische Taxifahrerkneipe immer gewesen, also direkt am Schlachthof.
Öffnungszeiten 17 bis 14 Uhr, hervorragend.
Eigentlich ehemalig auch für die Mitarbeiter des Schlachthofes. So, als ich noch ganz jung war, kamen die da wirklich auch noch mit ihren Kitteln rein und ihren Gummischuhen und dem Ganzen so und haben dann halt, ich sag mal, versucht, ihrem Leben einen Sinn zu geben, indem sie sich Alkohol reingepfiffen haben. Irgendwie so, weil das war echt ein krasser, harter Job, weißt du, selber Schlachthof, also echte Schlachthofarbeit. Und parallel haben sich dazu aber, ich sag mal, sämtliche Gewerbe versammelt, die des Nächtens tätig sind, aus dem horizontalen, aus dem vertikalen Gewerbe. Das spielte keine Rolle, man hat sich getroffen, die letzten Suffköppe, die diesen Saufjibber hatten nochmal, oh, jetzt lange bevor es Döner halt, also das ist praktisch unser Schanzendöner, das ist so die Bratkartoffeln, Schnitzel, okay, fettbelegte Brötchen vom Allerfeinsten, eine wirkliche Institution.
Ja, das stimmt.
Sehr, sehr schade, der Betreiber hat aufgegeben, weil er gesundheitlich nicht mehr konnte und nicht mehr wollte, sich auch aus Hamburg zurückgezogen hat und auch wir waren dran. Ich wollte den Laden kaufen.
Ach krass.
Und der hätte dann auch so gehießen?
Ja, weiterhin? Ich hätte genau alles so gelassen, wie es ist. Musste dann aber einsehen, dass ich die Kapazitäten gerade nicht habe. Und dann habe ich in der Presse vernommen, dass es jetzt verkauft worden ist. Und dass Gott sei Dank da jetzt nicht. Und meine große Sorge war, dass dann da irgendwas sehr Modernes interpretiert ist, im alten Gefilden stattfindet. Also ich sag mal eine Kaffeerösterei oder irgendwie so eine, und nichts gegen diese Läden, es geht nur um den Schutz, oder um so eine Donutbude oder irgendwie so ein Sushi-Laden oder irgendwas.
Und okay.
Ich habe jetzt aber gelesen, dass sie es genauso weiter betreiben, wie es ist, dass sie nichts verändern, noch nicht mehr die Rezeptur. Gut,
okay, aber bevor du das Essen hier kalt gelabert hast, Tim, erzähle ich, was wir hier haben. Du sollst ja in erster Linie nicht essen. Es gibt Cordon Bleu und Schnitzel wie eine Art mit Paprikasauce und Champignonsauce und dazu gibt es Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln und es gibt Pommes und es gibt, wie nennt sich das hier? Ist das Leipziger Gemüse. Allerlei? Ist das Leipziger Allerlei?
Mischgemüse.
Ja, okay. Es ist Mischgemüse und Holle wird jetzt natürlich mal hier das tun, was er am allerbesten kann. Er wird das Ganze jetzt mal essen, um zu testen, um dann zu erzählen, wie denn wohl so das Schnitzel aus einer Institution Hamburgs, nämlich Erikas Eck ist, wie er das normalerweise tut, wenn er bei Tim und Co. zum Essen ist.
Oha, da habe ich nicht mit gerechnet.
Ja,
das Gemeine ist natürlich, dass es jetzt geliefert ist und das ist natürlich immer noch mal eine ganz andere Geschichte.
Wegen der Temperatur meinst du?
Nee, da spricht der Fachmann. Ein Essen ist ähnlich wie eine Badehose auf der Skipiste. Erfüllt nicht den Zweck, für den sie eigentlich designt wurde.
Ja, das ist gut.
Soll heißen, wenn du jetzt die Badehose aus dem Kontext rausbringst, ist es ein dummes Produkt. Wird es aber dort zum Einsatz gebracht, für das es mal designt worden ist, richtig. Und so ist manchmal auch Essen zu verstehen. Essen ist ein Zusammenspiel aus vielerlei Faktoren, die denn eine Gesamtwirkung entstehen lassen. Und liefern gehört selten dazu.
Also muss Holle jetzt mit einkalkulieren sein.
Der ist schlau. Holle ist schlau.
Gut. Klar. Also ich finde es wirklich schwierig.
Was isst du denn überhaupt? Du hast gerade Pfeffersoße und Schnitzel wie eine
Pfeffersoße,
Art.
Schnitzel, scheint grüner Pfeffer drin zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Tim, was sagst du?
Ich habe keine Pfeffersoße.
Wir haben hier eine Champignonsoße, ich habe auch einen Pilz gefunden.
Ja, also es scheint ein klassisches Wiener Schnitzel zu sein. Das Problem ist halt, es kommt mit Kondenswasser an, dann ist natürlich die Kruste nicht mehr ganz sauber. Und das ist dann, da bin ich natürlich oft in Schwulitäten, weil es dann nämlich heißen soll, so du sollst das bewerten. Und an und für sich bin ich ja einfach eine liebe, gute Seele. Und in dem Fall, das würde ich zum Beispiel gar nicht machen. Also ich würde wahrscheinlich kein Schnitzel, was dafür da ist, direkt vor Ort zu essen, würde ich wahrscheinlich bestellen und dann bewerten. Weil es ist klar, dass ich dann um die Ecke komme und sage, so, da passt mir was nicht. Und es steckt natürlich auch immer Gastronomen hinter, den du bewertest. Und da versuchst du die Bedingungen auch immer so fair wie möglich zu halten.
Gut, bei mir war dir das scheißegal.
Bei dir ist egal. Der ist durch, der alte Sack, habe ich mir gedacht.
Warte, das Ding ist durch.
Und ich habe mir gedacht, ich bin die Eiche und er ist das Ferkel.
Nee, bei dir, Tim, war ja wirklich das Problem damals. Deine Jungs haben einfach nur das Salz vergessen. Und sonst, wie ich bei einem Video auch gesagt habe, das war ein super Produkt, ne? Also es war klasse, super. Aber der Fleisch.
Griff zum Salzstreuer hat damals TK-Ware geschlagen.
Beim Burger geht das nicht. Du kannst ja nicht den Burger auseinandernehmen und dann da dir das Salz drauf knallen. Also kannst natürlich, aber du bewertest so, wie du auf den Teller bekommst.
Ich meckere ja auch schon lange nicht mehr, richtig. Ein bisschen immer noch, aber nicht mehr so doll.
Ich denke mal, mein zweites Video war sehr versöhnlich.
Ja, dann war der noch. Was ich übrigens, da muss man auch sagen, beim zweiten habe ich gedacht, ich will den Typen nie wieder sehen. Und als er dann da war, habe ich den Laden nicht betreten. Stimmt nicht. Aber wurde dann natürlich, die Köche hatten richtig Bock, ihm auch das Maul zu stopfen, nämlich dass sie geil kochen können. Haben mir richtig Mühe gegeben. Und dann hat Olle genau das gemacht und dafür feiere ich ihn. Er hat das als schlecht beschrieben, was ich selber seit einem halben Jahr richtig scheiße fand.
Hast du gemacht? Ja,
nochmal, ich habe die Oliven gehasst. Ich habe die gehasst, aber meine Jungs fanden die geil. Und wer bin ich, wenn alle meine Jungs sagen, ist gut, dann setze ich mich nicht drüber hinweg. Dann haben die einen Grund. Weil ich bestimme, ich habe einen guten Geschmack, aber nicht den einzigen. So, da habe ich so gefeiert, dass nur die Oliven waren richtig scheiße.
Ich finde diese Herangehensweise gut. Ne, ist natürlich nicht nur dein Geschmack, der über alle hinausgeht. Aber ich weiß noch genau, wie das in dem Video war. Ich habe so eine kleine Portion gekriegt von dieser Olivenpaste. Habe ich als einziges Gericht wohlgemerkt nicht gut bewertet von deiner Karte. Und ich habe 7-8 bewertet. Und dann habe ich
das erste aber auch, ne?
Ja, das erste sogar. Und dann dachte bestimmt auch Tim, wo es geguckt hat, oh, jetzt der ist doch auf Ansage da rein, um das schlecht zu reden. Und dann habe ich beim Gast dieses Gericht, also so ein riesen Glas voller dieser Oliven gesehen. Und da habe ich nur gesagt, oh, der Arme, ey. Der Arme hat dieses ganze Glas. Und ja, aber der Rest war wirklich spitze, Tim. Also das muss man sagen.
Kann ich nichts für, aber fair. Aha.
Also zurück zum Schnitzel.
Ja. Also zum Schnitzel zurück. Ich finde die Soße klasse und so wie ich es jetzt bei YouTube formulieren würde, würde ich sagen, die Panade passt einfach nicht. Also ich war in Wien, ich habe eine Schnitzeltour gemacht bei den Besten.
Die Panade passt oder passt einfach nicht?
Passt nicht. Nee, passt da, nicht. Da ist einfach Kondenswasser dran gekommen, das ist durch die Lieferung in Mitleidenschaft gezogen. Die Panade muss knistern. Ne? Da gehst du rüber und da müssen die Ohren wegfliegen. Aber für ein bestelltes Schnitzel wohlgemerkt, wenn ich das Ding bestelle, zu Hause habe, sage ich, geil, das bestelle ich wieder. So, ne? Keine Frage.
Ich find's geil, dass es schön dünn geklopft ist.
Ja, hundertprozentig. Schön dünn geklopft. Bratkartoffeln habe ich noch nicht probiert. Soße finde ich geil. Pfeffer schön bissig. Also alles super, aber kein Gericht, was man bestellt.
Da würde ich jetzt eingreifen.
Bitte. Ja, hau raus.
Und der Verantwortung eines Kritikers auch nachgehen. Wir haben neulich drüber gesprochen, weil da sitzt ja jetzt ein VIP-Food-Tester. Und im Vorgespräch hatte ich mit jemandem anderen gesprochen. Da war jemand wahnsinnig drüber, hat sich jemand ganz brutal über was aufgeregt. Über ein Hotelrestaurant. In dem sie essen war. Ich habe dann gefragt, welches Hotel? Und dann habe ich gesagt, und dieses Restaurant setzt du gleich, wird unter den gleichen Aspekten bewertet wie mein Restaurant. Das ist diesem Restaurant gegenüber nicht fair. Es hat ganz andere Modalitäten, es hat eine ganz andere Grundvoraussage. Also es sollte immer Qualität sein als soll, aber der Ansatz ist falsch. Du kannst nicht immer alles gleichsetzen miteinander. Hier, was du hier, glaube ich, ein bisschen siehst, du hast die Brat, oder was man hier im Wesentlichen an den Bratkartoffeln sieht, du merkst sofort, frisch gekochte Kartoffeln, handgepellt, geschnitten, unregelmäßig, mit Zeit gebraten, richtiges Butterschmalz-Fett-Verhältnis, geiler Speck, gewürfelt, ausgelassen, glasige Zwiebeln. Das ist die Bratkartoffel, die man sucht. Das ist eine perfekte Bratkartoffel. Und da siehst du die Arbeit, die sich ein Restaurant macht. Das ist das, wo du die Liebe siehst, wo du das Ganze... Und die Bratkartoffeln deuten auch das Konzept der Gastronomie an. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und wenn du jetzt beim Figelmüller da in Antia in, oder wie der heißt, in Wien, gerade Schnitzel gegessen hast, das hoch aufgeblähte, das Wiener Schnitzel. Er hat was gesagt, es ist Schnitzel Wiener Art. Das kommt auch nochmal dazu. Und ich habe dir, und jetzt weißt du, hast du eine Information, die du vorher nicht hattest. Taxifahrerkneipe. Das Preis-Leistungsniveau von dem, was wir hier gerade gegessen haben, ist unschlagbar. Schnitzel-Weltmeisterschaft, bin ich bei dir raus. Es ist nicht das beste Schnitzel, aber es ist das beste Schnitzelmoment, den du in Hamburg haben kannst, weil die Bratkartoffeln, der Schnitzel weg, ich sage ja auch die Soße, der hat ja auch latente, ich sag mal, Steerqualitäten.
So wie Pudding.
Ja, da hat bestimmt die Steer. Aber das macht es aus. Und so ein Schnitzel darfst du niemals nie mit der Verantwortung, wenn wir weiter an einer Diversität der Gastronomie interessiert sind, die klein versteckten Geheimtipps, die Kneipen, das Normale, das Bodenständige, weil die begeben sich nicht in den Wettbewerb wie ich mit meiner Bullerei, der eine gewisse kulinarische Wahrnehmung erarbeitet, auch die Preise nimmt für eine gewisse kulinarische Wahrnehmung, sondern das ist die klassische Kneipe. Und wenn wir diese vergleichen mit dem Feindein Figelmeier Schnitzel Bude in Wien, machen wir einen Fehler. Das ist die Verantwortung, die auch ein Tester hat. Du kannst kein Hotelrestaurant an der Stelle, dort wo es ist, ne, was sie gesagt haben, mit denselben Kriterien, das geht nicht. Das kannst du nicht machen, weil unterschiedliche, ich musste mich früher mal rechtfertigen, warum mein Garnelensalat teurer ist als der im Schweinske. Wow, ich kann dir 1000 Gründe nennen, warum der teurer ist. So. Der Geschmack ist das Letzte. Der Geschmack ist, aber es gibt 1000 Gründe, warum das ist. Und das ist so in diese Herausforderung beim guten Tester.
Aber spricht da jetzt der verletzte Gastronom für eine ganze Branche?
Nein, ich bin ja nicht verletzt.
Aber du versuchst ja schon, das in eine Relation zu setzen, die der Gastronom deutlich
besser... Ich stelle mich schützend gerade vor die Gastronomie, genau, weil es fiel ihm einen Satz, bestellen würde ich es mir nicht. Und dann muss ich vorsichtig sein, das heißt, Holle hat gesagt und der Zuhörer, und das hat er gesagt, bestellen würde ich nicht.
Das habe ich nicht gesagt.
Doch, ja,
ich habe gesagt, bestellen würde ich sofort wieder, habe ich gesagt.
Ja,
weil es halt so bestellt ist, super ist.
Aber irgendwie, oder muss man nicht haben.
Nee, Holler hat, glaube ich, gesagt, im Allgemeinen würde er keine Schnitzel bestellen.
Genau,
weil er im Allgemeinen. Weiß,
okay, dann nehme ich alles wieder zurück.
Die Panierung ist dann nicht mehr knusprig, okay, sondern...
Dann nehme ich das wieder sofort zurück.
Weil du gerade Taxifahrerkneipe sagtest, was glaubt ihr, das Schnitzel wie eine Art mit wahlweise Pommes oder Bratkartoffeln kostet in Erikas Eck, so wie jetzt hier ist, was?
Holle, du fängst an.
Ich hoffe, dass die teurer geworden ist. Schnitzel wie eine Art.
Das mit Pommesbeilage.
Boah, ich hätte gesagt, wenn ihr sagt super Preis, 8,99 oder
was? So billig.
8,99?
Jetzt, das hat er gesagt.
Das Gucken,
that's what he said. Ist okay. Ich
hätte jetzt Julian.
Irgendwas um 20 Euro gesagt.
Mhm.
Also mit dem Hintergrund Imbiss, aber ich...
Nein.
Kneipe.
Richtige Gaststätte. Aber...
Also es ist ein geklopftes Schnitzel, das ist ja auch Handarbeit, ja, da steht ja...
Wenn man eins da drin hört,
das hörst das du, ist, ne? Das ist geklopft.
So, ja, glaube ich. Also ich würde sagen, in einem Restaurant mit einem gewissen Anspruch muss das so Mitte 20 kosten, so 25, schätze so 19,80 Euro.
Tim?
Ich wünsche mir 16, um das Bild aufrechtzuerhalten, für das ich gerade eingetreten bin. Ich denke, dass es inzwischen auch 19,80 ist.
Mhm. Bleibst du bei 8,99?
Ja, scheint der Schmarrn zu sein jetzt. Ne? Ich muss richtig auch sagen, auf die Preise.
Das wäre jetzt krass.
Holle zahlt nicht, Holle sagt immer, ich zahle nicht.
Nee, das wird bei meiner Bewertung auch nicht mit einbezogen. Also bei Preisen bin ich komplett raus, sage ich euch ehrlich.
Ja, merkt man.
Sag mal, sag doch jetzt.
Ja, dann sage ich euch 17, was soll ich sagen? Cool. Ja?
Also, ja? Es sind 12,90 €.
Stark.
War ich am dichtesten dran?
Ja, sagen, warst du am dichtigsten dran? Es sind also 12,90 €. mit Bratkartoffeln oder Pommes in der Beilage.
Echte Bratkartoffeln. Ich kenne den Laden, ich kenne den Keller, ich habe ihn selber gesehen. Echte Bratkartoffeln.
Ja. 12,90 Euro.
Ich habe mal gesagt, eine Portion Bratkartoffeln in der Bullerei muss 15 Euro kosten.
Portion Bratkartoffeln?
Ha? Ja, weil, guck mal, ein Steak schneidest du runter, packst du auf den Grill, hast eigentlich so gut wie keine Arbeit mehr. Aber eine Bratkartoffeln kochen, also erstmal lagern natürlich, kochen, pellen, klein schneiden. Jeder weiß, wie eine gute Bratkartoffel ist. Die brauchst du wahnsinnig viel Platz. Du brauchst große Pfannen. Du
brauchst große Pfannen, ja.
Blockt dir den ganzen Herd. Kannst nichts anderes mehr machen. Also 15,80. Für Bratkartoffeln, ohne Fleisch, ohne alles.
Ja, und das ist dann die Stelle, wo jemand hingeht und er keine Ahnung hat und sagt, so, das ist mir aber viel zu teuer. Der hat aber keine Ahnung, was da hinter den Kulissen abläuft. Ne? Also zu den Bratkartoffeln vielleicht nochmal, ne? Ist halt auch so eine Sache, und darf auch noch zu meinen Bewertungsgrundlagen. Ich habe genau aus solchen Gründen habe ich auch verschiedene Rankings, ne? Ich bestelle einen Burger und ich habe ein Lieferservice-Ranking. So, das würde ich niemals über einen Kamm scheren mit einem frischen Burger. Ja, ne? Und ich habe ein Pizza-Lieferservice-Ranking. Das vergleiche ich nicht mit, ich war bei den besten Pizzameistern der Welt, hab da gegessen, ne? Und da komme ich ja nicht und bestelle bei Julius eine Pizza und sag hier, das ist aber schlechter gewesen.
Was ist gutes Lieferessen? Was macht für euch gutes Lieferessen aus? Ich mache eine Sendung. Frage. Der heißt Melzer und Hänsler liefern ab. Und ich muss mich da gewaltig strecken. Ne? Also ich rufe wirklich ab, was ich kochtechnisch auf der Pfanne habe. Das ist mehr habe ich auch nicht mehr. Und trotzdem merke ich ja, dass ich oft richtig dumm koche, weil ich immer für einen Teller koche. Und ich sehe, wie mein Essen leidet, sobald das in diese Box reingeht. Mhm. Und denke auch so oft, oh, warum hast du das gemacht? Ne? Also aber was macht gutes Lieferessen aus?
Also ich glaube, beim meisten Essen, beim gelieferten Essen hapert es wirklich daran, dass die Innovation, die teilweise bei manchen Pizzerien jetzt, um das als Beispiel zu nehmen, die haben dann spezielle Pizzakartons, die haben bestimmte Lufteinzüge, die kommen einfach besser an. Und ich glaube, das meiste Essen ist nicht darauf abgestimmt, dass es geliefert wird. So, und dann hast du als Beispiel einen zweitklassigen Chicken Wing, den bestellst du, der wäre vor Ort eine 3 von 10 und hast aber einen, der ist vor Ort eine 7 von 10, der kommt aber an und ist schlechter als andere. Also ich glaube, die Leute haben sich nicht genügend Gedanken gemacht und sagen so, ich will jetzt noch mehr Geld machen, ich will jetzt liefern. So, aber das Essen kommt nicht. Und für mich in erster Linie bin ich schon froh, wenn es warm ist, wenn der Burger nicht komplett durchsapscht, wenn, ja, ich bin da eigentlich recht basic unterwegs. Es sollte so gut wie möglich wie vor Ort sein. Das ist für mich immer das...
Noch weiter, ich
merke noch. Nee, es war schon durch.
Hast du nicht auch eine Restaurantkette jetzt aufgebracht?
Nee.
Wer ist denn das von euch?
Restaurantkette aufmacht. Du meinst
Knossi ist das.
Knossi, das war die
Trimax und Knossi.
Das war, aber die sind, das ist ein bisschen kompliziertere Geschichte, das ist so ein Großkistenprinzip. Und die sind da anteilig mit dabei, haben sich mit eingekocht, sind das Gesicht des Ganzen und.
So, irgendwann willst du dich jetzt mal, also so wie ich koche. Ich bin der Kochexperte, hier sitzen ja die Sizzlers, also die Grillexperten. Irgendwann musst du ja auch mal dann das Lieferexpertentum raushängen lassen. Man muss das ja eigentlich irgendwann mal, ich sag mal, Holle approved, einen Lieferservice machen. Was würdest du für ein Essen anbieten?
Also Lieferservice wäre gar nicht so mein Ding, eben aus den eben besprochenen.
Du musst jetzt, weil ich habe die Frage so aufgebaut.
Du musst
jetzt einen Lieferservice aufmachen, weil das ist dein Ding.
Wenn das mein Ding ist, dann...
Du träumst dein Leben lang schon davon, an dieser Stelle.
Oh, schwer. Ich würde wahrscheinlich sogar klassisch die Pizza machen.
So. Wirklich?
Ja, ich würde die Pizza machen, weil das ist so ein Teil, da brauchst du meiner Meinung nach nicht den sizilianischen Pizzabäcker, der dir das Ding backt über 2-3 Tage. Sondern da tut es manchmal auch so ein ekliges Ding mit viel Käse und was einfach versaut ist. So, und ich glaube, das ist fürs Liefern geschaffen.
Hast du schon eine einzige Pizza geliefert gegessen, die wirklich auch nur ansatzweise einer Pizza also entspricht?
Oder in Hamburg kenne ich allein 2.
Welche denn?
Also einmal hier die Geppetto aus Eppendorf. Das ist eine sehr gute Pizza, die auch sehr gut noch ankommt. Und dann gibt's auch hier Mission Pizza, auch eine sehr gute Pizza.
Aber ist Liefer, die hat mir
als Lieferung, ja? Doch. Ja,
na, ist auch.
Doch. Also, und dann Pizza Electric in Kendall.
Auch geil. Ja, aber es ist immer ein Kompromiss. Also das ist genau das, was er sagt. Wenn du ein Schnitzel bestellst
und dich beschwerst,
dass die Panierung nicht
ganz richtig ist,
dann hast du nicht verstanden, was man. Aber eine Pizza, die geliefert, auch nur ansatzweise sowas. Also wo ich zum Beispiel habe, als Beispiel sind thailändische oder indische oder asiatische, also generell asiatische Wokgerichte, weil soßig ist eh keine Knusprigkeit drin, der Geschmack, die Temperatur bleibt alles, oder da leidet das Essen durchs Liefereintopf.
Wie stehst du zu Sushi geliefert?
Ja, ich leider macht das beste Sushi in Hamburg, macht Hänsler, und das kann ich mir nicht so oft leisten, aber ansonsten ja.
Also ich finde auch, Sushi geliefert ist eine gute Sache, weil es ist in aller Regel eh kalt.
Weil es nicht kalt wird, ne?
Es ist kalt so, wenn der smart ist, dann packt er sogar in seine Box noch ein Kühlpad rein.
Und die Fahrt ist ja auch smart aus.
Frisch zu halten oder kalt zu halten und dann...
Sushi ist übrigens nicht kalt. Ist gut. Größte Glaube, ha?
Sondern?
Okay, es ist Raumtemperatur.
Leicht über Raumtemperatur.
Ja, okay. Sogar aber es ist zumindest nicht heiß, wie man andere Speisen so. Und
also finde ich in Ordnung. Ne? Mhm. Für ein echtes Frische, also da gehen wir, aber das ist das, was er auch meinte, nicht mit einer Wettbewerbspizza, darum geht es nicht. Aber ich finde, Pizza ist per
aber
se
darf,
schwierig,
ja. schon schwierig.
Darf man von Lieferessen überhaupt standardmäßig das erwarten, was man vom Essen erwartet, was man im Restaurant bestellt?
Und also wir haben es ja wieder aufgegeben, weil wir ja nicht in der Lage sind, richtiges Lieferessen zu machen, weil ja dann so eine Pommes, also wir haben, das sind alles wo Röstaromen und Knusprigkeiten, warme, funktioniert nicht wirklich gut in meinen Augen. Wir haben während Corona auch geliefert und habe gedacht, macht nicht wirklich Sinn. Es gibt aber es gab mal eine Zeit lang in Hamburg einen Lieferservice, der war so ein bisschen schicker, da waren so Mini-Phasen da rumgefahren und die Leute hatten auch Anto und die hätten dir auch den Tisch gedeckt, wenn du sie reingelassen hättest. Also das war so All-Service, All-Inclusive.
Also das und da für die schwarzen Amex-Besitzer.
Nee, gar nicht. Da war das eben, dass sie angeboten haben, allen Restaurants den Lieferservice abzunehmen.
Ah, okay.
Also das war eine Dienstleistung, wo sie gedacht haben, und die waren auch wirklich fair, also für die Dienstleistung, und da waren dann auch wirklich gute Restaurants eine Zeit lang mit. Ne?
Aber
also,
das Essen kommt trotzdem abgekühlt an. So oder
das
so.
War dann schlussendlich, hat man auch gesehen, dass bestimmtes Essen kannst du nicht ja, aber liefern. Ich finde zum Beispiel ein Steak zu liefern schwer.
Ja.
Warum? Hänsler kann das, merke ich in der Sendung, ich kann es nicht, weil ich nicht adaptiere, was passiert mit diesem Steak in der Box auf Transport? So, mein Garpunkt ist, ich kann wirklich gut garen. Aber für die Box kann jemand richtig geil garen. Und das ist Steffen. Der kann das. Der kann diese Box adaptieren.
Und erzählt er dir nicht, wie es geht? Und,
Nein.
Gut, dann hat er verstanden, was passiert in der Box. Das ist so wie Kochen für Fluggesellschaften kochen, wo es dann nur noch warm gemacht wird. Das ist ja auch schwierig. Stell ich mir zumindest
jetzt
so vor.
Jetzt nächstes. Pizza darfst du nicht machen, da hast du noch nie von geträumt. Du träumst doch von was ganz anderem im Lieferessen.
Also ich würde sehr, sehr gerne, wenn ich könnte, einen Döner liefern. So, da ist aber auch die Problematik.
Das finde ich geil.
Ja, wie mache ich das? Also ich habe als
Sag es mir, weil das will ich.
Das willst du gerne, ja?
Ja.
Du willst einen Döner zu Hause essen geliefert.
Ja.
Ja, aber guck mal, ich habe den besten Lieferando-Döner gegessen. Auf Lieferando, die Nummer 1 in Deutschland, meist bestellt, bestbewertetster Döner.
Berlin.
Das ist in Köln. Den Namen habe ich nicht mehr ganz im Kopf, aber das Ding kommt halt auch an, die machen die Soße ganz normal rein, da ist jetzt irgendwie nicht, die haben sich nicht was Neues überlegt, Soße extra, irgendwie ein Special-Format, bau dir den Döner selber zu Hause zusammen, sondern der kommt an und der ist auch durchgesapscht und das Brot ist durch. Also es ist ein Produkt, das kannst du einfach so, wie es gemacht wird, nicht liefern, trotzdem kommt super an. Warum? Weil die Leute halt wissen, es ist geliefert. Was soll ich erwarten? Die Soße,
genau, ne? Das wäre eben gerade meine Frage gewesen, ob bei Lieferessen nicht generell eine Erwartungshaltung automatisch mit dabei ist, dass man die Pommes etwas lappriger in Kauf nimmt, eben weil das geliefert ebenso schmeckt und dann schmecken sie halt auch gut.
Naja, aber es wird einer der Megatrends der Zukunft, da sind wir noch nicht mehr in den Kinderschuhen von dem, was noch passiert. Ich glaube, das wird noch sehr viel mehr werden, Lieferessen auf hohem Niveau.
Ja.
Also momentan ist ja Lieferessen immer noch so, okay, du hast die Kontrolle über dein Leben verloren oder du hast noch einen Sitz.
Aber warum wird das ein Trend? Also die Pandemie ist doch vorbei, Leute können wieder rausgehen.
Weil die impulsartige Verpflegung, ich bin zu Hause, zwischen zwei Terminen, irgendwie so dieses Ganze drumherum, das wird eine Rolle spielen in Office.
Gibt weil viel du mehr, Kantin, es gibt mehr Kantin und mehr Wohnungen, die keine Küchen haben.
Eben.
Also ein- und zwei Zimmerwohnungen, ja, für Leute, was? Die pendeln oder die sich dafür entschieden haben, ein Single-Life zu führen und eben keine Behausung zu haben, die dazu einlädt, einzuladen. Und dann gibt es das immer öfters, dass es einfach keine Küchen gibt.
Mhm. Aber pardon, gegrillter Döner von den Jungs.
Ja.
Deine Döner-Idee. Und ich mische mich da jetzt auch noch ein. Mein Konterfei oben drauf oder so. Weltherrschaft.
Ich würde das dann VIP testen.
Und da haben wir nur einen VIP-Test.
Oder?
Ja, ja. Mal eine Frage.
Aber wäre das nicht... Ja, bitte.
Nee, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Was? Wieso nicht?
Das gelingt dir richtig.
Ja, ich wollte
und denkst darüber nach, was du gerade gesagt hast. Ich stelle
jetzt meine Frage und danach halt die Schnauze.
Du gehst jetzt mal kurz raus und hältst die Klinge mal drauf.
Ich stelle jetzt noch eine Frage und dann halte ich den Mund. Gibt es für Lieferdienste noch nicht für irgendwelche Boxen eine Folie, die dampfdurchlässig ist? Um mehr geht's doch nicht. Es geht doch nur darum, Dampf durchzulassen.
Ja, da kommt ja der Stierte, weißt du?
Weil es gibt doch für jeden Scheiß gibt es semipermeable Membran, die den Dampf, die atmungsaktiv kauft ihr Funktionsbekleidung, Regenbekleidung.
Die ist
regendurchlässig. Die lässt keinen Regen durch, aber ist atmungsaktiv. Wir brauchen doch nur eine atmungsaktive Folie. Gibt's das
nicht? Aber einmal überträgt Weichmacher auf deinen Körper. Das ist doch auch nicht interessant.
Nein, ernsthaft, es gibt es.
In der Tat gibt
mehr braucht man doch nicht, oder?
Aber es reicht nicht aus.
Ah, okay.
Es reicht nicht aus, um Knusprigkeit zu haben. Also es gibt schon sowieso atmungsaktive Folien. Das gibt es lustigerweise, glaube ich, sogar aus der Friseurbranche. Und zwar beim Blondieren. So habe ich mal gehört.
Ja, was? Weil du mal die Sackhaare blondiert hast, oder?
Nee, aber da ziehen die so Haare durch und da ist so Stau, da passieren Stauungsprozesse. Und diesen, ihr seid echt zu blöd, ganz ehrlich.
Also, sorry. Geht doch alles in der jeder Welt. Weiß ja, dass Tim grüne Sackhaare hat.
Grün, ja.
Geht doch alle ins Internet. Nee, aber es gibt es wirklich, aber es reicht halt partout nicht aus. Ich wollte jetzt mal was Intelligentes zu dieser Runde beitragen.
Was ist denn? Haben Gastronomen, also Menschen wie du...
Ich jetzt einmal ganz kurz meine Idee zum Besten.
Du hast doch so viele Ideen.
Also ich habe die noch immer im Kopf, du.
Genau.
Ja, dein Gesicht.
Geil gegrilltes Fleisch. Also richtig gegrillt. Krautsalat, Soßengedöns, so. Und jetzt nehmen wir mal wieder so eine Sushi-Box, haben wir uns da dran gewöhnt, so eine, wie heißt denn das Zeug?
Semipermeable?
Eine dampfdurchlässige?
Nee, wie heißt das? So eine Bento-Box.
Bento-Box,
das ist so alles Zutaten gut voneinander separieren. Ja, ja. Und ist das zu viel verlangt von demjenigen, sich den Döner dann vor Ort nur in die bereits vorgeschnittene warme Tasche, weil warmes Brot wiederum kannst du ja hervorragend liefern, weil das nicht so viel Feuchtigkeit mehr enthält, wenn du das auslieferst. Dass man dann alles macht und dann nur so umfüllt.
Also ich denke auf keinen Fall zu viel, aber ich glaube für die meisten Leute zu viel. Die sind ja auf Deutsch gesagt zu faul, teilweise sich den Arsch abzuwischen. Und dann liegst du da auf dem Sofa, kriegst den Bauch nicht mehr hoch, kannst dich nicht mehr drehen und dann sollst du da noch an Ofen und hier und
nein,
da.
Nicht Ofen, das ist alles heiß. Es ist nur, dass du wegen der, damit du dieses volle nichts durch, weil Burger hattet ihr, und dann hattest du auch gesagt, oder Döner, durchgesippscht. Ist ja scheiße, wenn da der Krautsalat jetzt ewig irgendwie drin rumsippscht. Ne? Irgendwann lässt er danach die Soße, das Soßenverhältnis. Dann nimmst du das Brot, die ganze Soße auf, hast du nichts mal auf dem Fleisch ist auch scheiße. Brauchst du immer noch mal, deshalb immer diese extra.
Du redest vom Joghurt mit der Ecke-Erlebnis.
Mm. Ja, so ein bisschen.
Zusammenkippen, damit dieser Knusper noch frisch ist.
Das muss.
Das wäre ja sogar noch richtig
Döner
smart.
Mit der Ecke.
Ja. Du redest der, nicht, du machst das, was
der
zum
Döner mit der Ecke.
Der sogenannte Dönecke.
Der Dönecke, ja.
Dönecke.
Erikas Ecke.
Mach hier keine Dönecke.
Erikas Dönecke.
Und genau in solchen Momenten.
Und der Döner mit der Ecke ist auch ein geiles
ist Wort. Wirklich, aus solchen Momenten, also darauf basiert mein Erfolg, dass ich dumme Ideen richtig geil finde. Döner mit der Ecke. So, die da. Und dann, was war das? Ja, es gibt doch den Joghurt mit der Ecke. Da haben wir das gedacht und haben wir das gemacht. Und
so. Aber stell dir mal vor, dass Zusammenkippen zu Hause funktioniert durch zwei Bewegungen. Dann wär's
halt. Ja, und jetzt guck dir mal das Marketingpotenzial an, was hier sitzt. Und Sebastian kriegen wir auch mit durch. Ja. Also, na, aber wirklich. Das ist
vor allem Müller ist ja auch schon mit Ü geschrieben. Also es passt ja alles. Müller.
Dünner aber mit der Ecke von Müller. Du scheinst da nicht richtig drin aufzugehen in der Nummer.
Ja,
hast du was anderes vor mit deinem Leben in Zukunft?
Ja, also ich habe natürlich auch gastronomisch so ein, zwei Sachen, die ich gerne umsetzen würde.
Räumlich, 3D, erlebbar?
Ja, ja, alles wirklich
eine
zum Anfassen. Eine
Erlebnisgastronomie?
Ja, so extrem vielleicht nicht. Also... Natürlich möchte ich einen eigenen Dönerladen irgendwann machen oder irgendwas in Richtung Döner. Jetzt geliefert, denke ich, wären die falschen Ambitionen, weil einfach will ich, erstmal musst du die Leute zufriedenstellen, dann kommst du mit einem Lieferdöner. Also wirklich ein Produkt, weil was ist meine Expertise? Ich bin durch ganz Deutschland gereist und habe einfach die erfolgreichsten, die besten Konzepte getestet, habe sie geschmeckt und hätte die Möglichkeit, sowas, was ja viele auch Burger-Gastronomen machen, die fahren auch durch die ganze Welt und holen sich Inspiration. Und dementsprechend habe ich in Deutschland alles getestet. So, und das in einen Döner zu bringen, so diese Gedanken da oben reinzukriegen in einen Döner, das wäre eine ultra starke, geile Mission und die ich auch sehr gern umsetzen würde. Ja, aber was gehört dazu? Es ist nicht wie beim Burger, du machst da 200-300 Gramm, holst vielleicht ein Kilo Fleisch, sondern du musst da Tonnen wahrscheinlich verbraten, um einen richtigen Dönerspieß zu kreieren, den die Experten dazu, also das ist ein Rattenschwanz, der dahinter hängt, das ist eine Riesenmission. Also das wird sehr kostenaufwendig oder ist sehr kostenaufwendig und wie ich finde, so das, boah, das ist echt eine Endgegner.
Das heißt, du willst dann ja eigentlich sprichwörtlich den besten Döner Deutschlands.
Das wäre, ne? Das wäre mein Anspruch, in die Richtung zu gehen, dass ich sagen kann, es ist einer der besten oder vielleicht sogar der beste, ja.
Kannst du oder ihr überhaupt, ihr beiden seid ja so Tester, könnt ihr überhaupt das Beste sagen?
Also so gesehen darf man das nicht sagen. Es ist so ein unausgesprochenes Ding, wo man nicht drüber, also wo man eigentlich nicht drüber spricht, weil es ist, du kannst nicht sagen, es ist das Beste. Natürlich nicht, es kann keiner sagen. Aber ich denke, jeder, der da mit Verstand beigeht, sonst hättest du ja auch die Kommentare bei YouTube zugeschissen so und jedes Mal, ah, du kannst doch nicht sagen, der Beste. Die Leute wissen, dass es einfach irgendwo...
Aber du hast jetzt gerade was gesagt, mit Verstand beigeben, die Kommentarliste bei YouTube. Ist ja. Das nicht gerade eine Sache, die sich ein bisschen widerspricht?
Wieso meinst du?
Das hast du nicht verstanden. Nee. An der
Stelle. Aber ich finde schon, dass du das sagen kannst, das Beste, weil es ist ja völlig klar, dass es deine subjektive Wahrnehmung ist.
Nicht.
Essen ist ja subjektiv. Du magst, keine Ahnung, was anderes als ich. Wenn du mir Garnelen vorsetzt, die können fantastisch gebraten sein, würde ich immer sagen, ja, Garnelen ist nicht meins.
Ja.
So, also deswegen kann ich ja sagen, wenn mir dieses Schnitzel am besten schmeckt, kann ich sagen, aus meinem Empfinden ist das beste Schnitzel.
Glaubst du wirklich, dass die Leute so differenzieren?
Das ist natürlich nicht
das gut. Ist Negativkritik das ist dann eine Transferleistung der Leute. Sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also bei solchen Sachen, also es ist unbestritten in allem, glaube ich, dass Positivkritik weniger wert ist als Negativkritik. Mhm. Dass die Negativkritik hat irgendwann mal lässt sich besser zitieren. Erzählst du eine bunte Geschichte das zu, sagst irgendwas und dann, ich sag mal, beim dritten Mal sagst du, also erst sage ich, Holle war da, dann sage ich, ein Kollege von mir war da und dann sage ich, ich war da. Weißt du, und man nehme ich das Ding an bei die Geschichte in der Wiederholung und dann ist so, ah, brauchst du nicht machen, ist richtig scheiße. Clickbait erlebt ihr, glaube ich, auch in bestimmten Ebenen, dass ihr irgendeine Aussage trifft, und war ja gar nicht so, aber weil der eine vom anderen, Entschuldigung, Publikum,
war so ein Stück Schnitzel aus dem Mikrofon.
Und positiv ist halt viel weniger. Nee, ich sage immer das Beste, weil du kannst doch in Deutschland, die sind doch so alle so unterschiedlich auch teilweise.
Das ist so, aber du musst es mal aus folgender
Was Sicht war der beste, dann nage ich dir fest, was war der beste Döner in Hamburg? Du weißt, was es jetzt heißt für dich, dass Hamburg? So viele Leute Hamburg.
Ja.
Olle ist Hamburger.
Oh, ich habe auch einen.
Also an und für sich ist der beste Döner am besten umgesetzt, dem Original in der Türkei am besten nachempfunden ist.
Da kommt schon viele Einschränkungen gerade.
Antep in Bullshit. Ist ein klassisch Spieß, Istanbul-Style, wie man so schön sagt, in Kastenform, Lamm drin verwendet. Gut ausgewogen. Und das ist so schwer, dieses Ding hinzukriegen. Es machen so viele und die meisten kriegen es nicht hin. Aber ich wollte darauf noch einen Bezug nehmen, was du gesagt hast, Tim. Es ist ja klar, ne? Für jeden sollte klar sein, dass niemand sagen kann, ist der Beste, weil jedem klar ist, jeder hat seinen individuellen Geschmack. Aber die Leute gucken eine Person, interessieren sich für die Meinung. Und dann ist die Frage, auf wessen Meinung vertraue ich? So, und denn es ist ja wie beim Auto oder sonst wo. Dann gibt's den einen, der ist Formel 1 Weltmeister, so, und der will dir erklären, wie man um die Kurven fährt. So, dann hörst du den eher an, als wenn jetzt ein 7-Jähriger kommt, der gerade seinen Fahrradführerschein gemacht hat. Dementsprechend, wem kann man denn am meisten glauben? Und ich möchte jetzt nicht Eigenwerbung betreiben, aber wer ist durch Deutschland so viel gereist wie ich, hat Döner getestet, hat die ganz erfolgreichen Konzepte getestet, alles, was wo die Schlangen bis nach Meppen sind, hat selber Dönerläden gehypt, wo die Leute inzwischen teilweise Imperium aufgebaut haben auf Videos, weil der Andrang so stark war, den Leuten das so stark gefallen hat. Ich sag bei Döner, wer soll einen Döner bewerten, wenn nicht ich? Klar kann es noch jemand anders machen, aber wer hat die besten Voraussetzungen? Das bin in dem Fall ich.
Mhm.
Und ich, wenn ich da mal einhaken darf, was ich sehr faszinierend finde bei
dir. Den widerspreche ich auch nicht, ne? Also man galt nur bei Bratkartoffeln.
Ja, ja, die waren gut. Ne? Die schwer dann noch. 15
Euro. Lass sie mal so, sonst sind es ja Bratkartoffeln.
Ja, aber was ich bei dir wirklich faszinierend finde und also was ich großartig finde, ist diese extreme Ehrlichkeit bei dem, was du halt tust. Ne? Also wir haben es ja selber in diversen Dingen schon erlebt. Also man muss dazu sagen, Holle hat mich auch schon mal zu einem Döner reingejagt und gesagt, mach hier mal ein Steak. Und dann habe ich gesagt, wie, der hat hier gar keinen Grill. Ja, aber da ist irgendeine Flamme und darauf machst du das jetzt so. Ne? Und dann hat er das einfach knallhart bewertet. Also wenn man die Grundvoraussetzung hat, ich habe meinen Arm bis oben weggebrannt, alle Haare waren weg. Ich wusste gar nicht, mit dem Feuer umzugehen am Anfang. Und er hat es trotzdem knallhart bewertet. Das finde ich auch richtig gut, weil am Ende ist das dann sehr authentisch so. Ne? Und was du ja schaffst, ist, dass Leute, wie du es gerade selber sagst, auf einmal einen Döner, sagt man Döner, Restaurant ist besser.
Ja, das kann man sagen.
Ich finde, das Dönerladen klingt so doof. Aber Döner-Restaurant, die Leute stehen Schlange davor und legen halt Wert auf das, was du gesagt hast. Und du siehst es ja auch in den Videos, wenn dann die Gastronomen da stehen, du kommst rein und die wissen, dass du da bist. Man merkt, dass die wissen, wer du bist, weil es in dieser Szene sich rumgesprochen hat. Ich glaube, dass ein Konzept, so wie du das vielleicht hier gerade skizziert hast, allerdings auch natürlich mit sich bringt, dass jeder sofort sagen wird, alles klar, jetzt will ich sofort wissen, was da Phase ist, ne? Weil er behauptet, es ist der Beste und das, was da so geht. Aber ich finde es richtig gut. Also ich würde es immer unterstützen auf jeden Fall, weil ich glaube, dass du, wie du selber sagst, eine extreme Expertise in diesem Ding aufgebaut hast. Also ja. Hammer.
Danke.
Also ich hoffe nicht, dass es eine endgültige Lebensleistung ist und dass dann noch mehr kommt, außer von allen Dönerbuden Deutschlands.
Volle setzt sich bald zur Ruhe, hat alle getestet.
Hat sich schon mal jemand beschwert?
Sehr wenig. Also ich habe gerade in naher Vergangenheit habe ich ein, zwei Sachen gehabt, aber ohne da jetzt, also kann ich gleich nochmal näher drauf
eingehen. Inhaltlich, aber keine Namen.
Also erstmal auf alle Zeit gesehen bei YouTube und ich denke, das spricht auch für mich, es hat sich, glaube ich, 4 Jahre niemand beschwert. Warum ist das so?
Von den getesteten Betrieben.
Und
dann scheint es gut zu machen.
Ja, denke ich auch, weil ich gebe mir wirklich Mühe, wenn was negativ ist. Ich versuche es wirklich immer diplomatisch zu sagen und ich rede auch keinen Scheiß. Also es sind so viele Tester inzwischen unterwegs, die erzählen das, was am besten ankommt und was die Leute hören wollen und ob der Gastronom nett oder nicht war. Und das ist bei mir nicht so. Und ich habe schon so auf die Fresse gekriegt, was Unfreundlichkeit angeht und die Bewertung war top. Daran sieht man, bei mir ist wirklich das Essen-Programm. So, ne, aber ich hatte in letzter Vergangenheit einmal einen, der hat sich...
Hast du nicht was trinken? Du hast nichts zu trinken.
Wasser würde ich vielleicht nehmen. Ja. Einen, der hat sich beschwert. Und das müsst ihr euch mal reinziehen. Ne? Ich bewerte von 1 bis 10 und dieser Dönerladen hat, glaube ich, eine 8 von 10 von mir gekriegt und wollte danach, dass ich das Video lösche, weil ihm die Bewertung nicht gut genug war.
Machst du das dann?
Nein. Also in dem Fall nicht. Wenn es berechtigt wäre, ja, aber ich hau keine Videos hoch, wo ich irgendwie schon vorher Bedenken habe oder ein schlechtes Gefühl, beziehungsweise was ja grenzwertig ist. Das würde ich gar nicht machen. In dem Video ging es primär auch darum, dass ich irgendwas wohl, der hatte jemand abgeworben aus einem anderen Restaurant und der hat dann da gearbeitet und das hat ihm nicht ganz so gepasst und dann hat er versucht, irgendwelche Ausreden zu suchen. Also es sind meistens irgendwelche Nebenschauplätze, die den Leuten dann nicht passen. Oder was ich auch oft hatte, war einfach, dass jemand dann doch nicht gesehen werden wollte in dem Video. Oh, jetzt bin ich da zu sehen, mach das mal weg. Ja, so, ne? Ja. Aber wegen Bewertung habe ich eigentlich noch nie was gehabt. Noch nie.
Merkst du, dass du, das Wort Macht ist irgendwie doof, aber merkst du, dass du schon die Macht hast in deinem Wort, oder dass dein Wort echtes Gewicht hat, um dort, weil ich habe gelesen, wenn du, nachdem du ein Restaurant getestet hast, kann es schon passieren, dass es ein paar Wochen ausreserviert ist.
100%. Also ich merke das definitiv, dass ich da sehr viel Einfluss habe und Macht. Das liegt zum einen daran, dass die Masse an Gastronomen, die auch auf mich zukommen, und wollen, dass
Ach, das geht? Das ist erlaubt, dass sich jemand bestellt zum Testen?
Jederzeit, nur natürlich nicht bezahlt. Ne?
Und nicht den Zeitpunkt festlegen?
Unter Umständen schon, also ich gehe auch gerne mal so hin, aber wenn ich wirklich was gut bewerte, dann komme ich nochmal unangekündigt. Ne? Aber so, sag ich mal, der erste Test, man kommt ja eh mit Kamera und zeigt das und ist ja immer das Ding, da kannst du gar nicht abliefern, so als wäre ich nicht mit Kamera da. Ne? Das ist immer irgendwie nochmal die Extrawurst. Ich habe auch schon wirklich tierisch hohe Geldsummen angeboten bekommen, um einen Laden gut zu bewerten, ne? Weil die Leute, Ich glaube, so das Maximum war 15.000 oder so. Das finde ich.
Also, so viel gibst du aus, Tim?
Ne, spür der Hersteller, spür das gar nicht. Das spürt
ja. Das. Also es ist schon nicht wenig und das kommt
das ist natürlich, ja echt
krass. Das ist heftig, ja.
Aber, und dann hast du aber eine Ehre, die sagt,
das geht nicht, das darf ich nicht machen. Also es wäre auch einfach kurz gedacht. Also ich habe wirklich ein super Leben, super Job und ich denke, ich verdiene auch vernünftig für das, was ich mache. Und da teste einmal einen gut, der labert das weiter und dann bist du am Arsch. So, ne? Das macht absolut keinen Sinn. Aber die Leute sehen halt, ne? Ich teste einen Laden und auf einmal werden Videos gepostet, Bilder und da ist eine Schlange bis ans Arsch der Welt. Die Leute stehen da auf einmal eine Stunde für einen Döner an oder zwei Stunden. Natürlich sind die Leute heiß und da haben die relativ spät aber erst, also die haben sich von Anfang an gefreut, dass ich komme, aber relativ spät ist so die Masse losgekommen, das Gefühl, mir alle schreiben und sagen, komm, teste mein Essen, so, ne? Also es ist wirklich krass, was da mit den Läden passiert. Da gibt's so eine Erfolgsgeschichte aus Frankfurt, die finde ich immer lustig, da war ich einmal da. Der Laden war unbesucht, unbekannt, gut bewertet. Ich kam, glaube ich, anderthalb Jahre später, Laden umgebaut, doppelt so viel Spieße drin. Der Typ sitzt auf einmal im Polohemd und mit Zigarre vom Laden und ist nicht mehr am Arbeiten. So, ne? Ja, jetzt hat er einen zweiten Laden und das seitdem eine Schlange bis sonst wohin. Ganz
Frankfurt ist auch ein bisschen eine Zielgruppe,
ja.
Oder nicht?
Ja, 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 alle. Da hast du vergessen in dem Satz.
Aber es ist ja schon krass. Also,
ja, und es
so, man darf nie, deshalb... Deshalb beharre ich auch immer wieder drauf, bleibt euch eurer Verantwortung bewusst, weil das, was du erfolgreich machen kannst, kannst du auch negativ machen. Und das ist, ja, es ist am Ende des Tages Essen. Und wenn ein Holle, weil er sich die Kompetenz aufgebaut hat, einen Laden runterputzen würde, kann das Existenzen bedeuten. Und ich finde, der Preis ist oft zu hoch. Mhm. Deshalb lege ich mich ständig mit dem Gourmio an, Hannover. Gab es ein ganz bekanntes Beispiel vor 15 Jahren, wo man wirklich das nachweisen konnte, dass der Kontext der Veröffentlichung eines Textes innerhalb eines Gastromagazins, was eben sehr abwertend, sehr persönlich, sehr diskreditierend, irgendwann funktioniert der Filter nicht mehr, der Objektivität, da bringst du persönliche Meinung mit rein. Das hat dazu geführt, dass der Laden pleite gegangen ist. Und deshalb sage ich auch so, der Schnitzel hier, der Schnitzel da. Ist man wirklich so, ist jeder Tester genau sich dieser Verantwortung bewusst? Muss das jetzt sein, in dieser Art, das so oder so zu formulieren? Oder kann man das nicht ein bisschen intelligenter ausdrücken? Weil gerade, wenn du jemandem glaubst, trägst du eine Verantwortung. Wenn Holle schlecht geschissen hat und wir beide jetzt Beef und jetzt sagt er, oh, ich immer ehrlich und bla bla, baut sich das Ganze auf. Jetzt haben wir beide aber Stress miteinander, weil, keine Ahnung, ich die bessere Dönersoße erfunden habe als er oder weil ich ihm das Verpackung oder whatever, oder ich klaue ihm den Standort. So. Da braucht er doch nur einmal sagen, pass auf, der Bums, den der Melzer macht, ist richtig scheiße. Keiner kennt die Geschichte, keiner hat dich in dem Hintertreffen. Das ist Verantwortung. Das würde ich dir jetzt nicht zutrauen. Aber du weißt, was ich meine. Irgendwann bewegt es sich immer, immer weiter. Und ich habe das so oft erlebt in der Gastroszene, dass Wärter, ich hatte schon Leute, die sind bei mir reingekommen, in den Laden habe ich mal erzählt, die gesagt haben, ja, ich bin heute hier dazu da, um mir einen Laden zu bewerten. Und je nach dem Grad ihrer Großzügigkeit mir gegenüber wird auch der Verlauf der Bewertung
tatsächlich
sein. Ja, ja, ganz, also knallhart formuliert, jetzt ohne Umschweife. Die haben halt gesagt, das ist hier, Hand auf.
Was hast du gesagt dazu?
Ja, fuck you.
So, und das hast Scheine halt, gezückt oder hast du gesagt, fuck you, hau ab hier, ne? Oder?
Nein, ich habe sogar bei der Redaktion angerufen und habe gesagt, pass auf, Kennings, so funktioniert der Hase ja nicht. Ist ja auch, ne? Also das ist
verlaufig, ne?
Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich nichts zu verlieren, weil das war gut, was ich gemacht habe. Ich war im guten Umfeld, irgendwie, ich war abgesichert, der hatte keine, in dem Moment hat er gar keine Handhabe. Aber das siehst du ja an meiner Karriere auch, in bestimmten Bereichen kriege ich schwer Fuß, weil bestimmte Personen sich konsequent, ob sie sich mit mir beschäftigen oder nicht, eher zum negativen Berichterstattung neigen. Gar nicht mehr mit dem Projekt, sondern mit dem Produkt, sondern einfach nur ausschließlich mit mir als Person. Das kann mir egal sein, weil ich mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehe. Aber es gibt Leute, die wackeln. Und es gibt Leute, und da muss man sich sensibel. Und das hier ist zum Beispiel so ein Land, dann übernimmt jemand ein massives Risiko gerade und sagt, okay, ich möchte die Tradition, ich möchte die Geschichte Hamburgs weitererzählen. Ich übernehme einen Laden, der mit 12,80 Euro fürs Schnitzel...
Bei Lieferanten übrigens, ich will das noch der Vorname sagen. Lass mich ganz kurz
zu Ende bringen. Ich versuche... dem Stand zu halten, was in meinen Augen richtig dumm ist, für das Geld überhaupt noch Essen zu verkaufen, weil dafür sind zu viele Parameter. Und dann sage ich mal, und jetzt bin ich auch emotional, subjektiv, nur positiver, ich sage, kneif mir mal die Augen zu bei bestimmten Dingen, ist ein gutes Schnitzel, kann man machen.
Der Vollständigkeit halber.
Das ist die so, weil wenn du sagst, scheiße, dann sind vielleicht 500.000 Leute, die jetzt zuhören, sagen, das ist eine Wichsbude.
Okay, aber er hat ja nicht Scheiße
gesagt. Nein, ich sag, das ging jetzt auch nicht um den Laden, okay, es ging jetzt um die Verantwortung.
Der Vollständigkeit halber, bei Lieferando ist das Schnitzel mit 23,50 Euro ausgepreist. Ja? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wem man glauben kann. Ich habe jetzt meine Redaktion nachgefragt.
Sind wir aber nah dran gewesen.
Alles in allem, was wir hatten, waren 75 Euro.
Krass.
Also durch vier sind es ca. 18 Euro. Das Schnitzel wie eine Art war das
Kann das teuerste. Sein, dass Lieferando inzwischen 80% nimmt statt 40?
Das kannst du haben, ja.
Das kann ich dir nicht sagen.
Ist mir egal, wir schlagen das Doppelte drauf.
Aber also ich bleib dabei, ich finde, dass Erikas Eck mit dem, was es macht, genau das repräsentiert und abliefert, wofür man zu Erikas Eck geht.
Eine Frage, kurz bei dir. Tim, was war das Überraschendste bei dir auf den Reisen, was du gegessen hast, außerhalb des Döners?
Das Überraschendste. Überraschend gut meinst du in dem Fall?
Ja.
Überraschend gut.
Das Steak bei uns.
Das Steak bei den Sizzle Brothers.
Dankeschön. Was ihr nicht hören könnt, ist, hier wird gewunken und auf sich gezeigt. Und ausnahmsweise mal bin nicht ich das. Nee.
Oh, das ist wirklich, da müsste ich, glaube ich, richtig nachdenken, Tim. Das Überraschendste. Oh.
Weißt du, was ich mal in deiner Welt das Überraschendste, was ich hatte?
Was?
Ein Ananasdöner.
Ja.
Mexiko, also ein Fleischspieß mit ganz vielen, das war eigentlich die Füllung für den Taco. Und das war dann auch ähnlich wie ein Döner und darunter war eine Ananas. Und dann hast du das so runtergeschnitten, zum Schluss die Ananas gegessen und sagst, leck mich am Arsch, war die geil.
Aha.
War das Döner geil. Aber es war eigentlich nur die Füllung für die Tacos. Aha. Aber es war aufgebaut wie ein Döner mit einer Ananas in dem nicht natürlich im Fall Polow. Das Glück der Tiere.
Wo kommt das jetzt her?
Naja, das, ich hab dieses Füllen versucht.
Das war wieder die Bewegung, was unsere Zuhörer nicht sehen konnten.
Und woher kennt ihr euch?
In bester Pferdemanier.
Wir kennen uns auch vom Drehen gemeinsam. Also irgendwann haben wir mal gesagt zusammen, ich weiß nicht, ob ihr mich angeschrieben habt oder die Sizzle Brothers mich oder ich euch, haben wir gesagt, komm, wir machen ein Video zusammen mal. Genau, haben wir nicht ein Burger-Duell als erstes gemacht?
Ja, damals mit Klaus noch.
Und du
also damals, das war schon 2-3 Jahre her, da bist du extra zu Klaus nach Brandenburg gefahren und dann zu uns.
Ja, genau.
Welcher Klaus denn?
Klaus grillt, auch ein Grillkanal.
Dann sag das doch.
Liebe Grüße
an Klaus. Genau, liebe Grüße an Klaus. Also ich mache regelmäßig so eine Burger-Battles, auch unter YouTubern. Und dann
falls... Den Burger hast du da auch getestet.
Ja, genau. Auch unter YouTubern, Tim, das bist du ja noch nicht, vielleicht irgendwann. Und ja, da bin ich zu den Jungs rüber und habe da so ein Wettbewerb veranstaltet.
Und seitdem hat er es ganz gut befunden, ne?
Ja, ja.
Du musst keine Kamera mitbringen.
Nee, Holle war ja bei uns und hat generell so ein Kochen gemacht mit Bernd, ne?
Bernd ist das, ja.
Bernd irgendwie und dann bin ich ja in diese Burger-Challenge eingetreten und hab meinen eigenen Gesabbel keinen Glauben geschenkt, wahnsinnig sehr gut, sehr unterhaltsam, glaube ich, Shit-Talk betrieben. Ich würde sagen, so 2/3 mögen mich noch, 1/3 deiner Zuschauer hassen mich.
Nee, erstaunlich war es andersrum.
Ein Drittel mögen mich und 2/3 hassen mich, oder?
Nicht mal. Irgendwann war ein Kommentar, wo sie gesagt haben, ich kann nicht verstehen, dass ihr den alle so sympathisch findet, was ist mit den Kommentaren hier los?
Ja, das ist schon. Aber es hat auch mega Reichweite, das Lüge.
Das hat gute Reichweite.
Das habe ich nämlich gehört, dass das Video ziemlich gut performt hat im Verhältnis zu deinen anderen Videos. Und das, da sage ich, die analoge Welt. Das ist halt.
Das lineare Fernsehen.
Das bringt halt nochmal Tiefgang und Nachhaltigkeit in eure Oberfläche.
Aber ist das damals man kann nicht abstreiten, dass du ja auch eingestandenermaßen eine gewisse Kamerapräsenz hast und nicht so unrecht irgendwo auch im Fernsehen gern gesehen wirst. Dementsprechend kam das auch bei YouTube gut an. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass du richtig auf YouTube auch performt hast.
Das erste Mal.
Ja, und das war für die Leute auch flashig. Ja. Ne? Und also ich habe nicht viele Millionen Klicks Video und das war es tatsächlich eines derer, die über 1 Million Klicks hat.
Weil ich in dieser Welt mich eigentlich auch sehr unwohl fühle, aber da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Weil
Wieso? Weil direkt kommentiert werden kann?
Nee, weil ich dazu müsste ich, nochmal, da bin ich ja so, die waren bei mir im Laden, aber eigentlich bin ich in ihrer Welt zu Gast gewesen. Ich bin gerne zu Gast irgendwo und orientiere mich. Wenn ich jetzt aber Gastgeber bei Jo wäre noch nicht gerne, weil das ist noch eine Welt, in der ich mich nicht auskenne. Mhm. Also ich würde jederzeit auch Wohnzimmer, ich würde auch zu euch kommen, da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Du bist jetzt hier eingeladen.
Danke. Und Hannover ist ja nur auch keine Weltreise. Das sind so Sachen, die ich gerne mache, wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist gut, was die machen. Und bei Holle hatten wir ja diese langen Leidensweg und dachte, viel schlimmer kann es nicht mehr werden.
Dankeschön.
Und ich mag ihn ja wirklich sehr, auch mit seiner Art und Weise, wie er Dinge bewertet. Und dann konnte ich mich da fallen lassen, weil ich die Professionalität der Holle-Videos vorher gesehen habe. Die Art und Weise, wie er über Essen spricht, obwohl er gar keine Ahnung hat. Das ist das Bemerkenswerte.
Danke.
Nein, er hat richtig Ahnung. Aber wie er Essen dezidiert beschreibt, so dass ich das verstehe. Mhm. Also ich verstehe es sowieso, aber wo ich sage, ja, das ist gut. Und das ist auch ziemlich auf den Punkt. Mhm. Könnte man anderer Meinung sein, aber es ist gut argumentiert. Insbesondere bei der Burger-Bewertung. Es war ja gut argumentiert. Es war halt in der Entscheidung mehr als videobeweispflichtig eigentlich. Dass
vom Hensler 15K bekommen.
Scheiße. Aber, was hast du denn damit gemacht mit dem Nein.
Hast du dir diese von Tim eben angesprochene Ahnung vom Essen sprichwörtlich angefressen? Oder also woher kommt dann?
Toll übrigens.
Also Dankeschön. Ich würde es dir einfach mal so sagen, was viele auch nicht verstehen, was ich eigentlich mache. Klar habe ich ein bisschen Ahnung vom Kochen, mehr als jemand, der jetzt mal zu Hause Nudeln reinwirft. Also mein Vater war auch Koch, ich habe ein bisschen von ihm lernen dürfen. Aber das, was ich eigentlich mache, ist ja nicht Fachgesalber, sondern was ich mache, ist einfach Essen zu beschreiben und den Geschmack zu beschreiben. Genau. Und da bin ich tierisch gut drin, ne? Dass ich sage, was schmecke ich da überhaupt, woran erinnert mich das? Und das ist, was die Leute so feiern. Und mehr mache ich eigentlich
gar nicht. Oder eben, wie du eben gesagt hast, dass die Panade knacken muss eigentlich.
Ja, genau. Also ich ärgere mich selber ein bisschen gerade noch über meine Wortwahl, weil ich finde, das hört sich dann so ein bisschen auf Krampf an. So, jetzt muss er schon wieder was negativ sagen, aber
meintest du gar nicht so. Du,
nee.
Du willst das Geschmackserlebnis beschreiben.
Ganz genau.
Und 15.000.
Und 15.000 bekommen, ja. Da kann ich aber nochmal einhaken, weil das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen. Und dann sind wir beim Thema so schnell gewechselt.
Entschuldigung.
Kein Problem. Also, es ist wirklich eine Krankheit im Internet geworden. Und das ist auch was ich am Internet gar nicht feiere, dass jeder Hans und Franz teilweise eine Reichweite bekommt. Und das auch teilweise, und das ist an diesen TikTok-Dingern. Tim, kennst du TikTok?
Ja.
Ja, genau. Das sind ja so diese Kurzvideos, eine
Minute. Orange ist mein Lieblingsgeschmack.
und da kann man halt auch, ich sag's jetzt mal, ohne irgendwas zu können, mit welchen Skills auch immer, aber auf jeden Fall nicht auf Expertise gemünzt, Reichweite bekommen. Und es ist eine Krankheit, wie die Leute bewerten, was für eine Reichweite die Leute haben. Und es geht nicht um den Geschmack. Es ist eindeutig, es geht einfach darum, war der nett, war der nicht nett, was hat der bezahlt und so weiter. Und es ist, es gibt so viele Leute, die einfach nur Mist reden. So, Tim muss so schmunzeln.
Nein, weil ich finde das ganz toll, auch dass ihr, was du gerade sagst, ist der klassische Kulturkampf, den wir in Deutschland immer haben, zwischen E und U, also auf eine Art und Weise und aufgrund deiner Langjährigkeit und dieser Expertise, die du erarbeitet hast, bist du jetzt ein bisschen verschnupft, wenn da jemand ankommt, der eben nicht ganz so viel Tiefgang hat. Also das ist das eigentlich unsere Haltung euch gegenüber. Mhm. Als, na, wo wir gesagt haben, schon, wir machen doch, und also wir haben Kameras und wir wissen doch, wie, und der kommt jetzt irgendwelche Hajo-Pies an irgendwie, und wieso kann der überhaupt da, wieso kochen die denn, wieso grillen die Spacken da, Entschuldigung, ich muss immer kämpfen, dass ich mal 10 Minuten Aufmerksamkeit habe, und die Hajo-Pies da machen mit dem erweiterten Studiumabschluss, machen auf einmal Karriere. Ich mach und tu und klar, also weißt du, was ich meine? Das ist 100%. Eben ganz spannend, dass in jeder Evolution kommt irgendwas, und irgendwann, wenn du was kannst, guckst du immer so ein bisschen nach links, muss ja nicht unbedingt sein, und auch ein bisschen nach da. Das ist das, was die Hochküche mir entgegengebracht hat. Die haben auch gesagt, warum, und das hat Christian Baumer gesagt, 3-Sterne-Koch, Bundesverdienstkreuzträger für kulinarische Tätigkeiten, auch zu Recht, ne? Eine der besten, die wir haben. Der hat halt mal sehr schön gesagt, das Schlimme an Deutschland ist, dass, wie hat er das formuliert? Wenn Tim Melzer der beste Koch in Deutschland, oder das Schlimme ist, dass viele Leute glauben, dass Tim Melzer der beste Koch in Deutschland ist, genauso wie viele Leute glauben, dass Dieter Bohlen der größte Komponist ist. Sowas in der Richtung. So, aber er hat recht. Das ist, die Masse ist anders, die Menge ist anders. Und wenn du jemand, der da so dezidiert arbeitet, aber nicht schafft, das gehört zu bekommen, dann ist es ein bisschen ein eigenverschuldetes Schicksal, was sie da gern. Und dann kommt so ein Haju-Pie an und macht so ein bisschen Olivenöl aus 3,5 Metern Höhe in die Pfanne, wischt ein bisschen rum, puncht ein bisschen mit seinen Händen drumherum und macht Karriere. Jetzt seid ihr meine Nemesis. Das heißt, ihr seid jetzt diejenigen, die da das Öl aus 4,5 Liter irgendwie rumpunchen lasst. Und so geht das immer wieder weiter. Mhm. Parallel entwickelt sich aber auch alles einen Ticken weiter. Also.
Aber
dann darfst du dich nicht drüber ärgern. Auch das hat seine Berechtigung.
Aber hat es gedauert, bis du für dich im stillen Kämmerlein und vielleicht im erweiterten Kämmerlein mit Kollegen und Kolleginnen dann diese Hajo-Pies dann akzeptiert hast.
Ja, ich habe überhaupt keine Wertung in dem Ganzen, alles, was ich
mache. Naja, aber an irgendwas stören kann man sich ja trotzdem. Wie du eben auch sagtest, dann kommen die da hin und machen nur mit Bewegungen.
Ich habe ja nichts anderes gemacht, bloß ich
das eben, Gute aber ist, dann bist du ja nicht mehr der gefühlte Platzhirsch auf einmal, der etwas neu hat, sondern da kommt, was du eben auch sagtest, die Evolution geht dann ja weiter.
Guck mal, aber über mein Platzhirsch-Denken ist mein übergeordnetes Interesse ist Austausch und Leben und Lernen. Und deshalb finde ich das viel spannender, als dass ich Angst habe, was zu verlieren. Mhm. Ich glaube, und das ist richtige Arroganz, ich glaube, dass die mir sowieso nichts können wegnehmen, sondern dass ich was von denen noch lernen kann. Das ist Hardcore-Arroganz.
Ja, aber so war es ja dann zum Beispiel auch. Und er hat ja mitprofitiert. Dein Video hat 1 Million Klicks bekommen.
1,3 oder aber so Millionen. Aber das ist
das. Ich habe überhaupt keine Angst zu verlieren. Ich gewinne mit jedem Mal, wenn einer von euch sich mit mir an den Tisch setzt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Leute mich kennenlernen, dadurch, dass die Jungs mit mir sind und sagen, ja, der ist wieder auch ein bisschen cool, habe ich gewonnen. Und ich verliere nichts. Wenn ihr jetzt anfangen würdet, Kochfernsehen zu machen, dann würde ich euch die Fresse polieren. Dann würde ich mir Jungs organisieren, die euch für 750 Euro die Kniescheibe zertreten.
Aber so toll, nur am Rande.
Also ich will da jetzt auch nicht unnötig
keine Drohung sein. Nein, aber ganz im Gegenteil. Ich hab da gar keine Angst vor.
Aber wisst ihr, was geil ist an der ganzen Nummer? Dieses Social-Media-Thema, um es mal so abzurunden. Ja. Das ist halt eine Möglichkeit, sehr authentisch zu sein. Ja. Und wir haben es selber auch schon oft kennengelernt, wenn man so auf große Treffen geht, wo dann viele Creator sind. Und das
da gibt es richtig Treffen, ne?
Ja, gibt schon mal sowas. Mhm. Dann du kannst vielleicht auch bestätigen, manche Menschen triffst du und hast das Gefühl, du kennst sie schon immer, weil sie genauso sind wie in dem Video. Sind super authentisch, super greifbar und du hast gar keine Barrieren dazwischen. Mhm. Und du triffst manchmal aber auch Menschen, wo du denkst, ja, war jetzt ganz nett so, aber es ist irgendwie doch schon was anderes gewesen, als das, was ich so suggeriert bekommen habe.
Mhm. Also authentisch.
Das Wort, was ich umschreibe.
Was wird da beschrieben? Also, wenn
Sie sind wenig authentisch in dem Moment.
Ja, aber wenn ihr so ein Treffen habt, was passiert da?
Na, im Prinzip, stell dir vor, YouTube lädt ein als Beispiel, sagt, komm, ey, unsere Creator.
Ich habe noch nie eine Einladung von YouTube gekriegt.
Ja, aber warum?
Potenzial.
Potenzial.
Aber Potenzial, ein schlummernder Gigant.
Punkt für dich.
Keine Angst, ja. Ein Gedanke noch dazu, warum das Video so gut funktioniert. Also Holle, das ist, wir kennen es jetzt ein paar Tage und wir schätzen es sehr, dass du so authentisch bist. Halt, das Dankeschön. Ist viel wert. Also wir merken das auch.
Habt ihr eigentlich was miteinander am Laufen? Dealmäßig, weil du bist auffällig
Holle nett. Fällt uns immer an.
Auffällig nett.
Alex habe ich angefangen.
Also ich glaube,
er reicht die weiter. Aber der Punkt ist,
hey, du bist sympathisch, du authentisch.
Da muss ich halt,
was wir an dir so lieben.
Ich
höre zu. Also ich sag mal so, Florian Silbereisen kündigt seine Gäste garstiger an, als du hier gerade
bist. Das ist Julians Eck hier.
Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass ich das sehr schätze, weil wir auch außerhalb der Kamera Kontakt haben. Das ist auch wichtig. Also, dass man sich mal schreibt, mal sagt, pass auf, das und das könnte ich verbessern. Und wir uns auch gegenseitig austauschen beim Thema. Er hat uns unheimlich geholfen beim Thema Titelwahl und wie baut man was auf und so, ne? Mhm. Weil er zu einem gewissen Zeitpunkt das viel mehr verstanden hat, als wir, würde ich behaupten. Mhm. Und das Video mit euch beiden ist deswegen auch so erfolgreich, weil du kannst keinen Schnitt setzen in dem Moment, weißt du, kannst nichts verändern. Das weiß der es guckt. Unabhängig davon, dass du es weißt, weiß derjenige, der es aber guckt, der aber sagt.
Muss ja schon geschnitten werden, oder?
Ja, aber das ja, bestimmt klar. Halt er.
Da hätte ich alles reingenommen, dann wären wir hier nicht mehr sitzen.
Also, wenn du gekommen wärst mit deinem Team, wenn du mit deinem Team gekommen wärst, du hättest das große Besteck aufgefahren und dann hättet ihr da gedreht. So, das wäre was anderes nochmal gewesen. Aber so wie es da stattgefunden hat, war es halt super nahbar, super authentisch. Da kannst du dich nicht großartig verstellen und das macht's am Ende richtig aus. Ja. Und ich glaube auch, wenn du jetzt gezielt sagen würdest, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal auf oder so, weiß ich nicht, ob das sowas, das muss man so richtig wollen, da muss man so richtig sagen, ich produziere regelmäßig Inhalte und so weiter. Das weiß ich gar nicht, ob das bei dir so zielführend wäre. Nee,
eben nicht. Das ist so regelmäßig, das ist genau das, was ich eben nicht kann und ich habe auch kein Interesse dran. Aber wenn ich Interesse hätte, wie gesagt, ich habe mich jetzt mehrfach bei euch eingeladen, ich habe auch schon gesagt, wie dumm ihr seid.
Du bist ja der meistgewünschteste Gast.
Ja, ich sage ja gerade.
Ja, aber es scheitert doch immer in deinem blöden Terminkalender.
Ich rede auch gerade. Nochmal, Terminkalender kann ein wenig weicher gestaltet werden, wenn Leute da sind, die ich mag.
Gut.
Ich habe ja eine gewisse Kontrolle darüber. was wollte ich? Guck mal, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Es tut mir schrecklich leid.
Jetzt wart ihr auch so dumm, keinen Grill mitzubringen, keine Wurst. Dann fraudert mal hier eure Hajo-Peiste auf, was wir gemeinsam grillen sollen. Und wenn irgendeine dumme Sau kommt mit 24 Stunden Schweinebraten.
Das reden wir denn aus.
Dann finde ich raus, wo der wohnt und steche ihm die Reifen auf. Also schon nochmal sinngemäßes.
Macht irgendwas mit Pulled Beef.
Ja, irgendwie sowas in der Richtung, aber dann fangt ihr auch bitte schon 2 Tage vorher an und dann mache ich einen Check. Das würde ich sehr gerne meinen. Olle, wir haben immer noch ein Rematch offen.
Das, ne? Haben wir immer noch sehr
offen. Das haben wir ja vor Weihnachten. Nee, wann haben wir das Ding gedreht?
Ja, vor Weihnachten. Oh, ich bin so schlecht. November.
Ja.
November.
Jetzt habe ich euch diverse Briefe geschickt. Ich habe euch diverse Einladungen geschickt. Ich habe diverse Themen aufgemacht. Ich habe angerufen, ich habe gefaxt.
Ja. Auch was? Olle macht in gewissen Momenten sein Terminkalender etwas weicher.
Ich habe gefragt, wann. Und momentan zieht ihr den Schwanz ein. Das muss ich momentan sage ich mal, scheißt euch ein bisschen ein, gegen mich anzutreten, weil ihr wisst, dass ich diesmal mit scharfem Geschütz feuern würde, weil ich lege die Regeln fest und ich werde selber mein eigenes Essen testen.
Na bitte.
Das wirst du, ja. Also
nein, Revanche, weil ich habe 500 Euro und meine Würde und mein Ansehen verloren. Und das alles nur bei so einem bekackter kleiner Döner-Tester da, der bei mir in die Küche kommt und Burgerbrille. Da habe ich eine Weltkarriere ist zum Stehen geblieben, zum Stehen gekommen. Das müssen wir ändern.
Auf YouTube bist du ein Witz, Tim, seit dem Video. Nein, wir haben uns einfach gedacht, warum sollen wir einen Verlierer einladen, wenn wir auch einen Gewinner holen können? Ne? Und das haben wir gedacht, lassen wir den noch ein bisschen zappeln. Ne, wow.
Ich glaube, diese Diskussion wird weitergehen und ich möchte auch nicht, dass man zuhört, wenn jetzt gleich irgendeiner geschlagen wird, entweder ich oder er. Nee, aber Revanche steht immer noch an, ne?
Hundertprozentig. Ich bin dabei, wir sind dabei, wir warten.
Ja, weil ich habe ja das Gefühl, ihr geht mir aus dem Weg.
Also nee.
Weil ihr wisst, dass es eine Eintagsfliege war dann mit euch.
Wir werden das Ding machen und dann hole ich auch mal eine kompetente Jury. Also ich werde nur zugucken bei dem Video.
Also Tim, wir hatten mittlerweile Sturmwaffel hier aus dem Content-Creator-Bereich. Wir hatten Monte hier, wir haben die Sizzle Brothers hier gehabt, wir haben Holly hier gehabt. Wir brauchen jetzt auch mal eine Frau aus dem Content-Creator-Bereich. Ihr dürft uns gerne mal so ein paar Namen schicken, von denen ihr glaubt, das wäre genau die richtige Person, die hier sein muss. Sally?
Ich kenne Biggie. Nee, Dagi heißt sie. Dagi heißt sie, glaube ich.
Ja, du kennst Biggie, aber Dagi, eigentlich Dagi. Dagi? Dagi B? Ist das Dagi B?
Dagi heißt sie Biggie oder Dagi?
Dagi B. Das B steht für Biggie. Vielleicht. Ich weiß es nicht.
Das ist dieselbe. Aber die macht Schönheit.
Ja?
Weiß ich nicht.
Gut, Schönheit haben wir genug hier.
Da, nee.
Oder?
Sally würde da vom Kontext her super
passen. Sally, finde ich, würde vom Kontext auch gut passen.
Mhm.
Ich bin offen.
Du bist offen?
Ich bin da total offen.
Und falls es irgendwelche gibt, von denen ihr meint, irgendwelche vor allem, also falls es Personen gibt, von denen ihr glaubt, in dem Bereich, das würde unserem Podcast immer gut tun, dann schlagt sie uns gerne vor in den Kommis, sagt mir aber in der YouTube-Welt. Und Tim, du hast noch was zu sagen?
Nee, ich hätte nur eine Frage. Es gibt ja hier die Schwester von Caro Dauer, die macht ja auch, die hat ja auch so eine Influencer-Agentur.
Aha.
Ne? Da habe ich schon mal gefragt, ob die mich damit aufnehmen würde. Die hat kein Interesse. Falls es eine Influencer-Agentur gibt, die Interesse an mir hätte, mit mir Aufbauarbeit zu leisten, wie man übergewichtige, alte, weiße Männer noch in diese modernen Welten da hineinbringt, einem da.
Schreibt Tim eine E-Mail, er antwortet garantiert nicht.
Was?
Schreibt Tim eine E-Mail, er antwortet garantiert nicht.
Kann ich ja nicht.
Ja, sag ich doch. Deswegen.
Also aber der Erstkontakt muss nochmal traditionell
schreiben. Also
per
LinkedIn bitte.
Schreib mir eine SMS. Also, ich möchte mich bei der Runde bedanken. Tolle, schön, dass du vorbeigeguckt hast und den Spaß mitgemacht hast.
Sehr gerne. Ich
hätte noch eine Bitte an Holle. Du müsstest, glaube ich, nochmal deinen Namen bei mir einspeichern im Telefon. Das hast du das letzte Mal nicht vergessen. Ja. Ich weiß noch nicht, wie mein Name einspeichert.
Ach so. Wo packst du eigentlich das ganze Essen hin? Du siehst relativ fit aus.
Ich muss viel Sport machen. Ich muss wirklich viel Sport machen, sonst Katastrophe. Also wenn ich denn 3 Döner und noch einen Burger hinterher fetze, dann gibt's erstmal Liegestützprogramm.
Okay.
Ja.
Alles klar. Ist auch noch jung.
Wie alt bist du?
30?
36. Also vielen Dank, Holle, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ich bin mir sicher, wir laden dich auch nochmals hier ein.
Ja.
Die Sizzle Brothers, ihr seid ganz offensichtlich so gut angekommen, dass ihr den Terminkalender von Tim insofern angefasst habt, dass er ihn jetzt selber öffnet, um mal zu gucken, wann doch noch ein Termin frei ist.
Das Buch ist Tim? Jetzt frisch auf dem Markt, lange schon neu. Schon
unser viertes.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Ich meine, wie dumm muss man sein, 4 Bücher über Bratwurstgrillen zu schreiben?
Also ja, jetzt mal bei aller Liebe. Irgendwann es ist unser viertes und wahrscheinlich, oha, ich sage auch unser letztes, vielleicht kommt irgendwann noch was, aber Buchschreiben ist...
Was ist denn das Geheimnis einer krossen Grillwurst?
360 Grad Bräune und...
Ist mir schon klar, wie stellt man das her, du Kasper?
Wenn es eine frische Wurst ist, also keine vorgebrühte,
dann
erstmal indirekt legen bei nicht allzu hoher Hitze, dass das Bret da drin erstmal ein wenig durchgaren kann. Danach ab einem gewissen Zeitpunkt auf den Rost, auf den sehr gut vorgeheizten Rost legen und
vollenden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wurst direkt aufplatzt und der ganze schöne Saft da rausschießt, sehr gering. Und dann hast du eine richtig schön knusprige Wurst. Die Röstaromen sind am Ende entstanden. Du hast eine
wie
tolle
Rückwärtsgrill beim Steak.
Ja.
Ja, mir schon klar.
Wie genau das Gleiche.
Ich dachte, jetzt kommt ein guter Tipp.
Das ist doch kein Geheimnis. Ich sag dir, wie du es am besten machst. Das hast du nicht von mir. Eine heiße Fritteuse. Da wird die Wurst richtig knusprig.
Das sind Tipps,
die das ist ich hau die Wurst nicht fertig aus. Tim, ich bedanke mich auch bei dir, dass du dich der neuen Welt des Internets so bereitwillig geöffnet hast. Was denn?
Nichts.
Was denn? Und vor allem, dass wir heute nicht über dein Eis geredet haben.
Haben wir nicht, ne?
Haben wir nicht.
Am Anfang, aber es war lecker.
Aber nicht
ich
so.
Ich habe jetzt gleich, wenn ihr noch ganz kurz Zeit habt, ich habe jetzt neue Sorte unten, muss ich probieren.
Was ist das für eine Sorte?
Cola. Mango Lemon Mint.
Eieieiei.
Sehe ich nicht. Siehst du nicht?
Doch, sehe ich mich.
Cereal Milk. Und.
Ihr könnt Marius. Ah, Marius ist schon da, gut.
Cereal Milk und was ist das dritte? Vanille Cola Float ist fertig.
Ist fertig?
Sehr gut.
Mach doch mal Margarita. Also Pizza Margarita.
Ich hätte einen Vorschlag. Macadamia Nut Brittle, aller Hegen das. Du kriegst das.
Du hast nicht zugehört, ne? First Mover, nicht Second Mover.
Ja, und du könntest das,
wenn du sagst, somit ist deine Heißluftfritteuse wieder im Arsch.
Du machst es ja in geiler. Du machst es ja in geiler.
Kannst du jetzt nicht hinten raus nochmal rein?
Eigentlich war das mit der Heißluftfritteuse super. Jetzt lass es doch stehen.
Tim, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe 4 Stunden frei, weil ich hat sich einen Termin erledigt in Hannover.
Also, der Kaffee ist so weich. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns und seid lieb zueinander. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke. Oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.